Attention.
Geht es ein bisschen leiser da hinten und können wir vielleicht näher zusammenrücken? Da muss ich nicht so schreien. Danke, ganz lieb. Wir fragen einfach mögen, gell? Vor uns singen wir also die Big Show. Erstmals erbaut 2005, dann gleich wieder zerstört, wieder Instandsetzung bei Sportradio 360 im Jahr 2011. Was? Für wen wollt ihr wissen? Ja, ich auch. Aber wurscht. Baumeister nicht eindeutig zuzuordnen, aber Einflüsse aus Wien, Boston, Los Angeles, Hannover und München nicht zu leugnen. Was? Die nächste Gruppe ist schon da. Alter. Na, dann schleichen wir uns heute. Vorher aber die Big Show. Jetzt.
Herrschaften, Big Show 726, Sportradio 360, Lieder zurück in Europa. Wer hätte das für möglich gehalten? Hat mir schon gut gefallen, alles in allem. In Nordamerika, am besten natürlich bei Heiko in Boston, weil es einfach herrlich ist bei Heiko zu Hause. Mit Heiko dann jeden Abend zu grillen, Heiko als Gastgeber, Wirt, seine Frau natürlich auch, die Katie. Und jetzt die letzten drei Wochen bei meinem Kumpel Ross in der Nähe von New York, naja, in der relativen Nähe von New York. Auch herrlich, auch herrlicher Gastgeber. Alles gut. So, jetzt bin ich aber wieder da, in der Realität angekommen. Und die Realität ist in der Big Show 726 extrem viel Fußball. Es geht los mit zwei Teilen, mit Oliver Fastnacht und mit Felix Haselsteiner. Zunächst zu Italien. Oliver hat das für DAZN kommentiert gegen Israel und der Felix für die Süddeutsche. Nicht nur Italien im Blick, sondern auch Österreich. Das ist dann Teil 2. Dritter Teil, deutsche Fußballnationalmannschaft. Peter Ahrens vom Spiegel und Janis Klimburg vom Kicker. Ein ganz kleines bisschen Union und Gladbach da auch dabei. Und dann war es das immer noch nicht mit dem Fußball, denn Sven heißt unser zweiwöchentliches Stell dich ein mit Sven. Vielleicht gibt's nächste Woche sogar einen Ausreißer ein drittes Mal. Aber jetzt eben auch Thomas Tuchel gewinnt mit England in Serbien 5:0. Und Sven hat vieles davon, wenn nicht alles, gesehen. Teil 5, Uwe Semrau, Handball. Endlich können wir über die Füchse Berlin und was dort war, auch mit Uwe sprechen, der mit den Füchsen, ja, es ist überall tief drin, wie Götze natürlich auch in allen Themen, aber Uwe bei den Füchsen irgendwie nochmal ein kleines bisschen näher dran. Seid gespannt. Teil 6 dann, aus gegebenem Anlass, Sepp Dumitru von der Basketball-Europameisterschaft. Deutschland ist im Halbfinale und hat möglicherweise den schwierigsten Gegner schon besiegt, nämlich Slowenien. Darüber mit Sepp. Dann Motorsport, Eddie Milke und Stefan Heinrich zunächst zur DTM und zur MotoGP und danach Stefan Ehlen zur Formel 1. Weiter geht's im Programm mit der NFL, Andreas Renner. Heute Solo für Andreas, ein kleines bisschen auch EFL. Danach der österreichische Teil mal wieder mit Gernot Bachler von der Kronenzeitung und Lukas Zara vom Standard, wo wir hauptsächlich nach Tokio schauen zur Leichtathletik-WM, die am Samstag losgeht. Und ihr merkt schon, ich bin noch ein kleines bisschen angeschlagen. Die Rückreise war zwar großartig, 6 Stunden 45 mit der Lufthansa von New York City bis München. Das ist, so schnell bin ich glaube ich noch nie geflogen. Gute Route gewählt, aber ein kleines bisschen Jetlag ist noch da. Aber hinten raus dann noch Tennis mit Stefan Hempel und mit Paul Häuser, beide von Sky. Paul war ja in New York und Stefan hat das Finale mit Philipp Kohlschreiber gemeinsam kommentiert. Das unser Abschluss der Big Show 726. Jetzt geht's los. So, wunderbar geht's hier los, diese Big Show 726 von Sportradio 360 mit Fußball. Und wie schon in der letzten Woche ist mit dabei Oliver Fastnacht, Sky DAZN. Servus Oliver.
Servus Jens und servus Felix, ich nehme es schon mal vorweg.
Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung. Servus Felix.
Servus ihr beiden, schön da zu sein.
So, Felix wohnt in Mailand und was ist das für ein Zufall, dass Oliver Fasnacht dieses manche sagen verrückte, so verrückt ist nur der, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Dieses verrückte 5:4 der Italiener, noch dazu in Debrecen. Ich weiß gar nicht, Oliver, spricht man es Debrecen nein, oder Debrecen nein. aus?
Debrecen.
Debrecen, ja doch mal, die Debreziner, das, die Österreicher spielen.
Ja, genau, ich
wollte das nur noch später.
Schöne ja. Herleitung. Ja. Da bekomme ich Hunger.
Ja, Gennaro Gattuso, 5:4 gewonnen gegen Israel, das wird er sich in seine Bilanz reinschreiben. Oliver, war es denn wirklich so toll, wie sich's liest? Ich meine, 9 Tore nehme ich immer gerne. Hast du beim Kommentieren auch Spaß gehabt?
Ja, natürlich eine Menge Spaß. Es ging ja schon mit einem aberkannten Tor los, das nie hätte aberkannt werden dürfen, aus einer Ecke heraus von Israel. Den hat sich dann Donnarumma selbst ins Tor geknallt. Aber er ist ja wirklich auch auf dem schauspielerischen Metier extrem, finde ich, also eine unglaubliche Entwicklung. Er wird immer besser. Und er bringt es wirklich hin, tatsächlich es so darzustellen, als wäre er gehalten worden und geblockt worden. Wir wissen ja, es gibt keinen Schutzraum für Keeper, schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, zu Recht. Und dann hat wohl es abgepfiffen. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass die Herren Dingert und Stegemann im Videoraum das nicht korrigiert haben, weil ich meine, das ist ja schon eine grobe Fehlentscheidung. Aber vielleicht ging es um das, was der Schiedsrichter gesehen hat. Slavko Vincic und was er nicht gesehen hat oder wie er halt erste Entscheidungen getroffen hat, auf jeden Fall eine klare Fehlerentscheidung. Ja, und dann ist es natürlich so dahingegangen. Also ich meine, es ist eigentlich schon Wahnsinn. Ich will es jetzt gar nicht zu lange machen, aber ja, ich hatte eine Menge Spaß an dem Spiel. Ich mag die Italiener, ich mag die Serie A, ich kommentiere die Serie A. Also ich habe wirklich ein Herz auch für die Italiener. So gesehen muss man sagen, ja, sie haben sich dann noch den Sieg geholt. Aber dieses ganze Spiel war so verrückt mit 2 Eigentoren. Also sieht man selten. Möchte aber nicht vergessen zu sagen, dass die Mannschaft Israels wirklich, finde ich, da einen tollen Auftritt hingelegt hat. Da gibt es so ein paar spezielle Spieler, die schon auch ein bisschen scheinen in der Gruppe. Auf jeden Fall hatten sie eine gute Moral und Italien hat halt nicht mehr das klassisch Italienische, nämlich hinten dicht und vorne 1-2 Tore, sondern es ist halt wirklich Spektakelfußball. Wenn sie immer ein Tor mehr erzielen, als sie kassieren, reicht sogar mal bei 4 Gegentoren gegen Israel. Ich weiß aber nicht, wie das gegen klar stärkere Mannschaften einzuschätzen ist. Das weiß auch Gattuso nicht. Felix wird das bestätigen können.
Ja, Felix, und dieser Sieg war ja wichtig wie ein bisschen Brot, wenn man auf die Tabelle schaut, denn diese eine stärkere Mannschaft vor allen Dingen ist Norwegen in der Gruppe, die wir ganz elegant gegen Moldawien mit 11:1 gewonnen haben. Also geht in Italien schon wieder ein bisschen die Angst um, hoppla, nächste WM, wir sind wieder nicht dabei.
Ja, voll. Also und zwar auch zu Recht. Ehrlich gesagt, weil ich kann mir halt keine Version der Dinge vorstellen, weil sie haben das Hinspiel gegen Norwegen 3:0 verloren. Das tat ihnen natürlich extrem weh. Einerseits den Nationalstolz, weil, also sollte man schon einmal erwähnen, dass Italien eine etwas größere Fußballnation ist als Norwegen, auch wenn es aktuell manchmal den Anschein hat, als wäre es andersrum. Aber ja, ich fand's, ich spüre schon die Angst, die da umgeht. Also das war auch in diesem Spiel, finde ich, spürbar. Dass sie halt jedes Mal, wenn sie leicht die Kontrolle verloren haben, sofort gewusst haben, also ja, wenn wir jetzt eins kriegen, dann haben wir ein echtes Problem, weil wenn Israel vorbeizieht, dann die haben ja auch nicht diese Fallback-Option wie die Deutschen, weil die Deutschen ja wissen, dass sie theoretisch auch Letzter in ihrer Quali-Gruppe jetzt werden könnten, aber auf jeden Fall für die Playoffs qualifiziert sind. Das haben die Italiener meines Wissens nicht. Und ja, daher müssen sie Erster oder Zweiter werden und dann auf die Playoffs hoffen. Und wenn wir uns den Playoff-Record anschauen, der Italiener in den letzten 8 Jahren, dann ist der nicht gut. Ja, insofern kann ich immer wieder nur meine Lieblingsstatistik zitieren, dass ja Italien nicht nur an den letzten 2 Weltmeisterschaften nicht teilgenommen hat, sondern bei den 2 Weltmeisterschaften davor in der Vorrunde ausgeschieden ist. Und das heißt, das letzte WM-KO-Spiel, das sie gespielt haben, war die WM 2006, das Finale, das sie gewonnen haben. Also das finde ich immer wieder eine irre Statistik.
Hast du recht, ja.
Die ein bisschen vor Augen führt, wo dieses Land sozusagen, was Weltmeisterschaften angeht, sich aktuell befindet. Ne? Also wenn wir das in Deutschland hätten, dann möchte ich gar nicht wissen, wie unsere Nationalmannschaft dastünde, auch wenn sie dazwischen eine Europameisterschaft gewonnen hätte.
Da musst du mal vorstellen, wie viele Menschen überhaupt noch nie Italien bei einer WM gesehen haben.
Ja.
Eine ganze Generationen von Fußballfans, von jungen Fußballfans. Und daher ist natürlich auch so ein bisschen das große Thema, was kommt nach? Und ich glaube, es ist ein Riesenproblem, weil einfach Vorbilder fehlen. Diesen jungen Fußballern, die können zwar sagen, ja, ich eifer nach, was ich in der Serie A sehe und so, aber jeder weiß ja, was das für eine unglaubliche Wirkung hat, wenn eine Nationalmannschaft erfolgreich spielt. Und deswegen, also bei Weltmeisterschaften zumindest, muss man sagen, dieses Gefühl, das man ja auch durch nichts ersetzen kann, das haben, wenn du das so rechnest, mit K.O.-Phase natürlich noch dazu, aber das haben ganze Generationen nicht.
Absolut. Ja. Und wenn du dich dann erinnerst, welche italienischen Spieler heute in unserer Erinnerung präsent sind, dann waren sie eigentlich immer diejenigen, die bei den Weltmeisterschaften groß sind. Also jetzt auch für mich, ich war ja noch jung, 2006 bei der WM, aber natürlich ist Alessandro Del Piero für mich ein so dominanter Spieler, weil ich ihn bei dieser WM damals gesehen habe. Und das ist genau das, was du auch meinst. Ne? Das ist einfach, das sind die Momente, in denen du junge Nachwuchsteams kreierst. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und wir wollen jetzt nicht eine Detaildiskussion über die Niederlagen des italienischen Fußballs führen. Halten wir das Positive vielleicht mal fest. Sie haben wieder zwei Stürmer, die Tore schießen können, weil das hatten sie auch lange, lange Zeit jetzt nicht. Und mit Regi war das doch ganz in Ordnung.
Sie sind wenigstens in Form, Rüdiger und Ken, ne? Ich meine, wenn die dann mal keine Form haben, dann wird es schwierig. Und dann ist ja noch die Frage, wie entwickelt sich Retegi in Saudi-Arabien? Allein, dass man ihn verloren hat, ist schon, finde ich, ein großes Thema. Und da muss man mal sehen, inwieweit sozusagen die Forderung so groß ist für ihn, dass er sein Top-Level weiterhin halten kann. Naja, und ansonsten kann man natürlich sagen, wenn ich das ergänzen darf, klar, da gäbe es jetzt eine Menge zu sagen, auch zum Umgang mit Spalletti zum Beispiel vor diesem Spiel gegen die Republik Moldau, dass der überhaupt noch auf der Bank gesessen ist. Das hätte ja auch schon schief gehen können, man hat es halt noch riskiert. Gesamte Führungsstil, Präsident und alles, was so dazugehört, ist, glaube ich, in den letzten Jahren eher auch nicht weltmeisterlich gewesen. Und wenn sie ihre Wunschtrainer nicht bekommen haben, das wäre natürlich Claudio Ranieri gewesen, aber der ist natürlich nicht bescheuert und macht sich alles kaputt, sondern ist lieber Consultant bei der Roma geblieben. So, jetzt haben sie halt Gattuso, und Gattuso, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, der lässt gerne so ein Spektakelfußball spielen. Ich glaube nicht, dass das immer in seinem Sinne ist, hat's ja auch gesagt. Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich wirklich sehr spektakulär. Wenn das dann immer reicht, ist es natürlich gut. Was halt für die Italiener wirklich bitter ist, ist diese zwei Eigentore. Ja, ich finde jetzt trotzdem, die haben die auch gut erarbeitet, die Mannschaft Israels. Also es war auch einmal eine Szene, da musste Locatelli klären, sonst wäre der Ball halt dann bei einem frei einschlussbereiten gewesen des Gegners. Aber was natürlich wirklich bitter ist, es geht ja nicht sofort um den direkten Vergleich, sondern es geht ja um die Tordifferenz erstmal bei Funkgleichheit.
24:3 im Moment. 24:3 in Norwegen sehe ich gerade. Und Italien
hat das. Das ist sowieso durch, ne? Genau, völlig richtig. Also in Norwegen kannst du sowieso eigentlich abhaken. Aber jetzt wird auch mit Israel nicht ganz so einfach für Italien. Also die Nummer ist noch lange nicht so, dass man sagen könnte, es ist alles auf dem richtigen Weg. So sehr ich mir tatsächlich wünschen würde, dass Italien es schafft, zumindest in die Playoffs. Aber ich glaube, damit können wir, glaube ich, sagen, alle drei. Also vom Platz 1 kann man momentan nur ganz intensiv träumen, glaube ich.
Aber Felix, wie ist dann, und das erkläre ich mir, dadurch, dass Italien eben doch eine Siegermentalität hat, dass im Jahr 2021 auch der Trainer wahrscheinlich ausgezeichnet gepasst hat, aber die sind ja Europameister geworden. Und da haben sie dann das gezeigt, was man der deutschen Mannschaft immer hinterherruft, dass sie eine Turniermannschaft sind. Also irgendwas muss ja doch da sein. Ist es ein italienischer Spirit, dass, wenn sie dann mal zumindest bei Europameisterschaften sind und 2006, obwohl du jung warst, erinnere dich bitte, sie sind ja nicht als Favoriten nach Deutschland gekommen.
Nein.
Aber irgendwo ganz tief versteckt im Italiener als solchen, im italienischen Fußball solchen, da muss doch was versteckt sein, was titelwürdig ist.
Naja, ich vergleiche die EM 2021 schon auch ein bisschen damit, wie die Bayern damals die Champions League gewonnen haben in dieser Corona-Zeit. Weil diese EM war sehr speziell, dadurch, dass die Italiener ja auch Heimspiele hatten zum Start schon mal. Also das hilft, glaube ich, immer. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist wie die Engländer und übrigens auch wie die Deutschen, dass ja ein paar Nationen diese Host-Nations waren. Dieses Turnier würde ich immer mit einem kleinen Sternchen versehen. Und auch dahingehend, dass das Finale in Wembley, also das war natürlich ein unfassbares Fußballspiel, was meiner Meinung nach Italien so einmal von 10-mal gewinnt, auch mit dem Elfmeterschießen dann. Also insofern, dieser EM-Titel, der hat ein wenig darüber hinweggeholfen, dass man halt nicht an diesen WMs teilnimmt. Aber man hat ja relativ schnell erkannt in Italien, dass es halt keinen systematischen Erfolg mehr gibt. Und das ist ja das, woran der Fußball in diesem Land ein bisschen krankt, dass es systematisch einfach an seine Grenzen kommt, ja, und auch was Jugendarbeit angeht und was eben, ja, die moderne Interpretation des Fußballgeschäfts angeht. Und da muss ich sagen, da wird es immer wieder Turniere geben, wo dann, ja, Einzeldynamiken, Donnarumma damals bester Spieler des Turniers und so weiter und so fort, da können wir lange drüber reden. Ist aber halt die Frage, ob du dich darauf verlassen kannst, als so große Fußballnation, ja. Wir können ja gleich noch über kleinere Fußballnationen reden.
Machen wir gleich, ja.
Wo dann auch vielleicht Einzeldynamiken eine Rolle spielen, die zu großem Erfolg führen können. Aber bei Großen müssen sie eigentlich systematisch erfolgreicher sein als die ganzen Kleinen. Das sehe ich im Moment bei Italien nicht. Ich sehe es übrigens bei Deutschland auch nicht, aber das sage ich euch nur leise.
Ja, Moment. Das wäre jetzt meine Frage an Oliver gewesen. Wenn Felix das jetzt sagt, und ich stimme überein bei meiner sehr beschränkten Kenntnis des italienischen Fußballs. Aber wo, Oliver, sieht man das überhaupt noch? Weil bei Deutschland sieht man es ja auch nicht, finde ich. Und jetzt hat Thomas Tuchel hat meinetwegen in Serbien 5-0 gewonnen mit England. Okay, vielleicht. Spanien, meinetwegen. Aber wo sieht man das überhaupt noch? Dass systematisch gut gearbeitet wird. Eben von großen Nationen.
Darf ich eins noch kurz wenn ich darf, noch etwas zu dieser EM sagen. Der Titel wäre ja fast weg gewesen oder wäre ja fast unerreichbar gewesen, wenn Österreich seine Chancen genutzt hätte damals in diesem Achtelfinalspiel.
Es war ein Zentimeter.
Das ist ganz wichtig, das ist wirklich wichtig. Also das ist ein Spiel gewesen, in dem das alles nicht funktioniert hat, was vorher mit Euphorie funktioniert hat. Dann in London, da war Österreich das bessere Team und es war nach Verlängerung unglaublich dramatisch. Sie haben sich irgendwie da durchgewurschtelt und das kann man schon sagen. Sie haben sich insgesamt da durchgespielt. Du hast ja gesagt, Jens, auch ein bisschen so wie Deutschland sich auch gern mal durch Turniere durchspielt. Gegen Belgien 2-1, auch alles relativ knapp gewesen. Das gegen Spanien, finde ich, war ein gutes Spiel, weil die Italiener einfach taktisch die bessere Mannschaft waren. Und das ist für mich das, was über dieser EM immer noch steht. Sie waren das taktisch ausgereifteste Team und haben den cleversten Fußball von allen gespielt. Und deswegen finde ich völlig verdient auch den Titel geholt. Zu deiner Frage, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer zu beantworten, weil ich denke, diese Klarheit, diese Sicherheit, dass da etwas da ist, was funktioniert, und zwar auch dann, wenn es nötig ist, auf allerhöchster Ebene und bei großen, ganz großen Turnieren, wie eben zum Beispiel Weltmeisterschaft, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, schau dir Spanien an, aber die sehe ich auch noch nicht dann bei der WM alles umpflügen. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, in denen Nationalteams mit einer Selbstverständlichkeit durch so eine WM durchmarschieren, weil sie klare Favoriten sind. Ich wüsste jetzt noch nicht, wer für mich aus Europa kommend ein klarer Favorit sein könnte. Sehr komplexes, großes Thema, weil es so viel Tagesform ist. Es geht so viel um, schau mal England an. Ich meine, man kann ja auch sagen, es war alles bisher nicht so berauschend, aber wenn es um Ergebnisfußball geht, dann hat es gepasst in einer Zeit, in der er halt auch Tuchel viel erstmal finden musste, sich finden musste. Kann schon sein, dass das ein bisschen übertrieben hoch war jetzt beim vermeintlich stärksten Gegner, aber das wird England wieder so einen Push geben. Deshalb zählt für mich, egal ob bei Männern oder Frauen, egal ob im Vereinsfußball oder im Nationalmannschaftsfußball, ist ganz klar, England ist schon an einem Punkt, an dem sie immer wieder ihren Stil finden und irgendwie immer wieder auch von Runde zu Runde weiterkommen. Die habe ich immer auf dem Zettel zum Beispiel.
Okay, ja, also eines, was dazukommt, weil Oliver sagt, europäische Teams im nächsten Jahr, Heiko Olderb, der in den USA wohnt, warnt ja auch immer davor, dass man nicht unterschätzen darf, was es heißt, in Dallas um 13 Uhr im Juli antreten zu müssen oder in einer beliebigen Stadt, die eben keinen Dome hat. Das kommt da dann auch noch dazu. Ob da sich nicht manche Nationen dann auch schwerer tun, ob das vielleicht die Südamerikaner, vielleicht die Argentinier gewissermaßen bevorzugt, wobei die natürlich auch zum Großteil in Europa spielen. Das nur als kleiner Gedanke, bevor wir uns einer kleinen, aber ich finde sehr, sehr feinen Fußballnation widmen, nach einer kurzen Pause mit Felix Haselsteiner und mit Oliver Fasnacht.
Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
Es ist die Big Show 726. Sie wird aufgenommen aus den traurigen Voigtsberg. Ja, ich darf das sagen, ich bin hier geboren. Ich komme zwar gerne hierher, weil viele meiner Freunde hier noch wohnen, einige meiner Freunde, meine Eltern naturgemäß, aber es ist jetzt nicht der schönste Ort der Steiermark, bei weitem nicht. Jetzt ist draußen auch noch scheiß Wetter. Und das Erste, was meine Mutter zu mir sagt, Felix, hast du das Trauerspiel gestern gesehen? Ich habe es nicht gesehen, ja, weil ich auf dem Flughafen JFK auf meinen Abflug gewartet habe am Dienstagnachmittag. Aber ich habe mit allergrößter Freude in meinem Ergebnisdienst gesehen, dass Österreich in Bosnien mit 2-1 gewonnen hat. Es ist mir völlig wurscht, ob das jetzt verdient war oder nicht. Aber wie schlimm war es wirklich, Felix, spielerisch gesehen?
Na ja, es ist ein Trauerspiel, wirklich, die Steirer. Auf die kannst du ja nicht verlassen, sag ich mal. Also das ist mir zu deskriptiv. Also Trauerspiel war es nicht. Ich glaube, es war einfach das Spiel, was man erwarten konnte. Ne? Also hallo, wir haben in Bosnien gespielt. Das war normalerweise eine klassische 1-2 Niederlage, wo beide schlecht spielen für Österreich. Und in diesem Fall war es ein 2-1 Sieg. Und ich habe es nicht so schlecht gesehen. Ich fand, die Bosnier sind halt extrem physisch rangegangen. Die haben halt einfach eine extrem Variante gewählt in ihrer Herangehensweise des destruktiven Fußballs, der den Österreichern eigentlich überhaupt nicht liebt. Ja, also sobald ein Mannschaft ein bisschen versucht mitzuspielen, geht es überhaupt besser. Und das haben sie halt gestern ein bisschen zu spüren bekommen. Aber ich kann ihnen nur recht geben, dass Rangnick und auch alle anderen nach dem Spiel ja gesagt haben, das sind die Spiele, die halt den Unterschied machen, ob du zu einer WM fährst oder nicht, ob du sie dann rettet gewinnst oder nicht. Und ehrlich gesagt, das war ja letzte Woche gegen Zypern auch schon nicht anders. Dass Brillanz manchmal in früheren Zeiten unter Marcel Koller zum Beispiel war ja auch viel, viel Gutes zu sehen, für die WM hat es aber nie gereicht. Es war auch in den Anfangszeiten von Ralf Rangnick viel Gutes zu sehen, fußballerisch. Da hat es aber auch oft nicht gereicht, um die Spiele dann zu gewinnen. Im Moment ist es ein etwas pragmatischerer Stil, ohne viel Esprit und ohne schnelle Läufe und ohne viel Einsatzwillen oder mit viel Einsatzwillen als Basis, aber es funktioniert. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind in Österreich noch nie in eine Qualifikation gestartet. Mit 4 Siegen habe ich gestern gelesen. Insofern ist der Kritik aus meiner Sicht völlig fehl am Platz und die wird sich alles auch relativ schnell umdrehen, so wie ich mein geliebtes, gelobtes Heimatland kenne, wenn die WM-Qualifikation dann abgeschlossen ist und wir voran in die USA und alle nehmen Lieder auf und freuen sich auf diese WM. Und
wo ist Udo Jürgens, wenn man ihn braucht? Ja, wo ist Udo Jürgens, wenn man ihn einmal braucht? Buenos Aires, Argentina, 1978, der alte Udo. Natürlich. Das wär's natürlich. Ja. Ja, Oliver, das Bild des Abends war natürlich Ralf Rangnick, der, man sagt ja gern, dass er da mit dem Rad zur Ersatzbahn gefahren ist, aber es hat ausgesehen wie ein Rad, aber er hat kein einziges Mal getreten. Das war wie ein Motorrad, ein kleines. Aber was ich mitnehme, auch aus dem Zypern-Match, das ich zur Gänze gesehen habe, ich weiß nicht, Oliver, ob du die Situation zum Elfmeter gesehen hast, würde mich deine Einschätzung interessieren. Aber ich glaube, das, was du letzte Woche gesagt hast, Oliver, dein Eindruck, dass das halt ein Team ist, das zusammenhält, das muss ich jetzt bestätigt haben, nach dem Zypern und dem Bosnien-Match.
Naja, das ist ja, glaube ich, die große Frage ist ja, was wollt ihr, wenn ich jetzt mal an euch beide das richte oder so generell, Richtung Österreich, ist, glaube ich, allen lieber, sich zu qualifizieren, wenn es sein muss über die Playoffs. Es ist aber immer noch die direkte Qualifikation möglich. Ein Spiel weniger als Bosnien und Herzegowina. Also ich meine, die Tordifferenz +7 ist gut, Bosnien hat +8. So, wenn es Punktgleichheit gibt, gibt es auch da noch gute Chancen. Ich sehe einen sehr guten Weg, Österreichs sich direkt zu qualifizieren. So, und davon würden viele Mannschaften träumen, die glauben, dass sie es vielleicht ein bisschen mit mehr Kunst hinbekommen. Es funktioniert aber dann halt nicht. Und ich finde, dass der Weg hervorragend ist. Es ist ja auch ganz gut zu sehen, dass ein gewisser Pragmatismus eingetreten ist, jetzt auch bei Österreich. Nicht mehr nur diese Euphoriefrage, sehr extrem nach oben, extrem nach unten, also in den Extremen zu leben, mag ja alles auch typisch sein, aber es hilft der Mannschaft, finde ich, eine gewisse Sachlichkeit. Und dann ist es eben genau das, alle zusammen, Freunde zusammen, die sich treffen und freuen, wenn sie ins Trainingslager kommen, wenn sie zur Nationalmannschaft kommen, Übrigens etwas, was Gennaro Gattuso, nochmal kurzer Rückblick auf Italien, wenn ich darf, gesagt hat. Er möchte, weil er nach dem Sieg, dem ersten Sieg, hat er gesagt, naja, das ist schön, aber ich möchte, dass wir diese Stimmung brauchen wir jetzt bis zur WM. Wir brauchen sie durchgehend. Ich möchte, dass die Spieler hierher kommen, zu uns und mit einem Lächeln zu uns kommen, mit einem Lächeln trainieren. Und ich habe noch ergänzt, mit einem Lächeln wieder zurückfahren zu ihren Teams. Das ja. bringt am Ende Erfolg. Und das ist es, was dann auch eine Mannschaft vielleicht mal an schwierigen Tagen trotzdem erfolgreich sein lässt. Und das ist dann, finde ich, eine sehr gute Mischung von Österreich. Die werden auch wieder ihre spektakulären Spiele haben. Freue mich darauf. Ihr wisst ja, mein Herz schlägt für Österreich. Das heißt, ich finde, der Weg ist perfekt. Ich denke, Rangnick hat alle Unruhe von sich hat abprallen lassen, hat aber klares Statement gemacht. Ich glaube, alle wissen, er braucht Österreich wahrscheinlich weniger als Österreich ihn. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung, um auch eigene Ideen durchzubringen, personelle Art und Forderungen zu stellen, wenn es darauf ankommt.
Ja, und wenn ich da noch kurz einhalten darf, das ist wirklich die größte Leistung, die er vollbracht hat aus meiner Sicht, ist, dass diese Mannschaft so eine Einheit geworden ist, dass sie extrem gerne zusammenkommt und ein totales Wohlgefühl miteinander hat. Also das ist ja auch immer wieder zu hören. Baumgartner gestern hat das, glaube ich, auch nochmal gesagt, bisher, das alles liebt hier. Und das ist dieser Spirit, der Spirit, der dazu führt, dass das, dass da eben so ein Zusammenhalt entstehen kann. Ich erinnere immer gern an diese kleinen Geschichten mit irgendwelchen Schlüsselanhängern, die Rangnick verteilt hat. Das sind alles so kleine Albernheiten, die er da unternommen hat, aber die führen halt dazu, dass Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund kommt, wo er gerade eine defensive Rolle auf der Sechs spielt, und dann spielt er bei Österreich links außen halben Zehner. Ja. Und entscheidet das dann eigentlich mit seinem 1-0 mit dieser Partie. Und das sind halt, das geht nur übers Wohlgefühl. Und wenn man Spieler wie Sabitzer als Beispiel nimmt, dann ist genau das die Basis dafür, warum sie im Nationalteam dann erfolgreich sind. Und das ist aus meiner Sicht noch größere Leistung von Rangnick als das Fußballerische, das Taktische und so weiter. Das wird ihm nämlich gerne abgeredet, dass er kein Menschenfänger sei. Und es ist aber wirklich total.
Lars Konecker hat mir, mit dem habe ich ein paar Mal gesprochen vor den Österreich-Spielen, die ich kommentiert habe. Und der Lars hat mir das nochmal ein bisschen näher erzählt, dass es eben so war, dass sie von Anfang an, auch zum Thema Menschenfänger, es geht einfach darum, ein gutes Gefühl für eine Situation zu haben. Und Ralf Rangnick hatte einfach eine gewisse Empathie und eine gute Beobachtung. Und sie haben von Anfang an den allen Spielern sehr lange Leine gelassen. Er hat gesagt, wenn ihr zum Essen kommen wollt, kommt ihr zum Essen. Wenn ihr euch mit den anderen beschäftigen wollt, wenn ihr unten sein wollt, wenn ihr gemeinsam was machen wollt, macht es. Ihr könnt auch euch Freiheiten nehmen, solange die Regeln eingehalten werden. Und sie haben am Anfang bewusst keine zu großen Regeln gesetzt, sondern erstmal geguckt, wie reagiert eigentlich die Mannschaft auf eben diese Art von ein bisschen mehr lange Leine, weil sich ja vieles auch intern selbst regelt, weil sich alle so gut kennen. Und es ist ja keinem mehr, das ist ja so, sich extrem gut verstehen. So ein Arnautovic, der ganz schwierige Zeiten in der Serie A hatte, bei seinem Club, ist einer der wichtigsten gewesen in den Jahren, wenn er nicht Startspieler war, der um alle herum sozusagen eine Mannschaft zusammenhält. Und das ist nicht der einzige. So, und hast du ja auch gesehen, zum Beispiel EM-Qualifikation, dann kommt eben Alaba, obwohl er verletzt ist, und ist trotzdem da, macht alle Einheiten mit, sozusagen die verbalen Einheiten, die Teamsitzungen und so weiter. Also das ist dann schon relativ klar. Ich denke, das gibt es bei wenig Nationalmannschaften. Und am Ende hat die Mannschaft es Ralf Rangnick und auch dem gesamten Team. Und so entstand Vertrauen. Und darum ging es. Es ging darum, Vertrauen zu erwerben, weil natürlich es Vorbehalte gegen Rangnick gegeben hat. So, und das ist ein Teil der Geschichte, der vielleicht noch mehr verdeutlicht, dass alle Seiten aufeinander zu, mit großem Vertrauen miteinander arbeiten und so einfach eine Einheit auch darüber hinaus, übers Team hinaus entstanden ist.
Ja, das Problem oder eines Problem, das wird hoffentlich jetzt in dieser WM-Qualifikation keine Rolle spielen, Felix, aber das ist natürlich jetzt nicht das Problem von Ralf Rangnick, sondern eher übergeordnet. In Deutschland werden wir dann gleich in anderer Besetzung drüber sprechen. Aber du hast halt mit Florian Wirtz und mit Jamal Musiala, wenn der dann wieder fit ist, zwei ja Ausnahme, sagen wir mal Jahrzehnttalente. Wir wollen es noch nicht aufs Jahrhundert festlegen, aber schon außergewöhnliche, ich sag mal außergewöhnliche Talente. Und in Österreich sehe ich auf keiner Position, also ich interessiere mich dann doch ein bisschen, da fehlt mir irgendwie so der nächste, also David Alaba, vielleicht sind wir uns sogar einig, zumindest der erfolgreichste österreichische Fußballer aller Zeiten, keine Frage aus meiner Sicht, allein das, was er mit Bayern und Real gewonnen hat, möglicherweise auch der Beste, und da fehlt jetzt was. Felix, siehst du dieses Problem auch oder übersehe ich vielleicht zwei Spieler, von denen wir denken, hoppla, in drei Jahren haben die eine Führungsfunktion in der Nationalmannschaft?
Ja, ich würde Konrad Leimer noch dazu zählen. Ich finde, Konrad Leimer ist für mich einer der unterschätztesten Fußballer Europas im Moment, weil er so unheimlich smart ist, dass du ihn auf alle möglichen Positionen stellen könntest und der auch diese Führungsrolle einnehmen kann. Aber natürlich, es ist eine Mannschaft zu sehen, wo jetzt die nächste goldene Generation nachkommt. Es ist keine Mannschaft zu sehen, die jetzt irgendwie brillante Fähigkeiten am Ball hat, wo du sagst, naja, wir haben aber unsere zwei feinen Dribbler da irgendwo aus. Es gibt ja gar keinen Spieler, der jetzt hart gesagt schnell laufen kann. Also, es gibt keinen
Einzigen. Wimmer ist der Einzige, der halb schnell laufen kann,
aber der natürlich trotzdem eher dieses Dribbling spielt, ja. Also ich denke jetzt an Adeyemi, ne? Also ist einfach jemand, der natürlich Tiefe ins Spiel bringt, die haben wir jetzt in Österreich nicht. Aber das ist halt das, womit Ralf Rangnick arbeitet. Ich glaube, die strukturellen Probleme im österreichischen Fußball sind mindestens so interessant wie im italienischen Fußball. Das hat auch Ralf Rangnick erkannt. Aber er hat halt auch erkannt, er wird sie nicht mehr beheben können bis zur WM. Und alles weitere war nicht gewünscht. Insofern lost das jetzt, wie man bei uns sagt. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt im Moment darauf schauen müssen, aus dieser Generation das Maximum rauszuholen. Ich würde wahnsinnig persönlich freuen für David Alaba, wenn er mit Österreich zu dieser WM fahren kann, weil er hat sich redlich verdient. Und ich glaube, das ist aber jetzt das Hauptziel, und alles weitere muss man dann sehen. Es wird natürlich nicht leicht, die glorreiche Zukunft des österreichischen Fußballs fortzutreiben.
Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, wie mannschaftliche Geschlossenheit mögliche technische Brillanz auch ausgleichen kann. Hm. Und da sehe ich lieber, ja, und da sehe ich lieber, und meine, nimm Christoph Baumgartner, der Baum ist auch, wenn es sein muss, relativ schnell. Also natürlich sind das alles nicht diese Spieler, von denen du gesprochen hast, Jens, völlig, völlig richtig. Aber mir ist dann vielleicht im Zweifel einer, der kontrolliertes Schnelligkeit ins Spiel bringt, lieber als einer, der durchgehend mit dem Kopf durch die Wand will, was auch den anderen nichts bringt. Oder nicht auch, sondern was einfach dann auch nicht, es hilft nicht, es hilft nicht. Und da mag ich die Sachlichkeit einfach, die beim österreichischen Team herrscht, rundum, um eine wirklich gute Stimmung und eine gute Energie. Darum geht es.
Schön, schön, die gute Energie, die versuchen wir uns beizubehalten. So, jetzt,
Das machen wir.
Jetzt wollte ich mich mit dem Felix verabreden für die ATP Finals in Turin. Felix, ich gehe davon aus, du wirst dort sein, um Alexander Zverev.
Ja, ich gehe im Moment auch davon aus. In derselben Woche sind, glaube ich, auch wieder Länderspiele. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir das zusammenbringen,
ja,
gell?
Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde nämlich irgendwo um diese Zeit herum einen neuen Hund bekommen, und ob ich dann abkömmlich bin für mehrere Tage Turin, weiß ich nicht. Aber dann, Felix, verrat uns bitte noch ganz kurz, womit du dich am Wochenende beschäftigen wirst.
Ich beschäftige mich am Wochenende mit zwei Freundinnen von mir, die in Mailand zu Besuch sind, und
herrlich,
ein bisschen Fußball zwischendurch. Ja, ja, absolut. Also das
so muss es sein.
Wird super, und mal schauen, was in der Serie A passiert. Am Wochenende ist Topspiel Juventus gegen Inter Mailand. Und das wird sozusagen der erste kleine Grabmesser in der Saison.
Schön. Oliver, hören wir dich am Wochenende? Wenn ja, wo?
Der Sohn, Milan gegen Bologna am Sonntag, auch ein schönes Spiel. Und am Samstag bei der Sohn mit Fußballfrauen-Bundesliga live, Nürnberg gegen Bremen. Und Freitag kümmere ich mich um Freiburg gegen Köln für Sky.
Großer Sport. Kurze Pause, Big Show 726.
Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
Dankeschön.
Es ist die Big Show 726 und es geht weiter mit Fußball, mit dem deutschen Fußball wohlgemerkt. Und das heißt zum einen, dass wir nach längerer Zeit mal wieder, ich freue mich sehr, mit Peter Ahrens vom Spiegel verbunden sind. Servus Peter.
Hallo.
Und mit Janis Klimburg, den ich zuletzt in Roland Garros live gesehen habe vom Kicker. Jetzt ist er über Zoom mit uns verbunden. Servus Janis.
Moin, grüßt euch.
Ja, Peter, du hast die deutsche Fußballnationalmannschaft bei beiden Spielen in der Slowakei und dann zu Hause in Köln gegen Nordirland begleitet. Ich habe das Ganze aus der Ferne beobachtet, aus den USA, aber wir haben ja gerade vorhin schon ein, zwei Minuten gesprochen. Wenn selbst Bastian Schweinsteiger kritische Worte findet, dann klingeln dann alle Alarmglocken, Peter.
Absolut. Also ich habe seinen Auftritt dann auch anschließend mir nochmal real life angeschaut, weil ich es natürlich im Stadion nicht so mitbekommen habe. Er war ja wirklich dann so, also für ihn könnte man ja fast sagen on fire für seine Verhältnisse. Und dann, also das ist dann wirklich schon ein Alarmsignal, weil er hat ja wirklich auch, ich kann mich erinnern, dass er nach dem 0-6 gegen Spanien in Sevilla, da war er dann auch mal kritisch, weil es da gar nicht mehr anders ging. Aber sonst ist er ja wirklich auch einer, der immer wieder irgendwie Verständnis und Optimismus und so weiter versucht rauszukramen. Aber nach diesem Spiel in Bratislava war es auch echt schwierig, irgendwie noch was Positives zu finden. Also dass sie danach, nach dem Spiel, also vor dem Spiel in Nordirland, dann Oliver Baumann aufs Podest neben Nagelsmann gesetzt haben, das war dann klar, weil es wirklich der einzige war, den man vorzeigen konnte aus dieser Mannschaft.
Ja, und gerade, ich wollte dieses Fass nicht zu früh aufmachen, Janis, aber jetzt tue ich es doch, ja. Also heute in der Süddeutschen Zeitung hat Christoph Knehr, glaube ich, einen Kommentar geschrieben, aber er wird nicht der einzige sein. Ich denke mir auch, ist Manuel Neuer vielleicht derjenige, der jetzt nicht, dass der Baumann ein viel schlechterer Torwart wäre, aber Neuer ist für mich, steht für mich halt auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft, für die Unüberwindbarkeit gewissermaßen oder für eine bessere Zeit. Antizipierst du, dass Julian Nagelsmann früher oder später schwach wird und Manuel Neuer wieder zurückholt, um da wenigstens mal ein Zeichen zu setzen?
Ich glaube, an Nagelsmanns Stelle würde ich auf jeden Fall darüber nachdenken, klar. An Neuers Stelle wiederum würde ich auf jeden Fall ablehnen. Das würde ich ehrlicherweise nicht mehr antun. Aber ich muss auch gestehen, dass wir auf der Torhüterposition meiner Meinung nach das geringste Problem haben. Wir saßen gestern in einer kleinen Kickerrunde zusammen, haben ein paar Kaltgetränke geschlürft und dann über die Nationalmannschaft gesprochen. Und da sind wir auch mal den Kader durchgegangen und die jeweiligen Positionen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen abschweift, aber da sehe ich insgesamt nur ganz wenig Weltklasse. Also jetzt mal Wirtz, Musiala, Kimmich vielleicht mit Absprechen rausgenommen, sehe ich da leider nichts. Also wenn ich zum Beispiel auf den Außenpositionen anfange, hinten auf der Außenbahn, da fängt es schon an und zieht sich auch weiter nach vorne, da sehe ich große Probleme und meiner Meinung nach kommt da auch nicht viel nach. Wenn man dann mal andere Nationen anguckt, wie Portugal, Frankreich, Spanien, England auch, da kommt was ganz anderes nach und die haben auch eine ganz andere Breite im Kader. Deswegen finde ich, auf der Torhüter-Position haben wir meiner Meinung nach das kleinste Problem.
Peter,
es ist natürlich ein Problem, das Nagelsmann selbst ein bisschen aufgemacht hat. Ich sitze lustigerweise gerade an einer Neujahr-Geschichte, die ich heute noch fertig mache. Er hat natürlich immer dieses Mantra jetzt verkündet, es werden nur die Spieler genommen, die wirklich Einsatz haben, die wirklich in ihren Clubs regelmäßig spielen. Und er hat natürlich eine Position, wo das eben sehr unsicher ist. Und das ist eben Marc-André Ter Stegen. Wenn der beim FC Barcelona spielen würde, würde es diese Debatte wahrscheinlich auch wirklich null geben. Aber dadurch, dass er dauernd verletzt war und wenn er wiederkommt, eben das total unsicher ist, wie sein Status dann im Club ist, kommt es dann natürlich zu dieser Situation, dass er sagen muss, entweder, ja, ich breche mein Dogma, ich nominiere ihn und nehme ihn dann Nummer 1, obwohl er im Club nicht spielt. Oder er muss sich diesem Prinzip treu bleiben und dann hat er dann ein Problem und dann kommt wieder Manuel Neuer ins Spiel. Letztlich ist es im Moment noch, finde ich, eine komplette Scheindebatte, weil genau das ist, was Janis ist. Wir haben in allen Mannschaftsteilen extreme Probleme, nur in einem gerade nicht. Und das ist, glaube ich, die Torwartposition. Es ist eher so, dass, und dann kommt das so ein bisschen ins Spiel, Jens, was du gesagt hast, dass natürlich so eine Führungsfigur auch fehlt. Also das, ich glaube, Kimmich wird es nie richtig schaffen, diese Führung in diesem Team zu übernehmen. was auch vielleicht eben daran liegt, dass eben seine Position immer als Verschiebebahnhof dann auch genutzt wurde. Und es ist kein Gündogan mehr da, kein Thomas Müller mehr da, kein Groß mehr da und eben auch kein Neuer mehr da. Und der wäre der Einzige, der von diesen Vieren wahrscheinlich noch irgendwie zur Verfügung stünde. Und dass das so ein Aspekt wäre, der dann auch noch mit reinspielt, dass vielleicht jemand dann gebraucht wird, der noch diesen Weltmeister-Nimbus hat und der vielleicht noch etwas ausstrahlt, was auch Gegner noch einschüchtert oder irgendwie noch beeinflusst oder beeindruckt. Da ist ja sonst kein Spieler mehr, wo irgendjemand aus einer gegnerischen Mannschaft und selbst wenn es die Slowakei sagt, ja, vor dem habe ich aber Angst.
Ja, das ist, lass uns gleich ganz vorne beginnen, vielleicht nicht ganz, ganz vorne, aber ich habe jetzt auch ein bisschen reingeschaut, Ewald Lienen zum Beispiel in seinem Podcast mit Michael Born sagte, naja, Deutschland hat nicht so viele Weltklasse-Spieler und warum ist dann jemand wie Leroy Sané nicht dabei? Ich weiß schon, viele Bayern-Fans werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, naja, der Sané hat 3 gute Spiele gemacht und 32 nicht so gute im vergangenen Jahr, aber aus meiner Sicht ist Sané eben auch jemand, der, wenn er sich denn spürt, Dinge machen kann, die wenige andere können. Ist das auch eine Sturheit von Nagelsmann, dass er sagt, okay, im Moment halt mal nicht, dass er auf jemanden wie Sané verzichtet, weil ganz ehrlich, Nick Woltemade ganz vorne, da hat er, also gut, ich bin ja Ausländer, mir ist das wurscht, aber objektiv gesehen, hat er vielleicht dann doch zu wenig gezeigt, als dass er da wirklich unumstritten ganz vorne sein müsste. Nicht, dass Sané ein Mittelstürmer ist. Aber fangen wir mal mit Sané zum Beispiel an. Kann Deutschland auf jemanden wie Sané verzichten, Janis?
Ganz schwierige Frage, finde ich. Weil Sané, das ist unumstritten, hat natürlich super Qualitäten, auch gerade im 1-gegen-1. Aber ich finde, bei ihm hängt es extrem von der Form ab und wie auch die Mannschaft drauf ist. Wenn ich mich dran erinnere, zu seinen besten Zeiten, das war beim Man City unter Guardiola, wie er da aufgespielt hat, da war auch das Team extrem gut drauf. Und wenn die Mannschaft sich dann mal indisponiert zeigt, dann ja, fällt er auch ab. Und deswegen glaube ich, wäre das jetzt gerade nicht der richtige Mann, den zu nominieren. Und wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, ist es ja eher ein Argument, dass Nagelsmann dann sagt, er spielt jetzt nicht in der Top-Liga. Ja, kann man so oder so sehen. Wenn er jetzt nicht in einer der 5 Top-Ligen spielt, aber dann abliefert, extrem abliefert, dann, wenn ich Trainer wäre, würde ich ihn nominieren, aber das muss er halt auch erstmal machen. Und klar, jetzt gerade ist er wahrscheinlich nicht schlechter als viele andere im Kader. Deswegen sehe ich es so, ja, schwierig, zwiegespalten ein bisschen, glaube ich.
Peter, wie siehst du da die Offensive grundsätzlich aufgestellt, eben mit Woltemade vorne drin und wer auch dahinter ohne Musiala spielt? Wirtz hat jetzt ein Tor geschossen. Ich finde es auch spannend, dass Wirtz nach 2. Spielen bei Liverpool schon unterstellt wird, jetzt nicht so toll in Form zu sein. Wie siehst du die Offensive aufgestellt, Peter?
Also das mit Sané, mit der Top-Liga, finde ich, ist ein Hilfsargument von Nagelsmann. Das kam ihm, glaube ich, jetzt einfach auch zugute, weil er einfach Leroy Sané einfach nicht dieses Vertrauen entgegenbringt, was vielleicht andere Trainer hatten. Also er ist ja auch bei der EM wenig gespielt, war immer eher derjenige, der dann reinkommt. Ich finde schon, dass er seine Qualitäten oft genug bewiesen hat, dass er in diese Nationalmannschaft reingehört. Also wenn man Serge Gnabry nominiert, finde ich, dann kommt man nicht unbedingt auch am Leroy Sané vorbei. Wollte mal da vorne allein, also habe ich schon das Gefühl, da braucht es einfach einen zweiten Spieler, der die Fähigkeiten, die wollte mal, der hat den Ball zum Beispiel frei zu sperren oder zu blocken, dann auch vielleicht dann auch die finale Aufgabe übernimmt, diese Bälle dann auch ins Tor zu bringen. Weil also die Torbilanz in der Nationalmannschaft, er hat erst 4 Länderspiele, ist nochmal 0. Und man hatte auch wenig das Gefühl, dass da viel dazukommen kann bei den Situationen, die er hatte da vorne. Und Musiala, ja. Er fehlt natürlich an allen Ecken und Enden und es wird echt die große Frage sein, wie kommt er zurück? Also 2 Verletzungen, langwierige Verletzungen nacheinander, da kann man ja wirklich nur auf Holz klopfen, dass das keine Nachwirkungen hat, weil wie sehr er in dieser Mannschaft gebraucht wird, das war, glaube ich, relativ offensichtlich und ist natürlich dann auch wieder ganz schön bitter, wenn man denkt, dass diese Mannschaft dann von einem Spieler so abhängt.
Mhm. Welche Rolle, wenn überhaupt, könnte der Umstand spielen, Janis, und gerne auch Peter, aber Janis, dass es für Deutschland eigentlich wurscht ist, wenn sie in dieser Qualifikationsgruppe mit der Slowakei, mit Nordirland und mit Luxemburg eben nicht die Gruppe gewinnen, sondern dass sie dann im Frühjahr über ihre Nations League Meriten dann nochmal die zweite Qualifikationschance haben. Denkst du, Janis, dass das überhaupt eine Rolle spielt, dass diese letzte Dringlichkeit fehlt? Oder ist das ein absurder Gedanke von mir?
Boah, schwierig zu sagen. Also natürlich sollte es schon das Ziel sein, gerade in dieser Gruppe. Ich möchte jetzt den Gegnern da nicht zu nahe treten, aber da sollte man sich schon als Erster durchsetzen, auch wenn es jetzt die Slowakei wahrlich auch nicht schlecht gemacht hat. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Es war ja nicht nur der Fall, dass Deutschland schlecht gespielt hat, sondern die Slowakei, wenn ich an den Linksaußen Sauer denke, der hat zum Beispiel überragend performt, finde ich. Aber trotzdem muss man sich in dieser Gruppe durchsetzen. Deswegen sollte man gar nicht erst so reingehen, dass man noch eine zweite Alternative hat, um sich zu qualifizieren. Also von daher, da würde ich, wenn ich jetzt an der Stelle der Nationalmannschaft wäre oder Bundestrainer, wäre jetzt auch gar nicht drüber nachdenken, weil es muss ja definitiv der Anspruch sein, in dieser Gruppe Erster zu werden. Ja.
Peter, ich denke auch, die Dringlichkeit, diesen Gruppensieg zu schaffen, ist relativ hoch. Erstmal, weil es natürlich jeder erwartet, weil es der Bundestrainer selbst auch vorgegeben hat. Und wenn ich mir vorstelle, dann von November bis März diese bleiernden 4 oder 5 Monate bis zu diesen Playoffs mit 2 Gegnern, die man dann ja auch aus dem Weg räumen muss. Also es ist ja nicht nur so, dass man dann gegen ein Team spielt, sondern, und wer weiß, wer es ist, es kann Belgien sein, es kann Niederlande sein, also es kann Italien sein. Also da würde ich also wirklich überhaupt nicht drauf gehen. Und dieses, wie dann die Nerven flattern vor diesen Playoffs, man könnte natürlich sagen, ja, das ist dann der perfekte Härtetest für die WM-Reife, aber das kann ganz schön schnell schiefgehen.
Ja, ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern und ich bin schon sehr alt, aber das letzte Mal, als man durch so einen Weg gehen musste, korrigiert mich bitte, war vor der WM 2002, meine ich, als es gegen die Ukraine ging.
Genau.
Und da das erste Spiel, Peter, in der Ukraine, wenn ich mich richtig erinnere, das ging, glaube ich, 1-1 aus, aber Das war ja, auch
Shevchenko und Co. waren ja so überlegen im Hinspiel. Genau. Also das Ergebnis hätte 3-4-1 ausgehen können. Ja. Und dann das Rückspiel war, glaube ich, eine klare Sache, aber das war dann auch diesem Hinspielergebnis geschuldet.
Ja, in Dortmund. Ist denn, gibt's irgendwelche Zweifel, auch im Kicker-internen Gespräch bei ein paar Kaltgetränken, gibt es Zweifel an der Begeisterungsfähigkeit von Julian Nagelsmann? Janis, muss man den Bundestrainer schon ein kleines bisschen in Frage stellen?
Nein, bin ich nicht, weil er hat ja jetzt schon öfters bewiesen, dass er ein guter Trainer ist und auch eine Mannschaft führen und leiten kann. Klar, er ist manchmal dann auch ein bisschen launisch mit seinen Aussagen, das hat man ja jetzt auch gemerkt, aber ich glaube, da fehlt ihm dann einfach auch so ein bisschen die Reife, würde ich sagen, um das jetzt zu hoch sein zu wollen. Aber an sich glaube ich schon, dass er da der richtige Trainer ist. Und dann, wenn jemand sagt, er wäre es nicht, dann muss man ja auch direkt die Frage stellen, was wäre denn die Alternative? Und die eine realistische Alternative, die es dann auch machen will, würde ich dann jetzt auch nicht sehen, ehrlicherweise. Also ich glaube, den Nagelsmann braucht man jetzt definitiv nicht in Frage stellen, nein.
Peter, du warst ganz in der Nähe. Der Nagelsmann ist ja auch jemand und ich kenne ihn ja kenne ihn nicht, aber habe ihn in München natürlich aus näherer Distanz beobachten können. Es ist doch ein ehrlicher Kerl dann, oder?
Ja, bei ihm weiß man nie genau, wiefern ist das gescriptet und wiefern ist es authentisch.
Okay.
So, also er hat natürlich, ne, durch seine Beratungsagentur und so weiter, ist er dann auch auf solche Situationen, glaube ich, auch immer gut vorbereitet, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Andererseits fand ich es natürlich auch gut, dass er nach dem Slowakei-Spiel, ja, sehr, da wirkt er schon authentisch. Er wirkt auch ratlos. Das macht nicht unbedingt so Mut für die Zukunft. Aber er hat diese Ratlosigkeit nicht versucht, irgendwie zu verstecken. Das fand ich gut. Andererseits ist die Frage ja, was ist das für ein Signal in die Mannschaft, an die Öffentlichkeit, wenn man das Gefühl hat, der Trainer weiß auch nicht so richtig weiter. Aber man kann es ihm halt total nachempfinden, ne? Weil also er versucht natürlich auch viel und hat relativ wenig Zeit, muss man ja auch sagen, diese Versuche umzusetzen. Und dann ist halt die Frage, bleibt man bei dem Bewährten oder probiert man vor so einer WM dann halt was Neues? Wann probiert man was Neues? Also er hat, glaube ich, sich nicht unbedingt einen Gefallen getan, indem er halt im Vorfeld des Slowakei-Spiels diese defensiven Änderungen so rausgespielt verstrichen hat und man werde jetzt wirklich auch ganz viel flexibler und anders agieren, aber wie genau, das verrät er nicht. Ich glaube, das war es, da, sowas kann man halt machen, wenn man irgendwie eine fertige Arbeit abgeliefert hat, wenn die Mannschaft bereit dazu ist, aber nicht, wenn man sie 2 Tage bei sich hat und dann hatte man ja das Gefühl bei dem Slowakei-Spiel, die Mannschaft weiß gar nicht genau, was sie zu tun hat. Und das ging ja gerade defensiv auch wirklich komplett daneben, muss man sagen. Also ich habe selten dieses Duo Rüdiger-Tah so verunsichert gesehen wie in diesem Spiel. Und das ist natürlich was, wo man sich fragt, das war ja bis jetzt so eine Art Korsett. Oder da setzt einfach die Nationalmannschaft und der Bundestrainer auch sehr drauf, wenn dieses Korsett nicht funktioniert, wenn man halt, sagen wir mal, es muss unbedingt warten, bis Nico Schlotterbeck wieder zurück ist, der eine Nationalmannschaft auch sehr launische Leistung gebracht hat und man auch nicht genau weiß, wie das noch so nach so einer langen Verletzung läuft. Also da sind ganz schön viele Unwägbarkeiten.
Oh Gott, Nico Schlotterbeck hätte ich fast vergessen. Es muss also wieder dieses 6-wöchige Trainingslager in Südtirol werden, wo dann plötzlich alles ins Lot kommt. Das ist ja schon öfter ziemlich gut gegangen. Lasst uns noch vielleicht 1-2 Worte verlieren über jene Vereine, die euch zum einen beruflich nahestehen, zum anderen aber auch emotional. Janis, beginnen wir vielleicht mit einem Verein. Also wenn man mir jetzt sagt, spontan zähl alle 18 Vereine der Fußball-Bundesliga auf. Ich glaube, dass die Möglichkeit bestünde, dass ich Union Berlin vergesse. Und ich weiß, das ist fast unverzeihlich, aber hat sich Union Berlin ein bisschen zur grauen Maus der Bundesliga gemausert oder ist einfach schön, dass Ruhe bei diesem Verein einkehrt?
Ja, graue Maus glaube ich nicht. Da würden mir dann noch ja 3-4 andere eher, glaube ich, einfallen, die ich als graue Maus betiteln würde. Aber klar, wenn man mal sieht, ich das ist jetzt meine 4. Saison als Ticker-Reporter, in der ich über Union Berlin schreibe. Und ich habe angefangen mit der Europa League-Saison. Dann durfte ich netterweise die Champions League-Reisen mitmachen. Dann war es der harte Abstiegskampf, wo man am letzten Spieltag sich auch noch retten konnte und jetzt letzte Saison auch wieder zumindest länger im Abstiegskampf gewesen. Ja, und wenn man das sieht, sage ich mal, den Verlauf, dann klar, muss man sagen, dass Union da schon eine harte Landung hingelegt hat und man sich jetzt so ein bisschen versuchen muss zu akklimatisieren und ich sag mal zumindest wieder langsam Schritt für Schritt weiter nach oben kommt. Aber ja, das sehe ich noch so ein bisschen kritisch, weil ich eben die sportliche Entwicklung, gerade was die Spielweise angeht, leider aktuell nicht sehe bei Union Berlin.
Ja, aber hat es früher mehr Spaß gemacht unter Urs Fischer oder war das nicht auch wirklich ein konsequenter Ergebnisfußball, der dann halt auch erfolgreich war?
Ja, klar, das kann man auch anführen. Sie hatten viel Glück, das zeigen auch sehr viele Statistiken, was eben natürlich zum Fußball auch definitiv dazugehört. Aber da war es nochmal ein bisschen anders, da war ein klares Konzept dahinter. Da hieß es, wir stehen eng und kompakt, wir gehen griffig drauf, dann spielen wir die langen Bälle, wir gehen auf den zweiten Ball, fahren aber auch mal Konter. Also es waren sehr sehenswerte Konter dabei, wenn ich mich erinnere, Geraldo Becker und Jordan an den ersten Spieltagen. Also da war schon viel Schönes auch dabei. Also es war ein klares Konzept, will ich damit sagen. Und das, auch wenn es nicht immer schön war, natürlich nicht. Es war total destruktiv. War aber eben erfolgreich. Und wenn das erfolgreich ist, dann änderst du es natürlich nicht. Zudem Urs Fischer mit seiner Art hat er auch alle irgendwie eingefangen. Nicht nur uns Journalisten, sondern auch die Mannschaft, die Fans. Er war total beliebt überall. Und will ich nicht sagen, dass Steffen Baumgart das nicht ist. Und er hat auch einen Plan. Aber da sehe ich nicht, dass der großartig zum Erfolg führt auf lange Sicht. Das ist, glaube ich, das Problem. Und ich glaube, das ist das, was ich auch immer schreibe. Ich glaube, Union Berlin an sich, die müssen sich weiterentwickeln, dass sie mal einen gepflegteren Fußball spielen. Weil mit dem Konzept von Urs Fischer, das ging dann für 2-3 Jahre auf. Aber dann hat man auch gesehen, dass es unter Urs Fischer, ich weiß nicht mehr, wie viele Niederlagen es waren, ich glaube 12 oder 13, dass die anderen Gegner auch verstanden haben, wie sie jetzt spielen und den Code sozusagen geknackt haben. Und ich glaube, dahingehend muss da jetzt mal eine Verbesserung kommen.
Na, ich schaue gerade, ob ich 3 Mannschaften finde, die in diesem Jahr schlechter abschneiden werden als Union Berlin. Ich glaube schon, dass ich die finden werde. Ich habe... Ich denke schon. Also Peter, ich habe bei dem Tippspiel, wo ich mitmache, da war auch die eine Frage, wo wird es die erste Trainerentlassung geben in dieser Spielzeit? Und ich habe nicht auf Leverkusen getippt, sondern ich habe auf Borussia Mönchengladbach getippt, weil ich mir gedacht habe, okay, erstens, da gibt es eine Tradition an Trainerentlassungen Und zweitens, der Anspruch oder die Idee in Mönchengladbach ist ja immer größer als das, was am Ende hinten rauskommt. Wie schaut die Idee in diesem Jahr aus, Peter?
Es ist so ein bisschen schon natürlich so ein Gegenmodell zu Union, weil ich glaube, bei Union ist, glaube ich, keiner der Zuschauer gewohnt, irgendwie schon Champagnerfußball zu sehen oder auch man nimmt da sehr viel in Kauf, wenn dieser Terrorfußball dann mit 1-0 bringt, ist man, glaube ich, glücklich. In Mönchengladbach gibt es natürlich eine Tradition, nicht glücklich zu sein, und die wird auch immer jedes Jahr auch erfüllt. Das ist das Schöne. Ich hatte tatsächlich nicht Sevan als Erste sehen, sondern den HSV. Aber auch das ist nicht eingetroffen, aber nur aus dem einen einzigen Grund, weil der Sportdirektor Rollo Wirkus, sich einfach sowas nicht traut, glaube ich. Also ich glaube, er traut sich einfach nicht, eine frühe Trainerentlassung vorzunehmen, weil natürlich dann zu sehr auch er selbst, der ja eh wahnsinnig in der Kritik steht, hinterfragt wird und er wahrscheinlich dann irgendwie mitgehen muss oder kurz danach dann selber später fertig ist. Sie sind schon beide ein bisschen aneinander gekettet. Und man muss jetzt einfach abwarten. Also dieser Anfang war wieder ernüchternd, 0-0 gegen den HSV und auch wirklich ein schlechtes Spiel, muss man sagen. Harmlos im Angriff. Dann in Stuttgart war es aber auch total anders. Das haben sie verloren, aber waren eigentlich über 70 Minuten, 75 Minuten die bessere Mannschaft, aber auch wieder kein Tor erzielt. Und natürlich, wenn wir über die Nationalmannschaft sprechen, dass da vorne nichts passiert, dann muss man das bei Gladbach natürlich noch potenzierter sehen. Da ist Tim Kleindienst einfach, der hat eine riesen Lücke aufgerissen. Bis November wird er ja wahrscheinlich auch nicht spielen. Wie wenn du einen Spieler hast, von dem du immer denkst, okay, irgendwie bringt er das, den Ball dann über die Linie. Du musst bis dahin halt irgendwie vernünftig gepflegt spielen und ihm den Ball irgendwie präsentieren und er macht das schon. Das ist so eine Erleichterung für eine ganze Mannschaft und das haben sie halt überhaupt nicht. Also Tabakovic beim besten Willen, den habe ich hier in Berlin natürlich auch manchmal gesehen. Der ist halt auch so ein solider Vorbereiter, aber also als Torjäger in der ersten Bundesliga auch völlig überfordert.
Der kam doch von der glorreichen Wiener Austria, bevor er nach Berlin gegangen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Tja,
da ist die österreichische Liga. Das hat doch sogar einigermaßen funktioniert.
Ja, das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, null Tore für Gladbach, null Tore für den HSV. Und jetzt, Peter, kommen euphorisierte Bremer nach Mönchengladbach. Ich habe mit Klaus Bellstedt in New York gesprochen und dieses späte 3-3 gegen Leverkusen. Also Bremen komplett euphorisiert, aber die gute Nachricht ist doch, die Abwehr der Bremer, da muss es dann passieren, Peter. Es muss passieren an diesem Sonntag.
Ja, andererseits, die haben ja nur diesen Transfer von Victor Boniface getätigt, weil der bis jetzt, glaube ich, in jedem Spiel gegen Gladbach getroffen hat und er wird es auch diesmal wieder tun. Wahrscheinlich ist danach sein Knie endgültig kaputt und er macht keine einzige Partie mehr, aber diese wird dann noch bestreiten und zwei Tore erzielen.
Okay, das ist genau dieser gepflegte Zweck, Pessimismus,
auf den wir uns freuen. Ohne Zweck, bitte.
Ohne Zweck, gut, dann passt. Janis, dann danke herzlich euch beiden. Aber Janis, wirst du denn den ewig jungen Schlager Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim am Samstag um 15.30 Uhr live an der Alten Försterei erleben?
Ja, natürlich. Den Schmankerl darf ich mir antun. Jetzt gleich geht's erstmal zur Pressekonferenz und am Samstag schaue ich mir den Leckerbissen dann an. Ich bin gespannt. Ich tippe auf ein 1-0. Für wen auch immer.
Für wen auch immer. Peter, du wirst nicht nach Gladbach fahren, vermute ich. Was bringt
Nein,
das
ich habe tatsächlich eines dieser berühmten freien Wochenende vor mir. Ach, weil ich mit der Nationalmannschaft lange unterwegs war.
Was ist das denn? Das
und werde dann Samstagabend im Freilichtkino hier in Berlin-Rehberge die Rocky Horror Picture Show schauen. Also insofern, es ist natürlich Rocky Horror Picture Show nach der Nationalmannschaft eigentlich dann ein Soft-Launch, ein weicher Übergang.
Ich dachte die logische Fortsetzung.
Ja,
aber
genau.
Gut, ja, ausgezeichnet. Dann danke euch beiden. In der Big Show 726 machen wir eine kurze Pause.
Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
So, es ist die Big Show 726 und wir beschließen jetzt die Rundreise durch Europa bei none other than Sven Heist in London. Grüß dich, Sven.
Hallo Jens, grüße dich auch.
Ich dachte nach dem 2:0 gegen die Fußballgroßmacht Andorra, dass es für Thomas Tuchel nicht einfach werden würde in den kommenden Tagen und Wochen. Und dann fliegen die Engländer nach Serbien, gewinnen dort mit 5:0 gegen den mutmaßlich schwierigsten Gruppengegner. Ja, Sven, ist jetzt alles gut? Und wenn ja, warum?
Weil die Erwartungshaltung eine andere war. Bei den vorherigen Spielen gegen Andorra, Lettland und Albanien ging es aus englischer Sicht ja nur darum, wie hoch gewonnen würde. Und die Fans haben ja da insgeheim jedes Mal mindestens 3 Tore erwartet, gegen Andorra 5 und vielleicht wird es ja sogar zweistellig. Dem zu entsprechen ist im heutigen internationalen Fußball eine enorme Aufgabe. Und in Serbien ging es für England nur darum, in Anführungszeichen, zu gewinnen. Vielleicht sogar ein Unentschieden hätten die Engländer genommen, weil sie es in ihrer Gruppenkonstellation dann weitergebracht hätte. Und ich glaube, aus dieser Perspektive heraus ist das Ergebnis in Serbien zu erklären. Für England ging es nur darum, das Spiel zu gewinnen, dann fallen 1-2 Tore und auf einmal agiert ja auch der Gegner anders. Serbien hat dann in der Halbzeit versucht, das Spiel zu drehen, weil das ihr eigener Anspruch ist. Während es für Andorra ja nach einem 0-1 oder 0-2 nur darum ging, nicht weitere Gegentore zu kassieren. Und durch die Herangehensweise der Serben ergibt sich natürlich dann auch die Möglichkeit für England, weitere Tore nachzulegen, weil Serbien versucht hat, selbst mehr in die Offensive zu investieren und weil dort auch die Frustration einsetzt. Insofern, da verrate ich dir leider nichts Neues, ist da sehr viel Psychologie dabei bei diesen englischen Nationalspielen.
Was man Thomas Tuchel zuguten hält, ich halte ihm viel zugute, weil ich habe den auch in München sehr geschätzt mit seiner Ehrlichkeit. Aber was man dieser Mannschaft dann doch, wenn ich aufs Torverhältnis schaue, Sven, korrigier mich bitte, aber soweit ich das gesehen habe, ist England hat noch kein Gegentor erhalten. Ist das sowieso immer eine Idee von Thomas Tuchel gewesen, dass zuerst mal, um Hüb Stevens zu zitieren, der das angeblich nie gesagt hat, die Null stehen muss? Oder ergibt sich das einfach daraus, dass die Engländer halt einfach eine unglaubliche Klasse haben und generell die Spiele so diktieren, dass die Gegner wenige Chancen haben?
Aus meiner Sicht hat Thomas Tuchel zu viel gesehen und auch zu viel gewonnen, als dass er jetzt in seiner Position als englischer Nationaltrainer meinen würde, er müsste den internationalen Fußball neu erfinden. Tuchel ist hergegangen und hat natürlich geguckt, was sein Vorgänger Gareth Southgate getan hat, der ja nicht so ganz unerfolgreich mit England war, wenn man bedenkt, dass er diese Nation zweimal ins EM-Finale geführt hat. Und was hat Southgate gemacht? Er hat sich ja auch wieder an anderen Trainern orientiert. Und da fiel einfach auf, dass in der Summe Nationalmannschaften erfolgreich sind, wenn sie eine gute Struktur, eine gute Hierarchie, einen Teamgeist haben und vor allem in den Spielen erstmal über viel Kontrolle und eine stabile Defensive verfügen. Denn in diesen entscheidenden Partien bei Welt- oder Europameisterschaften gibt es selten eine Konstellation wie in der Premier League, dass zwei Mannschaften aufeinander losstürmen und den Sieger ermitteln. Sondern da ist extrem viel Taktik dabei und am Ende entscheiden Nuancen über Sieg und Niederlage. Dafür ist eine gute Struktur und eine stabile Defensive die Basis. Und genau daran hat ja Thomas Tuchel angeknüpft, indem er dafür gesorgt hat, dass nach wie vor es eine klare Hierarchie in seinem gibt. Deswegen werden Spieler nominiert, wie zum Beispiel Jordan Henderson, die jetzt sportlich keine große Rolle spielen, aber die Mannschaft zusammenhalten und auch die jungen Spieler führen und die auch schon mal die Erfahrung haben, in einem Stadion wie in Belgrad gespielt zu haben und das weitergehen können. Und dazu kommt natürlich, dass Tuchel selbst immer schon eine Fußballanschauung hat, die auch auf Kontrolle basiert. Insofern war das naheliegend, dass er dieses defensive Konstrukt erstmal so zusammenlässt und schaut, dass England eben keine Gegentore kassiert und das Ganze nicht von heute auf morgen versucht umzuändern. So sind dann die ersten Spiele von Tuchel auch vonstatten gegangen. Es war eine Fortsetzung dessen, was Gareth Southgate getan hat. Und jetzt, wo Tuchel mehr Sicherheit gewinnt, auch in diesem neuen Nationaltrainerposten, mehr Erfahrungen sammelt, bringt er seine Ideen ein. Und die hast du jetzt unter anderem auch gegen Serbien gesehen, wodurch dann er bereit war, mehr ins Risiko zu gehen, mehr in die Offensive zu investieren, ohne dass das dann zum Nachteil der Balance werden wird.
Jetzt, das kannst du noch nicht gehört haben, weil es noch nicht online ist, aber Oliver Fasnacht hat da in dem ersten Teil, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, welche Nationen denn tatsächlich eine gewisse Struktur aufgebaut haben oder welche Ligenstruktur aufgebaut haben, so dass die Nationalteams davon profitieren. Ich nehme da immer die Spanier, und Oliver war da nicht ganz meiner Meinung, wo wir alle einer Meinung waren, ist, dass eben die Engländer, dass mit ihnen A immer zu rechnen ist und dass die Engländer aber auch eine Breite haben, wie kaum eine andere Nation. Also die Spanier würde ich da schon mit reinnehmen, aber siehst du die Engländer da auch in einer Art und Weise gut aufgestellt, wie sich zum Beispiel Deutschland nur wünschen könnte?
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Spanien hat eine Fußballkultur, eine Fußballidentität. Und das macht es dieser Mannschaft möglich, auf hohem Niveau über einen ganz langen Zeitraum zu funktionieren. Das ist dann mal besser, wenn dann vorne entsprechende Zielspieler da sind, oder mal weniger gut, wenn sie vielleicht den Mittelstürmer vermissen lassen. Bei England ist eine Spielkultur vorhanden, die sehr auf offenem Visier basiert. Nur findest du das im internationalen Fußball kaum vor. Und darunter hat der englische Fußball im Vergleich zu der Ballbesitzkultur in Spanien lange Zeit gelitten. Und das ist auch nach wie vor ein ganz erheblicher Punkt. Und den hat auch, bei dem ist auch noch nicht klar, ob es Thomas Tuchel gelingt, ihn zu lösen. Denn die Engländer verfügen durch die Premier League und die Maßnahmen der Vereine, dort mehr in die Jugend zu investieren, über eine riesige Breite, aber nicht auf allen Positionen. Und es gibt eben ganz neuralgische Stellen, an denen der englische Fußball nicht über internationale Spitzenspieler verfügt. Und die markanteste Position ist die Stelle vor der Abwehr. Um es vielleicht auch aus deutscher Sicht drastischer zu machen, ein Spieler wie Toni Kroos hat England ganz lange Zeit nicht gehabt. Aber der ist unverzichtbar im internationalen Fußball. Einer, der Rhythmus, einer, der Struktur gibt, der ein gutes, cleveres Stellungsspiel hat und dann auch mit Pässen nach vorn die Partie beschleunigen kann. Aber auch weiß, wann es mal gut ist, das Tempo rauszunehmen. So ein Spieler war in England mal Paul Scholes. Der ist leider vor 2 Jahrzehnten zurückgetreten. Und seitdem sucht England händeringend nach einer solchen Figur. Und auch Gareth Southgate hat in all seinen Jahren so viel versucht, verschiedene Spieler getestet, aber nichts wollte so richtig funktionieren. Und Thomas Tuchel ist jetzt mit einer neuen Personalie in Serbien angetreten, und zwar mit Elliot Anderson von Nottingham Forest. 22 Jahre jung, also das heißt, so viele Trainer konnten ihn noch nicht nominieren, weil er jetzt auch erst den Durchbruch in der vergangenen Saison geschafft hat. Aber er ist eine sehr interessante Personalie, weil wenn du ihm zusiehst, bekommst du eine Idee davon, dass er durchaus über Talente verfügt, wie damals Paul Scholes. Die Frage ist, kann er das nur gegen Gegner wie Serbien, oder kann er das auch noch auf einem höheren Niveau, wenn es irgendwann mal gegen Spanien und Frankreich, Brasilien oder Argentinien gehen sollte. Aber die Personalie als solche könnte England extrem weiterhelfen.
Das heißt also, ist das diese Holding Six, die Thomas Tuchel ja auch bei den Bayern gefordert hat? Ist es diese Position genau, die du ansprichst?
In der Vita von Thomas Tuchel fällt auf, dass er seine größten Erfolge gefeiert hat, wenn er im defensiven Mittelfeld einen solchen Taktgeber hatte. Das war bei Paris Saint-Germain der große Marquinhos, und bei Chelsea war das dann Jorginho. Und bei der Nationalmannschaft in England könnte das jetzt eben anders sein. Und wenn du so einen Spieler hast, der ist einfach unverzichtbar. Die Leute sagen von außen, ist doch so viel Offensivpotenzial. Da ist doch Jude Bellingham, da ist Phil Foden, da ist Cole Palmer, da ist Bukayo Saka. Die muss man doch alle spielen lassen. Nein, aber man kann die nicht alle spielen lassen, weil du halt nur einen Spielmacher in einer Mannschaft hast. Auf der Torhüterposition verstehen es die Leute. Da sagt auch niemand in Deutschland, also Deutschland müsste aber mit 4 Torhütern spielen, weil man so viele gute hat. Nein, da spielt nur einer und die anderen sitzen auf der Bank. Und ähnlich ist es auch in England. Und da, glaube ich, benötigt es dann schon auch so eine Autorität wie Tuchel, der dann sagt, die und die Spieler sitzen auf der Bank, obwohl vielleicht in jeder anderen Nation spielen würden. Aber sie spielen vielleicht nicht, weil England noch einen besseren hat. Aber du brauchst im Vergleich dazu Spieler wie Anderson, die vielleicht jetzt nicht diesen internationalen Ruf haben, aber in der Mannschaft eine ganz wichtige Rolle ausführen. Und durch diese Positionierung von Anderson zum Beispiel bekommt Thomas Tuchel auch Declan Rice frei, der dann als Verbindungsspieler im Zentrum agieren kann, wo er seine Lauf- und Zweikampfstärke noch viel mehr einbringen kann, als auf dieser sogenannten Holding-Six-Position, wo ja Tuchel einen Spieler bevorzugt, der da praktisch die ganze Zeit über auf dieser Stelle zu finden ist und nicht auf anderen Flächen auf dem Platz sich herumtreibt.
Gut. Apropos Anderson, apropos Nottingham Forest. Es ist mir bei meinen langen USA-Reisen komplett entgangen, dass Nottingham Forest einen neuen Coach hat. Und das ist ein Coach, den man im letzten Jahr noch in Tottenham gesehen hat. Sven, wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Das ist mir völlig durch die Finger gerutscht.
Ich glaube nicht, dass dir das durch die Finger gerutscht ist, weil das ist ja erst vor ein paar Tagen passiert. Ja. Es ist noch nicht so lange auf dem Markt. Wenn du bei Nottingham Forest unterschreibst oder generell als Trainer, dann weißt du, dass es meistens so ein Vertrag nur von begrenzter Haltbarkeitsdauer ist. Bei Nottingham Forest weißt du, wenn du dort unterschreibst, dass es schon bei der ersten Krise vorbei ist. So ungeduldig ist der Eigentümer Evangelos Marinakis. Dessen war sich sicherlich auch der Trainer Nuno Espirito Santo im Klaren. Der hat diesen Club damals in Abstiegsgefahr übernommen und ihn dann sensationell in den Europapokal geführt. Das allerdings hat dann bei einem Trainer wie Nuno Espirito Santo auch dazu geführt, dass er wusste, dass es ganz schwierig werden würde, diesen Erfolg nochmal zu toppen. Entsprechend hat er diesen Verein da im Sommer sehr genau beobachtet und aus seiner Sicht haben sich ein paar Dinge verändert. Zum einen natürlich die Erwartungshaltung, dass der Eigentümer sich durchaus selbstbewusstes Ziel gesetzt hat, dass bald Titel folgen sollten. Dann haben dem Trainer die Transfers aufgestoßen, nicht das, dass Nottingham Forest wieder am Ende mehr als 200 Millionen Euro ausgegeben hat, sondern dass die Transfers erst sehr spät passiert sind, sodass diese Mannschaft nicht eingespielt ist. Und dazu kam noch, dass der Eigentümer entschlossen hat, mit dem früheren Arsenal-Sportdirektor Edu einen neuen Verantwortlichen für alle Fußballbelange im Verein zu engagieren, durch natürlich automatisch auch der Einfluss von Nuno Espirito Santo gesunken ist und offensichtlich auch die Kommunikationswege zum Eigentümer. Denn wenn du jemanden holst wie Edu, dann ist es als Besitzer wahrscheinlich naheliegend, dass du tendenziell mehr mit dieser neuen Person kommunizierst, als dann direkt zum Trainer. Das Ganze hat dann der Nuno Espirito Santo öffentlich gemacht vor ein paar Wochen, wodurch sich dann das Verhältnis natürlich zu Marinakis von einer Sekunde auf die andere noch viel schlechter dargestellt hat als davor. Und wenn du den Eigentümer Marinakis kennst, dann weißt du, dass sich sowas normalerweise nicht lange gefallen lässt. Hat er jetzt diesmal auch nicht, sondern hat dann bis zu den Länderspielen gewartet, um den Trainer zu tauschen. Das Spannende dabei ist, dass er jetzt, wie du es angesprochen hast, auf Anspruch de Koklu von Tottenham Hotspur zurückgegriffen hat, aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Zum einen, weil er mit ihm sehr gut bekannt ist aus Griechenland. Also Marinakis ist selbst Grieche und Postecoglou hat griechische Ahnen. Die haben sich da auch vor einigen Monaten bei der Preisverleihung in Griechenland sehr anregend unterhalten, wie man auf Bilder sehen kann. Und zum anderen, weil Marinakis sich dann auch von sehr offensichtlichen Dingen beeinflussen lässt. Zum Beispiel davon, dass Postecoglou auf all seinen bisherigen Stationen immer Titel gewonnen hat, wie er auch zuletzt bei Tottenham. Und das möchte er jetzt mit Postecoglou bei Nottingham auch vollbringen. Eins kann ich da jetzt schon vorwegnehmen, wenn es nicht funktioniert, wird der Trainer wieder gewechselt werden.
What else is new? So, Sven, wir haben das letzte Mal gesprochen, vor zwei Wochen, in schöner Regelmäßigkeit, da warst du im Grunde genommen auf dem Weg nach Liverpool, um dir dieses Spitzenspiel anzusehen zwischen Liverpool und Arsenal und
dann niemand mehr interessiert hat, nachdem Alexander Isak transferiert worden ist.
Ja, das ist wahr. Und ich meine, Dominik Szoboszlai hat dieses Spiel entschieden. Ich hatte eher den Eindruck, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, ich hatte eher den Eindruck, dass Arsenal die bessere Mannschaft war, was am Ende des Tages wurscht ist. Aber wie, hast du noch irgendwelche Erinnerungen an dieses Spiel oder sind einfach zu viele Tage vergangen seitdem?
Naja, die Erinnerung habe ich eher an den Tag danach, als dann Isak von Newcastle zum FC Liverpool gewechselt ist. In dem Spiel als solches, also so ein gutes Erinnerungsvermögen habe ich dann doch noch, sticht natürlich dieses Freistoßtor heraus von Dominik Szoboszlai. Also das kann ich dir immer noch aufmalen, wie dieser Ball da über die Mauer geflogen ist.
Tore wie gemalt,
und dann oben im Netz gelandet ist. Ja. Vielleicht kann er noch mal eine zweite Edition auflegen. Ich würde es mir auf alle Fälle wieder kaufen und hoffentlich auch jeder andere, der die erste Version schon gelesen
hat. Was mir aufgefallen auf alle Fälle dazu. Was mir aufgefallen ist, dass vielleicht zu diesem Spiel noch, wenn man diesen Einmarsch sieht und die Ränge sind voll und die Stimmung ist prächtig, und dann siehst du Florian Wirtz, fast mit dem Grinsen, wie er da reingeht. Einfach, glaube ich, da hat er sich auch gedacht, spätestens jetzt weiß ich habe alles richtig gemacht. Dann ist er leicht verletzt, meine ich, ausgewechselt worden. So schlimm kann es nicht sein, weil er hat in der Nationalmannschaft gespielt. Wie viel Welpenschutz genießt denn Florian Wirtz in Liverpool, deiner Ansicht nach?
Nach dem Spiel Florian wird wahrscheinlich gedacht, es war die schlechteste Entscheidung, die er je getroffen hat, in die Premier League zu wechseln. Weil der Junge sich nämlich dort ganz schön umgeguckt hat nach 70, 80 Minuten, wie hoch das Spieltempo in so einem Topspiel ist, denn der ist nicht verletzt raus, sondern der hatte Krämpfe. Und das hat dann sein Trainer Arne Slot auf der Pressekonferenz aus meiner Sicht auch sehr genüsslich öffentlich gemacht. Also der wurde durchaus gefragt, wie es denn um Florian Wirtz bestellt ist und wie schlimm die Verletzung ist. Und dann hat Arne Slot gesagt, dass man sich um Wirtz keine Sorgen machen muss, und der hatte Krämpfe. Und das hat er in einer Art und Weise gesagt, die sehr darauf schließen ließ, dass er dem Jungen gezeigt hat, hör mal zu, so funktioniert übrigens Premier League Fußball. Und da hast du noch ein bisschen was nachzuholen, bis du dann körperlich auch in der Form bist, das über die gesamte Distanz vollziehen zu können. Ist übrigens auch keine Überraschung. So geht es nahezu jedem Spieler, der nach England kommt, weil das Tempo deswegen höher ist, weil einfach wenig Fouls gepfiffen werden. Und dadurch ist es ein permanentes Hin und Her. Das verlangen auch einfach die Zuschauer, wodurch sich eine sehr offene Begegnung ergibt. Und natürlich gucken die Gegner auf Florian Wirtz. Dafür ist seine Klasse viel zu groß. Dafür haben die ja alle mitbekommen, was er bei Bayer Leverkusen geleistet hat. Du hast schon in den ersten Spielen gesehen, dass er permanent 2, 3 Gegenspieler um sich herum hat, was natürlich für Liverpool einen riesigen Vorteil ergibt, weil die haben natürlich dann andere Klassenspieler, die diesen Platz entsprechend nutzen können. Aber ich glaube, dass sich Florian Wirtz noch über die nächsten Wochen an dieses Spieltempo gewöhnt und auch an den Rhythmus in Liverpool, jetzt auch mit den einsetzenden Champions League spielen, aber wenn du ihn siehst und jetzt auch zuhörst in den vergangenen Interviews, natürlich genießt er da seinen Wechsel und das ja auch vollkommen zu Recht, wenn du dir anguckst, in welcher Mannschaft er da jetzt in Liverpool spielt, dann kann man ihm ja nur dazu gratulieren. Und er ist ja da nicht einer von diesen 20, sondern ist ja einer, der gesetzt ist, und zwar in jedem Spiel. Und das musst du in seinem Alter erstmal hinkriegen.
Und wo wird Alexander Isak reinpassen in diese Mannschaft? Der nächste, der für ein enormes Geld gekommen ist.
Das ist das einzige Risiko, das ich momentan bei dieser Liverpooler Mannschaft sehe. Zum Glück für Alexander Isak haben die jetzt in den ersten 3 Ligaspielen jetzt noch nicht so Fußball gespielt, dass man sagen würde, man braucht Alexander Isak gar nicht mehr. Aber die Mannschaft hat immerhin so funktioniert, dass es jetzt durchaus interessant zu sehen sein wird, wie sich das Gefüge neu orientiert. Denn Alexander Isak hat Liverpool nicht geholt, um ihn auf die Bank zu setzen und als Joker zu verwenden. Wenngleich ich genau diese Rolle für ihn in den nächsten Wochen sehe, weil er körperlich nicht auf dem Niveau der anderen sein kann. Er hat ja bei Newcastle zuletzt nicht mehr mit der Mannschaft trainiert und auch bisher noch überhaupt kein Pflichtspiel in dieser Saison bestritten. Aber wenn Isak irgendwann mal fit werden sollte, dann wird er spielen und dann wird er wahrscheinlich auch als Mittelstürmer agieren, was bedeuten würde, dass der bisher sehr erfolgreiche Hugo Ekitike von Eintracht Frankfurt sich eine andere Position besuchen müssen. Eventuell links außen, aber dort spielt momentan Cody Gakpo verzüglich und ist Arne Slot gezwungen, sich was einfallen lassen zu müssen oder das entsprechend zu moderieren. Wenn du das aus einer Gesamtperspektive siehst, dann kannst du Liverpool nur gratulieren, wie viele Optionen sie haben. Aber intern werden sie das dann so kommunizieren müssen, dass jeder Spieler eine Stelle oder eine Rolle für sich findet, die er akzeptiert. Ich habe das Gefühl, dass Arne Slot in der vergangenen Saison den Verantwortlichen in Liverpool bewiesen hat, dass seine Verpflichtung absolut richtig war. Und deswegen haben sie ihm jetzt das Vertrauen geschenkt, dass er sich quasi eine eigene Mannschaft zusammenkaufen musste. Denn viele Spieler, die in der vergangenen Saison schon von ihm auf dem Platz gestanden sind, die gibt es jetzt nicht mehr. Das kannst du an einer Hand abzählen. So viel Neue hat Liverpool im Sommer geholt.
Okay. Dann lass mich schließen mit der Frage, ob der Transfer von Gianluigi Donnarumma zu Manchester City eines, vielleicht sogar das Hauptproblem von Man City löst, oder ist genau diese Position eben nicht kritisch in dem, was Man City bislang gezeigt hat?
Spontan würde ich sagen, dass es eigentlich nichts an der Konstellation ändert, wenn du ein bisschen spöttisch antworten müsstest, würdest du sogar sagen, dass Manchester City sich unter Umständen verschlechtert hat. Denn Donnarumma wird nicht derjenige Torhüter sein, der mit dem Fuß ähnliche Dinge bewerkstelligen kann wie Ederson. Und das Spiel von Manchester City basiert ja sehr darauf, dass der Torwart gerade im Spielaufbau mit eingebunden ist. Dafür kommt natürlich die große Qualität von Donnarumma zu tragen, dass er natürlich auf der Linie eine absolute Weltklassefigur ist. Ich glaube, dass Manchester City diesen Schritt deswegen vollzogen hat, weil sie wussten, dass das irgendwann mal fällig werden würde. Weil Ederson hat ja auch schon für einen Fußballer fortgeschrittenes Alter. Insofern, glaube ich, war City nicht der Pflicht darauf, mit ihm nochmal langfristig zu verlängern. Zumal Ederson ja in den vergangenen Jahren immer wieder auch mal verletzt gewesen ist. An der Leistung von Ederson als solches gab es relativ wenig zu bemängeln. Insofern war das für mich der Vorgriff, dass Donnarumma jetzt eben auf dem Markt ist und man mit Ederson nicht mehr langfristig weitermachen möchte. Wenn du dir allerdings diese Gesamtkonstellation bei Manchester City anschaust, dann bin ich relativ skeptisch für die Saison. Wenn du mich zu einer sehr verleiten müsstest, dann würde ich sogar behaupten, dass Manchester United momentan etwas besser aufgestellt zu sein scheint als dieses Manchester City. Am Sonntag spielen sie gegeneinander. Der Verlierer hat ein Problem, weil der wird nämlich erstmal in der unteren Tabellenhälfte festhängen. Manchester City hat knapp eine 500 Millionen in diesem Jahr für neue Spieler ausgegeben und glaube, dass die alle Potenzial haben. Dafür ist der Club auch viel zu erfahren und zu gut, als dass er Spieler einkaufen würde, die nicht über individuelle Klasse verfügen. Die Frage ist nur, sind die alle so gut wie ihre Vorgänger? Und die Vorgänger haben ja bekanntlich eine relativ hohe Messlatte gelegt mit diesem historischen Titeltribble 2023. Diese Frage, daran wird sich die Saison von Manchester City entscheiden und vor allem auch daran, ob diese neuen Spieler eine ähnlich gute interne Hierarchie finden wie ihre Vorgänger. Denn momentan erscheint mir das ein Hauptproblem zu sein, dass der Verein viele Schlüsselspieler verloren hat, die auch einfach für das interne Gefüge wichtig waren und sich das aufgrund dieser kurzen zeitlichen Abfolge noch gar nicht richtig bei den neuen Spielern herausbilden kann. Und wenn du dann einen Spieler hast wie Rodri, die öffentlich mahnend den Zeigefinger heben und sagen, dass das alles nicht die Qualität hat, die wir gewohnt sind und dass sich das schleunigst ändern muss, dann ist das ein Warnzeichen. Wenn das immer in den vergangenen Jahren bei Manchester City passiert ist, dann hatte das einen Grund. Und das ist sehr ernst zu nehmen, wenn Rodri da sagt, und das deckt sich mit dem, was ich in den vergangenen Spielen bei Manchester City gesehen habe. Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass Pep Guardiola, so wie damals Jürgen Klopp vor ein paar Jahren, so einen Generationswechsel im Handumdrehen bewerkstelligt und City sofort wieder um die großen Titel mitspielt.
Wirst du es höchst selbst bezeugen an diesem Sonntag, das Manchester Derby?
Wenn du möchtest, kann ich dir nächsten Donnerstag davon berichten. Ich werde mich am Sonntag am Manchester aufmachen, tatsächlich.
Mittlerweile, es ist intuitiv mittlerweile, wo ich Sven heißt, vermute. Großartig. Sven, ich danke dir. Be careful what you ask, what you wish for, you might get it. Also, ich melde mich schon bald wieder. Danke Sven, kurze Pause in der Big Show 726.
This is Christopher Mandrock-Russo and you are listening to Sports Radio 360.
Es ist die Big Show 726 und ich freue mich nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder in die verdiente Sommerpause, die ihr wahrscheinlich nur auf dem Tennisplatz verbracht hat, nach dieser Sommerpause mal wieder mit Uwe Semrau zu sprechen. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen.
Es ist zwar schon alles gesagt, Uwe, aber noch nicht von jedem und schon gar nicht von mir. Es ist jetzt ungefähr eine Woche vergangen seit diesem Beben bei den Füchsen Berlin. Ich habe mir versucht, selbst eine Meinung zu bilden. Ich habe auch einen Kommentar gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Ich meine, es war von Carsten Scheele, der durchaus nachvollziehen kann, was Bob Hanning gemacht hat oder zumindest sagt, es könnte funktionieren. Wie ist denn deine Einschätzung noch mit ein paar Tagen Abstand, Uwe?
Also, was mir fehlt in der ganzen Diskussion, das sind die inhaltlichen Gründe, die bisher in keinster Weise transportiert worden sind. Es geht für mich bisher nur darum, dass ein gewisser Fristendruck aufgebaut wurde und sich dann Dinge verselbstständigt haben. Aber was die inhaltlichen Beweggründe der Arbeit von Stefan Kretschmer und von Jaron Siewert waren, die dazu geführt haben, dass in der Führungsspitze, und es ist ja nicht nur Bob Hanning allein, zum Umdenken gebracht haben, das erschließt sich mir derzeit noch nicht. Da weiß ich zu wenig. Und natürlich vorne, plakativ gesagt, ist das alles sehr, sehr unverständlich. Ich glaube, dass es eine andere Ebene dahinter gibt, die wir erst noch kennenlernen müssen. Wahrscheinlich ist da auch ein bisschen Stillschweigen vereinbart worden, aber es gibt stichhaltige Gründe, glaube ich, im Hintergrund, die dazu geführt haben, dass letztendlich beide entlassen wurden. Wobei es bei Jaron Siebert noch ein etwas anderer Fall ist. Da müsste man genauer hinschauen, wie er in den Sog letztendlich reingeraten ist. Denn es war ja schon klar, dass der neue Trainer Krikau eigentlich nur die Rolle des Sportchefs hätte übernehmen sollen. Wie er dann letztendlich auch Trainer geworden ist, das erschließt sich auch mir nicht.
Jetzt hat Bob Hanning oder haben die Füchse Jaron Siebert, der in einem extrem jungen Alter vertraut, den Cheftrainerposten zugetraut. Sie sind deutscher Meister geworden in diesem Jahr. Da heißt das also, dass Jaron Siebert jetzt nicht lange warten muss, um wieder einen richtig, richtig guten Job zu bekommen? Oder hat diese ganze Gemengelage in Berlin, dieses Umfeld, hat das eben genau gepasst auch für Jaron Siebert, weil sie ja doch viel Geduld gezeigt haben dann auch?
Natürlich hat das gepasst. Ne? Er ist ja da auch als Jugendspieler groß geworden, Junioren-Nationalspieler gewesen, große Erfolge gefeiert mit dieser Generation. Er ist in Berlin verwurzelt, hat zwei kleine Kinder. Natürlich haben die ganzen Lebensumstände für ihn da sehr, sehr viel bereitgehalten. Und er hat sich auch als Trainer entwickelt. Ich finde, er ist wirklich eine starke Persönlichkeit, was die Reaktion auf Spielabläufe angeht und zieht da die richtigen Register. Also ich finde, Trainer des Jahres, das spiegelt nicht nur die Erfolge wider, sondern natürlich auch seine Arbeit. Und das ist kein einfacher Job, solche Superstars wie Matthias Gitzel mit einem A-Jugendlichen zu verquicken. Und so war es ja auch am Ende der Saison, dass ein Jan Grüner, der mit der U19 im Sommer unterwegs war, plötzlich auf der Außenposition aufgetaucht ist und hat zusammengespielt mit so einem Typ wie Matthias Gitzel. Also das hat alles funktioniert und das war natürlich auch ein Verdienst von Jaron Siebert. Und es ist ja so, dass er jetzt erstmal weiter Gehalt bekommt. Also es gibt ja keine wirtschaftliche Not in dem Sinne. Und ich glaube, dass sich für ihn ganz viele Türen auftun werden und er mit Sicherheit auf der Notizliste von vielen Managern aufgetaucht ist. Also einen Anschlussjob, einen guten, den wird er mit Sicherheit bekommen.
Das war eine ganz verrückte Idee, die mir gerade gekommen ist. Wenn er noch ein bisschen Zeit hat und Alfred keine Lust mehr hat, ist Jaron Siebert, du kennst ihn ja, ist Jaron Siebert ein Typ, der sagt, okay, Nationalmannschaft ist geil, oder ist das eher jemand, der sagt, ich brauche die tägliche Arbeit mit der Mannschaft?
Das glaube ich schon, dass er das noch ein paar Jahre braucht. Ich meine, dass für so einen Job wie die Nationalmannschaft auch ein gestandener deutscher Trainer eher in Frage kommt, so wie Bennett Wiegert, wie Mike Machulla, wie Florian Kehrmann zum Beispiel. Ich glaube, das ist die nächste Phalanx, die da abgearbeitet wird. Jaron Siebert ist dazu noch zu jung und ich glaube, dass er durchaus bei einem anderen Spitzenklub der Bundesliga erstmal anheuert, wenn da was frei werden sollte im nächsten Sommer. Das kann ich mir gut vorstellen.
Und jetzt haben die Füchse dann sofort gegen Magdeburg verloren. Ich sehe da keinen ursächlichen Zusammenhang, Uwe, weil ich mir denke, gegen Magdeburg kann man verlieren, weil das wahrscheinlich am Ende des Tages doch die beste deutsche Mannschaft ist. Gab es da einen Post-Nicht-Trainer-Effekt, dadurch, dass Jaron Siebert nicht mehr da war?
In dem Sinne, dass Nicolas Krikau die Mannschaft noch nicht so gut kennt, sehr wohl. Also, also das denke ich schon. Dass es da, sie waren ja dran, bis auf 10-12. Ne? Also Lasse Ludwig ist ins Tor eingewechselt worden, der hat gut gehalten. Und dann gab es diesen Moment, wo man hätte aufrücken können auf Magdeburg. Und dann musst du die richtigen Spieler aufs Feld schicken und ihnen sagen, was sie machen sollen. Und ich glaube, dazu war Krikau noch nicht bereit. Also von daher gab es diesen Effekt auf jeden Fall. Auf der anderen Seite habe ich gestern das Spiel von Magdeburg in der Champions League begleitet. Also, dass die zu Hause gegen den SCM verlieren können, vielleicht nicht in dieser Höhe. Das war im Spektrum des Möglichen auf jeden Fall. Ne? Und die Reaktion von Bennett Wiegert nach dieser Partie war ja auch sehr abgeklärt. Das ist auch mittlerweile das Selbstverständnis in Magdeburg. Das war ein Sieg am dritten Spieltag. Das haben wir mal wieder gewonnen. Mund abputzen, weiter geht's. Und dann hat man auch die Souveränität gestern gesehen. Magdeburg hat kurz vor der Pause aufgedreht gegen PSG und hat sich diesen Vorsprung einfach nicht mehr nehmen lassen. Und da sind die Füchse halt auch mal abgeprallt an dieser Mannschaft. Das heißt aber für den weiteren Verlauf nicht viel. Heute ist der nächste Prüfstein, wie sie das verdaut haben. Sie müssen in Nord spielen. Das ist eine hohe Hürde und wie sie das meistern, das gibt dann die nächsten Rückschlüsse, wie es aktuell dort aussieht.
Nikolai Krikau ist Däne, der beste Spieler nicht nur der Welt, sondern natürlich auch von den Füchsen ist auch Däne. Irgendwelche Rückschlüsse, die man darauf ziehen kann? Matthias Gitzel, ich kenne ihn überhaupt nicht, aber wird wahrscheinlich seine Finger null im Spiel gehabt haben.
Glaube ich auch nicht. Tatsache ist, dass die beiden ja im Verein zusammengearbeitet haben und Gitzel von Krikau eine ganze Zeit begleitet wurde und auch mitentwickelt wurde. Also da gibt es mit Sicherheit einen sehr, sehr guten Draht, keine Frage. Und auch zu Lasse Andersson, also das, die Chemie wird stimmen, keine Frage. Aber er muss natürlich mit allen weiterarbeiten und die Füchse haben ja einen neuen Mittelmann. Und da wird sich zeigen, wie sich das Spiel verändert bei den Füchsen. Opfer dieser Entwicklung ist ja im Prinzip Max Benecke geworden, der für sich keine Spielanteile sieht bei den Füchsen und deswegen gewechselt ist nach Eisenach. Also das Gefüge hat sich ein bisschen verändert, damit muss Krikau jetzt auch arbeiten, aber es ist zumindest kein Nachteil, dass er als profunder Kenner der dänischen Spieler dorthin kommt und dort das Werk jetzt weiterführt. Also auf lange, ich glaube, dass es ein guter Trainer ist. Götzi hat in einer unserer Sitzungen mal gesagt, also er ist aber auch nicht so gut, dass er übers Wasser laufen kann. Das ist kein Wundertrainer, ja, aber es ist ein guter Trainer, der von vielen umworben wurde nach seinem Rauswurf und da hat er jetzt zugeschnappt und dann hat sich die Sache so entwickelt und dem muss er jetzt gerecht werden in der Doppelfunktion.
Ja, liebe junge Hörer und Hörerinnen, Berti Vogts hat ja mal gesagt, wenn er übers Wasser laufen würde, würde man ihm nachrufen, na schau, schwimmen kann er auch nicht. Aber das nur nebenbei. Ein Team, um kurz auf die Handball-Bundesliga zu kommen, Uwe, über das wir im letzten Jahr, ich möchte nicht sagen geschwärmt haben, aber ich zumindest immer positives Feedback von euch eingeholt habe, von dir und Götzi. Die MT Melsungen ist ganz, ganz schlecht ins Jahr gestartet mit zwei Niederlagen. Jetzt haben sie das dritte Spiel gewonnen. Warum?
Also das ist ja wie ein Fluch, der auf Nordhessen lastet. Sie haben schon wieder 6 oder 7 Verletzte. Das ist unglaublich. Ja. Und es sind alltägliche Dinge, die einfach passieren können. Also Vlad Kulesz wirft aufs Tor, der Arm schwingt aus und seine Hand landet an einem sehr harten Schädel und er bricht sich die Mittelhand. Das kann dir in jedem Training passieren, aber es passiert eben der MT Melsungen. Und ich weiß nicht, warum, was sie verbrochen haben. Die machen eigentlich eine super Arbeit, aber es sind einfach die Pechpilze der Liga und damit ist das schon hinreichend erklärt. Also ich glaube, die werden sich berappeln. Sie sind auf der Suche nach einem Rückraumspieler. Sie hätten gerne Luka Witz gehabt von der SG Flensburg-Handewitt. Aber der muss dort bleiben und von daher, ja, sie werden bestimmt noch einen finden. Wahrscheinlich eine 1B-Lösung, aber das ist wirklich nicht zu erklären, warum in Melsungen das immer so läuft, wie es läuft. Und also die haben sich aus der Spitzengruppe jetzt zunächst mal abgemeldet und kann man nur hoffen, dass sie da wieder Anschluss finden, weil die Handballbegeisterung ist riesengroß und da kann man nur hoffen, dass das so weitergeführt wird.
Ist diese Spitzengruppe, sind das die üblichen Verdächtigen? Ich meine, Kiel hat erst 2-mal gespielt, über Magdeburg haben wir gesprochen, Flensburg auch schon 2 Punkte abgegeben, zwar nicht verloren, aber 2-mal unentschieden gespielt. Sind es wieder die üblichen Verdächtigen oder ist da eine Mannschaft wie zum Beispiel, ich hau einfach mal Gummersbach raus, ist das auch eine Möglichkeit, dass die länger mal oben mitspielen, zumindest um die internationalen Plätze?
Ja, das sehe ich auch so. Und so ein Typ wie Schlurow, der wird immer besser. Das ist ja der neue Julian Köster, wenn man so will. Ich glaube, dass du, aber wie gesagt, liegt alles an Verletzte, ja oder nein, wie immer in der Bundesliga. Aber die können durchaus so eine Rolle wie Melsungen oder Hannover einnehmen. Für ganz vorne reicht das nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Top 5 auf jeden Fall.
Okay, Gut, dann vielleicht ein Wort noch zu Flensburg, wo ja der ehemalige österreichische Bundestrainer am Start ist. Wie ist dort zu arbeiten? Wie ist die Anspruchshaltung, die bei der SG Flensburg Handewitt ja eigentlich einen Meistertitel schon mit einschließt? Ist das für Aleš Bajović, ist das in irgendeiner Art und Weise realistisch?
Ja, finde ich schon. Also wenn die einen Lauf kriegen, und Pajovic, finde ich, ist ein sehr, sehr starker Trainer, auch wenn er sich mal ein bisschen verrechnet hat beim Buzzerbeater, das kann passieren, in der Hitze des Gefechts, aber das passiert ihm kein zweites Mal, und die haben einfach eine gute Mannschaft, und die können tatsächlich für Unruhe sorgen ganz vorne. Und da kommt's jetzt auf die ersten direkten Duelle natürlich an, ne, wie es da weitergeht. Und Spiele gegen Kiel, Magdeburg und die Füchse. Und da wird man sehen, was sie drauf haben. Aber vom Kader her und von den Menschen, die rund um die Mannschaft arbeiten, auf jeden Fall mit ein Meisterschaftskandidat.
Okay. Gubi, du weißt, wir müssen noch ein kurzes Wort über den Tennissport verlieren. Ich habe jetzt schon von 3-4 Menschen gehört, dass sie so wenig US Open wie selten geschaut haben. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wenn ja, was ist der vordringliche Eindruck, den du mitgenommen hast von diesen US Open 2025?
Also, wie man das machen kann, erschließt sich mir nicht. Das war ein fantastisches Turnier. Ich habe unheimlich viel geguckt. Also,
okay, gut.
Das war sehr interessant, und es ist, finde ich, die nächste Weiterentwicklung gewesen. Also ich habe mit vielen gesprochen, und die haben gesagt, also so ein Hard-Hitting-Final wie das von Sinner gegen Alcaraz haben sie noch nie gesehen. Also das war vom Tempo her der Ballwechsel und von der Fülle der Entscheidungen, die in kürzester Zeit getroffen wurden, ein Endspiel, das sie so noch nie gesehen haben. Und ich finde, die beiden haben sich ein bisschen weiter vom Planeten entfernt und sind in einem Orbit angelangt, wo die anderen von unten zuschauen, was da vorne passiert. Und das war sehr interessant. Ich finde auch die Szene bei den Frauen super interessant, auch wenn Sabalenka sich da am Ende durchgesetzt hat. Aber da gibt's jetzt eine ganze Gruppe, wie ich finde, von Spielerinnen, wo jede jeden schlagen kann in den Finalrunden. Das ist vielleicht bei den Herren letztendlich nicht so. Gleichwohl glaube ich, dass aus dieser neuen Generation, also Shelton, Fonseca, Draper, Fies, wie sie alle heißen, Anfang 20 oder noch jünger, sich irgendwann einer rauskristallisieren wird und wird dort vorne angreifen und wird sich möglicherweise auf ein ähnliches Niveau erheben können wie die beiden, die jetzt für mich da unangreifbar derzeit stehen. Auch ein Djokovic kommt da nicht mehr ran. Das Spiel ist einfach zu langsam, zu ungefährlich, um die beiden in irgendeiner Form nochmal zu reizen. Aber auch da finde ich es spannend, aber auf einer anderen Ebene. Das braucht vielleicht noch ein Jahr oder so, aber dann wird sich da einer schon dazu bemüßigt fühlen, an den beiden ein bisschen zu kratzen. Ob Zverev dann nochmal hinkommt, ich weiß es nicht. Sein Spiel hat mir eigentlich viel besser gefallen, muss ich wirklich sagen. Er hat dazugelernt, er hat Spiele gehabt, wo er wirklich auch Vorhand-Winner reingepeitscht hat, wo er gute Stops gespielt hat und wo er vor allen Dingen auch Volley-Stops plötzlich kann. Also ich finde, sein Portfolio hat sich verbessert. Heißt aber nicht, dass das genügt, um ganz vorne nochmal anzugreifen. Ich würde es mir wünschen, gar keine Frage, wie wir alle in Tennis Deutschland, aber ich zweifle, ob das nochmal funktioniert.
Das ist ganz spannend, was du... Willst nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber die Leute, die du aufgeführt hast, Fies, leider oft verletzt, Draper, leider oft verletzt, Fonseca weiß ich nicht, da finde ich es sehr spannend, weiß nicht, ob das ein Witz war von Djokovic, dass er gesagt hat, er würde gerne Fonseca als Coach begleiten, auch wenn das teuer werden würde für Fonseca. Wir wissen alle, Fonseca ist mit ganz, ganz vielen irdischen Mitteln gesegnet, weil sein Vater unheimlich reich ist. Das wäre vielleicht spannend, aber ich sehe da am ehesten Shelton, wenn er gesund ist, weil der einfach dieses mächtige Spiel hat, weil er eine geile Persönlichkeit irgendwie auch hat. Das ist spannend, ich bin bei dir, und diese ersten 7 Minuten, die dieses erste Spiel schon gedauert hat von Sinner, das er dann verloren hat gegen Alcaraz, das erste Aufschlagspiel von Sinner. Ich war ja drüben, Uwe, aber das war einfach eine andere Kategorie von Tennis. Einfach nur dieses erste Aufschlagspiel, wie du sagst, die spielen so schnell, die beiden. Es ist krass. Schön zum Anschauen. Ja. Uwe, wo werden wir dich am Wochenende hören?
Ich bin im Urlaub. Tut mir leid.
Also. Bitte. Ja, wo werden wir dich sehen? Wo spielst du Tennis, ist die Frage.
In 2 Wochen tatsächlich in München nochmal.
Okay, na gut. Dann vielleicht geht was zusammen. The Great Uwe Semra, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 726.
Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
So, Herrschaften, jetzt quasi nicht mit heißer Nadel gestrickt, aber immer noch unter den Impressionen des 99-91 der deutschen Basketballnationalmannschaft gegen Slowenien freue ich mich, dass Sepp Dumitru ein paar Minuten Zeit für uns hat. Hi Sepp.
Hi Jens.
Ja, was bis ins tiefste Österreich vorgedrungen ist, mal, wir kommen gleich zur deutschen Mannschaft, aber ist doch das Wehklagen der Slowenen über das Schiedsrichtergespann. Jetzt weiß ich ja zu glauben, dass Luca gerne und oft etwas über die Schiedsrichter zu sagen hat, hat auch sehr, sehr schnell ein technisches Foul bekommen. Es war aber nicht nur Luca, sondern es waren mindestens 3 Slowenen, inklusive des Headcoaches. Ist da was dran, Sepp, oder ist das, does it come with the territory?
Manchmal beides. Manchmal ist beides richtig und ich glaube, das ist auf jeden Fall einer dieser Fälle. Also it comes with the territory, also im Universum gleicht diese Dinge meistens aus. Allerdings haben die natürlich auch ein gutes Argument auf ihrer Seite, die Slowenen, denn das war mal wieder, muss man leider sagen. Und das soll nicht irgendwelche Leistungen der Spieler schmälern, aber es war mal wieder eine absolute Katastrophe auf Seiten der FIBA-Referees und das ist so ein bisschen eines der Themen auch dieser Europameisterschaft. Also die Leistungen der Schiedsrichter sind nicht ansatzweise auf dem Niveau, das es braucht. Es war jetzt nicht das einzige Spiel, in dem katastrophal entschieden wurde. Es sind auch nicht Schiedsrichterentscheidungen, die das Spiel dann letzten Endes kippen lassen, aber die Art und Weise, wie gepfiffen wurde, die Art und Weise, wie das Spiel geleitet wurde, hatte definitiv Einfluss auf das Spiel selbst. Und ich war nicht der Einzige. Die Mehrheit fand, ja, sie war so ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Denn das Spiel an sich wäre grandios gewesen, auch ohne hier 60 Faust zu pfeifen und Protagonisten 40, 50 Mal an die Freiwurflinie zu schicken und natürlich kann man sagen, ja, dann darfst du halt nicht faulen, aber das ist erstens mal eine EM und zweitens mal ist es ein Viertelfinale. Also jetzt da von den Spielern zu erwarten, komplett unphysisch zu spielen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und dementsprechend auch die Aufregung groß, nicht nur auf Seiten der Slowenen, sondern auch unabhängige Beobachter fanden das selber. Also selbst FIBA-offizielle oder FIBA-nahe Menschen, die man befragt hat dazu, die haben gemeint, kein Kommentar, kein Kommentar. Also die Refs hatten definitiv etwas mit dem Spiel zu tun, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Deutschen sich das Ding erarbeitet haben, indem sie nie losgelassen haben, indem sie defensiv dann eben das getan haben, was erlaubt war, was möglich war, was die Refs auch durchgehen haben lassen. Du kannst nicht jedes Mal pfeifen. Luca hat definitiv einen Case auf seiner Seite. Er wird viel häufiger gefoult, als gepfiffen wird. Das Technische war auch absolut lächerlich, vor allem zu dem frühen Zeitpunkt. Er hat die komplette 2. Halbzeit mit 4 Fouls gespielt. Also Argumente gibt's genug, aber wurde ja auch Basketball gespielt. Also ist jetzt nicht so, als hätten die Referees nicht mehr gewusst, wo der Korb hängt und nichts mehr getroffen.
Kommen wir gleich zu den Deutschen, aber wenn du sagst, das ist ein generelles Unwohlsein, was die Leistungen der Referees betrifft bei dieser Europameisterschaft, wo pfeifen diese Referees normalerweise? Pfeifen die in der Euroleague? Wahrscheinlich nicht, weil das nichts mit der Liga zu tun hat, aber wo ja, kommen diese Referees her?
In den FIBA-Wettbewerben, also in den Eurocups und FIBA Champions League und so weiter. Eurocup ist es ja nicht mal, das ist ja ein Euroleague-Ableger. Hab komplett den Überblick verloren bei diesen ganzen zweiten, dritten, vierten, fünften internationalen Ligen. Aber Nee, das sind die FIBA-Turniere. Also ich glaube FIBA Champions League und dann die internationalen Dinger. Aber das ist eben auch das große Problem. Also die sind einfach nicht auf dem Niveau, das es heutzutage in 2025 braucht, auf diesem Basketball-Spitzniveau. Leute beschweren sich immer über NBA-Referees, aber verglichen mit dem, was man hier sieht, sind selbst Euroleague-Referees ja, Champions League verglichen mit Kreisklasse. Also das ist tatsächlich schon sehr, sehr schwach. Und dementsprechend auch sicherlich einer der großen Diskussionspunkte, wurde wie gesagt nicht nur gestern erwähnt, sondern mehrfach. Das Problem ist, dass sie nicht genau wissen, wie sie dem Herr werden sollen. Denn der Zwist zwischen FIBA und Euroleague, der zieht sich hin. Die NBA hat sich jetzt auch eingemischt und will eine eigene Liga. Und das ist dann natürlich schwer. Also dann nimmt man sicherlich nicht von der Konkurrenz, mit der man nicht reden will, die besseren Referees. Aber die wären auf jeden Fall besser geeignet, um solche Partien zu leisten. Also, diese Euroleague-Referees, die sind das ja gewohnt. Also ich sag mal so, solche Diskussionen gibt es während der Euroleague-Saison, selbst im Final Four etc., wenn dann nur in ganz, ganz minimalem Ausmaß.
Okay, gut, dann lass uns zu der deutschen Mannschaft kommen. Ich dachte, und ich bin beeinflusst gewesen von meiner Sitzordnung bei den US Open, dass ich neben den serbischen Kollegen gesessen bin, die sehr aufmerksam diese Basketball-Europameisterschaft beobachtet haben. Ich dachte, der einzige und größte Konkurrent für die deutsche Mannschaft wäre das serbische Team gewesen. Die sind früh raus. Warum? Kannst du mir vielleicht dann auch gleich nochmal sagen, Sepp? Und jetzt eben dieser Sieg gegen Slowenien. Ja, ich meine, jetzt geht's gegen Finnland. Ist Deutschland überhaupt noch aufzuhalten? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage im Anschluss, warum sind die Serben rausgeflogen?
Fangen wir vielleicht mal mit den Serben an. Also
bitte.
Das hatte sehr, sehr viel und fast ausschließlich mit der Verletzung von Bogdan Bogdanović zu tun, der dann aber nicht nur verletzt aus dem Spielgeschehen eliminiert wurde, sondern den die LA Clippers dann, das Team, bei dem er spielt, in der NBA auch gezwungen haben, in die USA zurückzukehren und er damit das Team verlassen musste. Und sobald Bogdan weg war, war der komplette Vibe anders. Meine ganzen serbischen Kollegen auch Leute aus dem Team selbst, die ich schon seit langem kenne und die off the record natürlich nur reden konnten, die haben das alle bestätigt. Das ist ein komplett anderes Team, wenn Bogdan nicht da ist. Er ist so der Fugenkit, der alles zusammenhält, der Glue Guy, und vor allem in der Umkleide. Also es ist so das Bindeglied zwischen solchen Individualisten, die lieber für sich selbst da sein wollen, wie Jokic, und den richtigen Hitzköpfen und den eher lethargischen Typen, und dem Coaching-Staff und Svetislav, der ihn seit Ewigkeiten kennt, Bešić. Also das ist der Mann, der alles so ein bisschen zusammenbringt. Und darf man ja nicht vergessen, also FIBA Bogi, wir reden immer über FIBA Dennis Schröder, das ist das serbische Äquivalent für die Jungs. Also Bogdanović ist der absolute Leistungsträger und das Yang zum Yin vom Jokic. Und wir haben dann gesehen, als er raus war, dann hat auf einmal die Qualität gefehlt und noch wichtiger, dann hat so das Mentale gefehlt. Und da wird dann innerhalb vom Team wird's dann unruhig. Gibt's immer wieder auch Kritiken, ne, innerhalb des Verbandes. Da wird auch viel gestritten intern und so. Das ist ein sehr, sehr volatiles Gefüge. Und viele reden jetzt darüber, dass es das vielleicht gewesen sein könnte. Sowohl für Pešić als auch für Jokic. Also das große serbische Team, das nicht erreicht hat, was man sich vorgenommen hatte in diesen Jahren. Wieder komplett ohne Medaille geblieben ist bei dieser EM, obwohl sie die großen Favoriten waren. Das kann eventuell große Folgen nach sich ziehen. Es kann aber allerdings auch sein, dass wir in 2 Jahren wieder hier sitzen und von Serbien als großen Favoriten sprechen, wenn dann alle wieder an Bord sind. Kann jemand das deutsche Team aufhalten, wenn nicht die Serben? Ja, also der große Gegner, so die letzte große Hürde, die wird wahrscheinlich erst im Finale kommen. Denn die Finnen, darf man nicht vergessen, die haben sie mit 30 Punkten weggeputzt. Die Finnen sind zwar ein anderes Team, aber trotzdem kein anderes Team, wenn du verstehst, was ich meine. Das sind immer noch dieselben, die haben jetzt so ein bisschen Rückenwind. Das ist eine coole Story. Da wird auch richtig gut gearbeitet unter der Leitung von Henrik Detmann seit Jahren, auch im Nachwuchsbereich. Deswegen haben die so eine Pipeline, wo Talent nachgekommen ist. Das wurde schön kultiviert und die Kulmination dessen sehen wir jetzt gerade im Moment. Aber ich glaube nicht, dass sie ansatzweise auf dem Niveau der Deutschen sind. Sie haben auch keinen absoluten Superstar, der das Spiel in die Hände nehmen kann, wie ein Luka, vor dem man Angst haben muss. Ja, so gut Lauri Markkanen auch ist, das ist keiner, der jetzt sich den Ball nimmt und hier 50 Punkte auflegen geht im Alleingang. Also wenn du den ein bisschen beackerst mit einem Easy Bonga, mit einem Franz Wagner, mit einem Da Silva, mit einem Thiemann, wem auch immer, dann kriegst du den schon eingedämmt und bei vielleicht 20 gehalten. Und dann sind ja eigentlich nur noch entweder die Griechen oder die Türken der mögliche letzte Stolperstein. Und das wird erstmal eine Schlacht von den beiden morgen. Und dann werden wir sehen, wer. Also vielleicht Giannis und die Griechen. Spanoulis, der Coach, der war selbst dabei, als die Griechen das letzte Mal was gewonnen haben in Europa. Das ist eine sehr, sehr gute Truppe, die kann auch verteidigen. Offensiv sieht es da manchmal mager aus, aber wenn du einen soliden Tag erwischt und die Deutschen eben aus ihrem Spiel rausnehmen kannst, das haben die Slowenen gestern auch eine Zeit lang, ich glaube, eine Halbzeit mindestens gezeigt, wie das geht. Portugiesen haben es auch ein bisschen gezeigt. Dann wird es schon eine Hürde für Deutschland. Also wenn, dann eins dieser beiden Teams. Aber Deutschland definitiv der große Favorit jetzt, nachdem die Serben raus sind und Slowenien weggeputzt wurde, vor allem im letzten Viertel. Also das war dann schon recht deutlich. Und man hatte auch wirklich nie den Eindruck in der Halle nach dem Buzzerbeater vom Tristan. So dieser 10-Punkte-Swing, den wir da gesehen haben, ne, mit dem Dreier und dann gleich 7 Punkte. Run 7-0. Also es waren 10 Punkte, die dann das Spiel komplett gedreht haben und danach war Slowenien auch weg, eben auch weil sie ihren Stil nicht spielen konnten. Die wollen auch ruppig verteidigen und wollen das Spiel so ein bisschen zu ihren Gunsten drehen, und wenn die Refs dich komplett rausnehmen, dann fehlen dir einfach die Waffen. Da ist Deutschland einfach viel, viel breiter aufgestellt, da hat man die Qualität gesehen von der Bank, und sobald sie dann ein bisschen ins Laufen gekommen sind, die Energie dann da war, da war es auch vorbei für die Slowenen. Also wie gesagt, ich erwarte einen klaren, deutlichen Blowout-Sieg gegen Finnland im Halbfinale, vielleicht nicht mit 30 Punkten, aber mindestens 10, und dann der große Maßstab dann die Griechen oder die Türken.
Welche Rolle spielt Alex Mumbo jetzt noch in diesen Tagen? Ich meine, der kann natürlich überhaupt nichts dafür, dass er krank geworden ist, gibt dann die Agenten ab. Jetzt hat er sich selbst, glaube ich, zum Assistant des Assistant gemacht. Wie funktioniert das hier im Team?
Ja, also man sieht es ihm auch an. Also er ist komplett geschlaucht. Der Mann ist fertig mit der Welt. Und jeder, der mal, glaube ich, was Ähnliches hatte, der weiß, wie unangenehm das ist. Du hast keine Energie. Abgenommen, er ist einfach komplett geschlaucht, aber er ist da, er coacht, er ist auch während des Spiels immer in Kommunikation, immer in Kontakt mit allen. Er hat ihm einfach nur die viel intensivere Aufgabe an der Seitenlinie gegeben, denn du brauchst einfach diese Energie auch gerade beim deutschen Team, ne? Eine Mannschaft, die immer mit Tempo und mit Schmackes nach vorne spielt, und das eben über so ein langes Turnier zu machen, wenn du selbst kaum Energie hast, um dich auf den Bein zu halten, das ist dann kontraproduktiv, und deswegen auch Respekt an Alex, dass er das so professionell gelöst hat. Es gibt viele, die, sag ich mal, deren Ego viel, viel größer wären als der Moment, und ich glaube, er hat einfach erkannt, dass er dem Team vielleicht so in dieser Rolle am meisten geben kann. Er ist nach wie vor der Cheftrainer, er ist nach wie vor derjenige, der Coach, das ist auch sein System. Also das ist die Veränderung, die Mumbo reingebracht hat, dass das deutsche Team noch schneller spielt mit noch mehr Pace. Und wenn sie so spielen, das haben wir auch während der Vorbereitung, während des Turniers in der Vorrundengruppe und jetzt auch während des K.O.-Baums gesehen, dann sind die Deutschen, das ist eine Lawine. Also da kommt kein Team auch nur ansatzweise mit. Gestern die Slowenen, das war die zweitbeste Offensive des Turniers, und das ist trotzdem ein ganzes Level unter dem, was Deutschland kann, mit all diesen Waffen. Also Mumbo, der hat definitiv seine Signatur hier hinterlassen. Das Team spielt so, wie er das wollte, und er ist nach wie vor da, auch wenn man ihn jetzt nicht prominent an der Seitenlinie stehen sieht.
Okay, dann schauen wir mal. Also Finnland, dann entweder Griechenland oder die Türkei. Wir bleiben dran. Sepp bleibt es sowieso. Ich danke dir, Sepp. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 726.
Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 726, weiter geht es im Programm. Wir warten auf Eddie Milke, der auf dem Weg zum Red Bull Ring in die Steiermark ist. Da war ich gestern und bin an einigen DTM-Autos vorbeigefahren, aber zurück aus dem Urlaub, leider lediert, ist Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, knietechnisch ist es eher blöd gelaufen. Es war allerdings traumhaft. Der Tessin, wirklich Ende August, Anfang September, ist wirklich Wahl Nummer eins. Man muss zugeben, die Leute sind wahnsinnig entspannt, weil natürlich Off-Season fast schon ist. Siehst relativ viele Leute aus Süddeutschland noch wegen den Ferien. aber es ist sehr entspannt. Die Hoteliers und die Restaurants sind, die Leute dort sind entspannt, nicht mehr im Stress, sind deswegen sehr freundlich. Essen kann man ohnehin gut und das Wetter war toll, nur eben hat der Körper nicht ganz mitgemacht. Das linke Knie ist leider stark lädiert. Ärgerlich, aber ich meine, das war ein Familienurlaub und die Kinder und meine Frau und Schwiegermutter hatten alle eine tolle Zeit. Insofern alles gut.
Moment, ich dachte, die Heinrichs fahren traditionell nach Italien um diese Zeit. Ist das Tessin neu?
Es ist neu, weil wir einfach ein bisschen Probleme hatten. Meiner Schwiegermutter geht's nicht so wahnsinnig gut. Wir wollten relativ nah dran an Deutschland sein, falls irgendwas ist, dass wir in wenigen Autostunden dann wirklich gute medizinische Hilfe bekommen. Das war nicht notwendig, aber alles trotzdem alles gut. Und man muss wieder sagen, es ist landschaftlich einfach wirklich diese ganze Gegend dort, ob nun Schweiz oder dann tatsächlich Italien, ist es einfach eine Freude. Diese großen Seen da, Lago Maggiore, Luganersee, das ist einfach wirklich zwar kein Geheimtipp mehr, aber man muss sagen, es ist immer wieder schön.
Eddie Mielke ist da.
Eddie ist da. Hello. Perfekt.
Ich gehe mal irgendwo hier in eine ruhige Ecke. Ist ziemlich laut.
Mach mal. Ja, nee, mach mal. Ich bin gestern,
Eddie. Ich kann es nicht glauben. Ich habe zum vierten Mal hintereinander, bin ich über Graz geflogen.
Ja.
Zum vierten Mal hintereinander ist mein Gepäck nicht mitgekommen. Ich kriege echt einen
Anfall. Wow. 100%
Quote. Muss man erstmal schaffen.
Das ist in der Tat spannend. Ich bin gestern die A9 runtergefahren, dann vom Voralpenkreuz. Und Eddie, ich habe mindestens zwei Autos zuerst überholt, die irgendwas mit DTM zu tun hatten. Dann hat es stärker geregnet. Ich habe mein Tempo zurückgenommen. Die DTM-Autos, also es waren irgendwelche Caterer oder was weiß ich, sind weitergefahren. Und die sind natürlich gefahren zum Red Bull Ring. Und die Frage ist jetzt, Eddie, Lukas Auer könnte dort Meister schon werden, DTM-Meister. Die Frage ist halt einfach, bei der Ausgeglichenheit DTM, wird das passieren aus deiner Sicht?
Nein, das wird nicht passieren, weil es sind 112 Punkte, die es noch zu vergeben gibt in den verbleibenden 4 Rennen und den verbleibenden 4 Qualifyings. Und Louis Auer, der im Übrigen heute Geburtstag hat, Happy Birthday Louis Auer, der ist der Meisterschaftsführende, aber nur mit 2 Pünktchen. Die ersten 9 sind von 28 Punkten getrennt. Und diese 28 Punkte, das ist exakt die Punktzahl, die es pro DTM-Tag gibt. Also an jedem DTM-Tag kann man mit den 3 Qualifying-Punkten für die Pole Position und den 25 Punkten für den Sieg 28 Punkte holen. Deswegen halte ich das für ausgeschlossen, dass Louis Auer hier schon den Sack zumacht. Im Sinne der Neutralität wünsche ich mir ja sowieso, dass wir ein ähnliches Finale Furioso haben wie letztes Jahr am Hockenheimring. Da waren es dann letztendlich nur noch Calvin van der Linde und Mirko Bortolotti. Jetzt stelle man sich mal vor, es können noch 5, 6 Fahrer Meister werden beim Saisonfinale in Hockenheim. Also ich hätte da nichts gegen.
Ja, also Eddie spricht's an. Marco Wittmann als 9. hat tatsächlich diese 28 Punkte Rückstand dazwischen. The Voice sind auch viele Ex-Champions. Thomas Breining, für den es ja nicht gut begonnen hat das Jahr, beziehungsweise der hat da 2 richtige Hänger gehabt. Ich weiß nicht, was wird entscheiden in der Endphase? Ist es Glück? Konstanz. Ist es das Wetter? Ist es das Wetter? Ich meine, heute ist es schön in der Steiermark, gestern war das Wetter sehr bescheiden. Was die Konstanz, sagst du, der Voice?
Ich glaube, es ist die Konstanz und es ist kein Zufall. Da wird der Eddie mir recht geben, dass der Lucky die Meisterschaft anführt. Es waren auch schon mal größere Abstände. Zwischenzeitlich war von Samstag auf Sonntag 2-mal Jack Aitken im Emil-Fahrer-Ferrari. Auch schon mal vor der Ex-Formel-1-Fahrer. Aber klar ist Lucky Auer selbst an Tagen, an denen die Abstimmung nicht perfekt ist und an dem irgendwas auch gegen ihn läuft, ein Rennverlauf, Wetter mal nicht perfekt eingeschätzt worden ist von Fahrer und Team. Selbst dann holt der einfach Punkte und das ist der Schlüssel bei einer so engen und ausgeglichenen Meisterschaft. Wenn er das jetzt fortsetzen kann, und das gibt, glaube ich, Fahrerlager kaum einer, der ihm das nicht wünscht, selbst die direkten Konkurrenten ziehen die Mütze und sagen, was der Auer dieses Jahr macht, ist einfach fantastisch. Und wir alle wissen ja auch, er hat eine sehr schwere Zeit vor 2,5 Jahren gehabt, macht er nach dem sehr, sehr dramatischen, heftigen Unfall bei den 24 Stunden von Daytona. Da hat er Monate gebraucht, um aus der Rekonvaleszenz wieder rauszukommen, sich wieder fit zu fühlen. Keiner wusste, ob er jemals wird wieder auf diesem Niveau Rennen fahren können. Er hat sich durchgebissen, er ist zurück. Und insofern sind da sehr viele Sympathien, glaube ich, auch mit ihm.
Jetzt allerdings, Eddie, das letzte Rennwochenende. Ayhan-Chan Güven. Unfassbare 51 Punkte. Wenn es so etwas gäbe, wie Momentum, dann hätte das wohl der Sportskamerade Güven auf seiner Seite, oder?
Ja, definitiv. Und er wird halt natürlich jetzt eine Chance. Für mich bemerkenswert war, dass es da keine Teamorder gibt bei Mantai, wie wir es jetzt gerade in der Formel 1 gesehen haben. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Funkspruch von Thomas Breining in Kurve 1, als nämlich der eigene Teamkollege Ayhan-Schan Güven am Grello vorbeigegangen ist. Da war er sehr verwundert, der österreichische Ex-Champion der DTM, dass der Teamkollege das gemacht hat. Aber das muss man erstmal machen, wegen des Platzierungsgewichts in der DTM. Ist das nämlich alles andere als einfach, wirklich da zwei Siege an einem Wochenende zu holen. Die Autos bekommen ja ordentlich Kilo rein, wenn sie samstags gewonnen haben. Das hatte Ayhan-Schan Güven auch. Und trotzdem hat er es geschafft, an einem Wochenende zwei Rennen zu gewinnen. Damit ist er in einem sehr, sehr illustren Kreis, das haben nämlich noch nicht so viele geschafft. Also auch Ayhan-Schan Güven muss man auf dem Zettel haben. Aber wie gesagt, 9 Fahrer sind in 28 Punkten. Und wenn da jetzt an diesem Wochenende einer so ein absolutes Momentum raushaut, also ich werde zum Beispiel nicht gegen die beiden Schubert-BMW von Marco Wittmann und René Rast setzen, denn das ist hier eine Powerstrecke am Spielberg. Hier kommt es wirklich auf Leistung an und BMW, René Rast war ja hier auch schon siegreich, Marco Wittmann im Übrigen auch. Das könnte denen entgegenkommen, aber wie gesagt, das ist so offen. Nochmal, 112 Punkte gibt es noch in den verbleibenden 4 Renntagen. 28 nur sind die ersten 9 auseinander. Das ist ja eigentlich ein Championship-Szenario wie gemalt.
Ja, was man vielleicht noch anfügen sollte, ist, dass der Unterschied zum letzten Jahr, als wir vor Spielberg vor einem Jahr eigentlich 3 Fahrer vorne hatten und der vierte, Jack Aitken, lag schon 50 Punkte zurück, nämlich Mirko Bortolotti, der am Ende Champion wurde, Kevin van der Linde und Mauro Engel, die hatten sich da schon deutlich abgesetzt. Und der Unterschied zu diesem Jahr ist, dass wir eigentlich bei allen der Starfahrer, vielleicht kleine Abstriche bei Lucky Auger aufgrund seiner Übersicht, seiner Cleverness und seiner Konstanz, dass wir bei allen Fahrern, die im siegfähigen Auto saßen, große Fehler gesehen haben. Und da ist im Grunde keiner, der da vorne dabei ist, groß auszunehmen. Das gilt für Jack Aitken genauso wie für Robert Breining, der gerade beim letzten Wochenende am Sachsenring 2 Riesenchancen liegen gelassen hat und das auch so ein bisschen seinen Teamkollegen bei Mantai dann geholfen hat. Aber so ist es am Ende. Die Wahrheit liegt auf der Strecke und es gibt 1000 Ausreden, aber klar ist, zu große Fehler bei so einem engen Saisonverlauf sollte sich jetzt keiner mehr leisten. Wir haben jetzt noch 4 Renntage, Eddie hat es ja gerade schon skizziert, bei dem es noch enorm viele Punkte zu vergeben sind und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Österreich oder am Samstag in Hockenheim schon Champion haben, ist sehr gering. Ich glaube, Eddie, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Entscheidung am Finaltag im Badischen.
Ja, das sieht ziemlich, ziemlich, ziemlich gut aus für ein Finale Furioso. Und da kann ich nur alle Motorsportfans auch nochmal auffordern, einfach mal vorbeizukommen. Allein auch hier, ich sitze gerade tatsächlich oberhalb im Enzinger Hof, ihr werdet es kennen, gucke auf den Riesenbullen im Infield des Red Bull Rings. Blauer Himmel, leichte Bewölkung, 19 Grad. Also wer noch nichts vorhat, sollte sich den Red Bull Ring vielleicht schon mal überlegen fürs Wochenende. Ja, und dann Hockenheim, das Saisonfinale ist eigentlich ein Pflichttermin. Das wird spektakulär, aber spektakulär wird es auch schon an diesem Wochenende mit, das wollen wir ja nicht vergessen, im Rahmenprogramm, den GT4-Fahrzeugen mit ADAC GT Masters, die letztes Wochenende ja noch am Salzburgring unterwegs waren, den Prototypen Six Carrera Cup Deutschland, also viel mehr geht eigentlich nicht.
Und wenn wir gerade bei Österreich sind, sollten wir vielleicht eins noch ganz kurz einflechten, das hängt dann auch mit einigen Fahrern zusammen, die in der DTM gerade erfolgreich unterwegs sind, aber eben auch in der Formel 1. Das geht über Generationen. Nämlich ein österreichisches Team ist vor wenigen Tagen 50 geworden, die in der Nähe des Salzburgrings zu Hause sind. Lechner Racing. Und wir alle, Eddie, die seit Jahrzehnten riesen Motorsportfans sind und das Glück haben, die Leidenschaft zum Beruf machen zu können, müssen auch zugeben, dass der Walter Lechner und seine Junioren, seine Jungs, einfach über Generationen dafür gesorgt haben, dass wir starke Fahrer hatten, nicht nur aus Österreich, aber eben auch aus Österreich. Und wenn wir da an Alexander Wurz denken, Toto Wolff hat die ersten Rennfahrerlehrgänge bei Lechner Racing gemacht, Stefan Bellof, Michael Bartels, Roland Ratzenberger, Thomas Breining, der sogar in der Zeit, als er kein Geld mehr hatte und seine Karriere eigentlich schon beendet schien, Franz von Lechner sogar kostenlose Starts bekommen hat. Da hat also Walter Lechner Gott hab ihn selig, tatsächlich selbst diese Einsätze finanziert. Franz Tost ist seine ersten Rennen gefahren, hat dann da als Rennleiter angefangen. René Rast ist da gefahren, Michael Ammermüller, Alessandro Sampietri später in der Formel 1. Also die haben wirklich Geschichte geschrieben und deswegen herzlichen Glückwunsch in Richtung Lechner Racing. 50 Jahre haben sie diese Rennfahrerdynastie dafür gesorgt, dass es immer wieder Nachwuchskräfte gibt, die eine vernünftige, solide Basisausbildung bekommen haben und haben wahnsinnig viel Talente befeuert. Und das über 50 Jahre oder mehrere Generationen, das erfordert schon großen Respekt. Da ziehe ich, Niki Lauda würde sagen, mein Kapperl.
So, dann ein Wort vielleicht noch. Wir werden dann in Formel 1 dann natürlich länger über Max Verstappen sprechen. Aber Eddie, ich sehe, dass Max Verstappen tatsächlich am Nürburgring starten wird. Wie kommt's an diesem Wochenende, wenn ich das sogar richtig interpretiere?
Naja, das ist ganz einfach zu erklären. Er ist dann neulich schon mal an einem freien Trainingstag, wo man keinen Permit, also den sogenannten Nordschleifenführerschein brauchte, unterwegs gewesen. Angeblich hat er den Rundenrekord gebrochen im Emil Frey Ferrari. Das wird er an diesem Wochenende nicht machen, sondern er wird sein Permit machen. Und der Grund ist ganz klar, das hat er selber schon oft genug im Interview erklärt. Er will beim 24-Stunden-Rennen nächstes Jahr an den Start gehen, in einem GT3 Ferrari. Das wäre natürlich ein Wunschtraum für mich, weil ich auch im nächsten Jahr das 24-Stunden-Rennen wieder kommentieren werde mit meinen Kollegen aus dem Stream. Ich werde natürlich mit einem Auge hingucken, was denn der Max Verstappen da auf einem GT4 Porsche Cayman an diesem Wochenende so leistet. Er wird da nicht um die Klassensiege mitfahren können, sein Auto ist leistungsreduziert. Aber er muss eben diese 14 Pflichtrunden am Samstag in dem Rennen, in dem 4-Stunden-Rennen irgendwie auf die Kette kriegen. Da kann ja auch immer mal was passieren auf der Nordschleife, sind glaube ich 114 Autos genannt. Das heißt, er kann sich schon mal an den Verkehr gewöhnen und genau das ist ja auch der Sinn, auch für vierfache Weltmeister wie Max Verstappen, um eben aus der Sicht oder aus dem Rückspiegel eines langsameren Autos sich an die GT3-Fahrzeuge zu gewöhnen, an die Leistungsunterschiede. Deshalb gibt es diesen Nordschleifenführerschein, der ja im Moment auch noch verhindert, dass auch Valentino Rossi zum Beispiel dort antreten kann, denn der hat da keine Lust zu, diesen Führerschein zu machen. Da ist eine theoretische Prüfung morgen noch mit dabei, muss man sich mal vorstellen. Max Verstappen wird dann so ein bisschen auf der Schulbank. Der wird dann wie in einer Fahrschule auf der Schulbank sitzen. Und dann muss er eben mal diese 14 Runden erledigt bekommen im Cayman GT4. Hat aber schon mal angekündigt, dass in 3 Wochen, glaube ich, ist dann das nächste NLS-Rennen und das kollidiert auch nicht mit einem Formel-1-Rennen. Da wird er dann, wenn er denn an diesem Wochenende sein Permit schafft, tatsächlich im Emil Frey GT3 Ferrari antreten und dann mit dem GT3-Auto auf seiner Lieblingsstrecke, auf der er, wie er selber sagt, mehrere tausend Runden schon gefahren ist im Simulator. Und da bin ich wirklich gespannt. Das sind großartige News. Und ich weiß das auch von meinem Arbeitgeber Sky zum Beispiel, die im Rahmen der Formel 1 Berichterstattung übernächstes Wochenende, also am Formel 1 Wochenende, einen Exklusiv-Interviewtermin mit Max Verstappen haben. Die schicken zum Beispiel sogar einen Reporter in die Eifel an die Nordschleife an diesem Wochenende. Ja, und das spricht dann natürlich dafür, dass das eine Werbemaßnahme vom Allerfeinsten ist, auch für die, ja, wie ich finde, tolle und spektakuläre Nürburgring-Langstreckenserie. Was Besseres kann so einer Serie eigentlich nicht passieren.
Klingt fantastisch. The Voice, wollen wir ein Wort noch verlieren über das, was sich in Barcelona getan hat, nämlich, was soll man sagen, Marc Marquez zeigt Schwäche. Er hat nicht gewonnen zum 100. Mal in Folge. Er hat in der Fahrerwertung, ich rechne mal kurz, 182 Punkte Vorsprung auf seinen Bruder Alex Marquez, aber er hat eben nicht den Grand Prix gewonnen. Man muss auch gönnen können.
Ja, finde ich auch, und er kann gönnen. Ich meine, bei so einem soliden, überragenden Vorsprung ist es für ihn, glaube ich, auch kein Problem. Er wollte ja sowieso beim letzten Europa Grand Prix nicht unbedingt vorzeitig den Sack schon zumachen, weil das bedeuten würde, dass sein Bruder Alex tatsächlich dann wohl ein schlechtes Wochenende haben würde. Er hat das immer wieder betont, wie gut die beiden sich verstehen. Und da hat sich auch der WM-Kampf zwischen den beiden diesem Jahr, hat sich nichts verändert in dem hervorragenden Verhältnis der beiden. Er hat gesagt, das machen wir an den Übersee, wohl dem, der dann sich so einen Luxus auch leisten kann und mehr oder weniger sich einen Wunschtermin raussucht, wann man dann den Sack zumacht und wieder Weltmeister wird. Aber klar ist, der Alex ist ein fantastisches Rennen gefahren und hat deswegen die ganzen Angriffe von Marc abgewehrt. Marc hat es durchaus probiert, aber das ist gut auch für die Meisterschaft. Und gut ist im Übrigen auch, Eddie wird mir da zustimmen, dass da gab es jetzt schon Gerüchte, es gibt jetzt eine zu starke Marc-Marquez-Dominanz und da müsste man doch was tun vom Reglement her. Das hat die Dorna ganz klar beantwortet und hat gesagt, wir werden da überhaupt nichts eingreifend regeln. Wenn einer so gut ist wie Marc Marquez, dann hat er auch verdient, Seriensiege zu holen. Wenn das ein Nachteil ist, dass dann einige sporadische Fernsehzuschauer irgendwann abschalten, dann müssen wir das einfach hinnehmen. So ist der Sport und Weltklasse setzt sich eben durch. In anderen Rennserien wird da ganz anders drüber diskutiert und werden ganz andere Dinge vorgenommen. Ich darf da nur an die Superbike erinnern, als Alvaro Bautista dort auf der Werks Ducati vor 2 Jahren von Sieg zu Sieg gefahren ist, hat man tatsächlich eingegriffen und hat dort an Gewichtslimit-Fahrermaschine eingeführt. Denn der Alvaro ist so ein kleiner Hämpfling, der mir bis zum Kinn geht. Ein Riesenkämpfer durch und durch. Und genau das, durch diese Zusatzgewichte, kam er dann nicht mehr zu siegen. Und ist, jetzt hat er sogar seinen Werks Ducati-Platz verloren. Also sowas wird's in der MotoGP, in der Königsklasse des Motorsports, Gott sei Dank nicht geben. Und das ist auch richtig so, Eddie, oder?
Ja, absolut ist das richtig so. Ich meine, das muss man ja auch akzeptieren. Gerade die Durchstrecke, durch die Marc Marquez gegangen ist mit seinen Verletzungen. Da reden seine Kollegen und Rivalen, so wie Pedro Acosta zum Beispiel, davon von einem der größten Comebacks überhaupt in der Geschichte des Sports. Ja, und denen kann ich nur recht geben, weil er wird in diesem Jahr neue Rekorde aufstellen und mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Es ist im Moment einfach der beste Fahrer auf dem besten Motorrad, auf dem für ihn besten Motorrad, trifft ja auf seinen Teamkollegen Pecco Bagnaia nichts zu. Aber es wäre natürlich eine Unverschämtheit, wenn da irgendjemand irgendwie reglementstechnisch irgendwie eingreifen würde. Denn das hat er sich verdient. Er ist einfach einer der größten aller Zeiten, wenn nicht sogar der größte. Und ich glaube, das ist sein Ziel, dass er uns das allen noch beweisen will. Die 100-Siege-Marke, die wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, bis die fällt. Und dann mal gucken, ob er Giacomo Agostini und Valentino Rossi, was die Titel und was die Siege angeht, auch noch angreift. Ich traue sie ihm auf jeden Fall zu, weil es ist ein Gedicht, ihm beim Fahren zuzusehen und das kommentieren zu dürfen. Und wenn es dann halt mal nicht reicht für den Sieg, wie am letzten Wochenende, und dann auch noch der Bruder gewinnt, naja, das ist nicht so schlimm. Das ist die schnellste Wohngemeinschaft auf 2 Rädern auf diesem Planeten. Denn die beiden wohnen ja auch noch zusammen. Also wer dann die Feierlichkeiten gesehen hat, gemeinsam in der Gresini-Box von Alex Marquez, der weiß, dass die sich wirklich Siege auch gönnen. Und Marc Marquez hat es gesagt, an dem Tag war das Maximum, was er liefern konnte, nur Alex Marquez. Und das hätte vor dieser Saison ja auch nicht unbedingt jeder erwartet. Alex Marquez war schneller.
Und wird die Weltmeisterschaft an Position 2 abschließen. An diesem Wochenende schauen wir uns aber Eddie selbst redend bei RAN, bei Sat1 an, mit der DTM in Österreich. Ich glaube, ORF Sport Plus überträgt. Vielleicht schaue ich da auch ein kleines bisschen rein.
Na, danke, schau lieber Eddie. Bei uns.
Ich schaue natürlich lieber bei dir, das ist klar. Dann ist es klar. Danke, Eddie. The Voice bleibt noch bei uns. Kurze Pause in der Big Show 726. Gleich geht's weiter mit der Formel 1.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 726. The Voice ist dabei geblieben und dazugekommen ist wie jede Woche Stefan Edel, motorsport.com, Formel1.de. Servus Stefan.
Servus zusammen.
Haben wir letzte Woche nicht einen McLaren-Sieg prophezeit, Stefan? Und dann muss man sagen, never in doubt. Gut, vielleicht war es im Qualifying in doubt, als Lando Norris dann plötzlich die Bestzeit gefahren ist und ich glaube der erste Sektor von Max Verstappen nur grün war und nicht lila. Und dann aber trotzdem, also ich bin maßlos überrascht gewesen, positiv überrascht von Max Verstappen. Woher kommt's, Stefan Ehlen, dass der mit mehr als 20 oder mit rund 20 Sekunden Vorsprung gewinnen konnte?
Also ganz grundsätzlich glaube ich, der Sieg 2025, der geht schon zurück auf 2024. Das hat der Teamchef Laurent Mekies auch so gesagt. Nachdem Red Bull letztes Jahr in Monza ziemlich untergegangen ist, hat man geguckt, okay, die Leistung mit wenig Abtrieb, die hat überhaupt gar nicht gepasst. Also man hat dann dieses Jahr versucht, einfach das Auto ein bisschen mehr in die Richtung zu kriegen, dass es auf Topspeed ausgelegt ist. Und das hat scheinbar funktioniert. Also man hat auch ein paar technische Updates gefunden und gemacht und damit also dann verhindert, dass es wieder so eine Schmach, so ein großes Debakel wird wie letztes Jahr. Und ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man grundsätzlich ja probiert, wenn es schon nicht so gut läuft, dass man wenigstens noch ein bisschen rumdoktert am Auto und versucht, noch ein bisschen was zu verstehen, warum es nicht geklappt hat. Und der Red Bull, der ist dieses Jahr einfach eine Baustelle, der ist schwierig zu fahren. Aber es wirkt, als hätte man nach der Sommerpause zumindest ein bisschen mehr Stabilität reingekriegt. Und dieses Debakel von letztes Jahr hat sich deswegen halt nicht wiederholt, weil es einerseits gelungen ist, technisch da die Fortschritte zu machen und andererseits halt offensichtlich auch die Fahrbarkeit ein bisschen mehr hergibt. Jetzt ist aber halt Monza so eine sehr spezielle Strecke, einmalig im Kalender, der Highspeed-Charakter. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sich das 1:1 übertragen lässt auf andere Rennstrecken, aber da, wo es halt lange Geraden gibt, da, wo es wenig Abtrieb ist, da könnte der Red Bull tatsächlich nochmal ein bisschen mitmischen. Aber ich glaube, es bleibt dabei, der generelle Trend ist trotzdem, der McLaren ist halt überall schnell, überall vorne dabei, überall konstant und der Red Bull halt nur punktuell und das macht dieses Jahr den Unterschied.
Hat das, der Wolf, wir haben ja das bei Haas gesehen, ja, wo der sehr unterhaltsame Sportskamerad Steiner nicht mehr da ist, sondern ein Techniker gekommen ist und jetzt ist der nicht weniger unterhaltsame Sportskamerad Horner nicht mehr da bei Red Bull, sondern ein Techniker ist da. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
Sehr gute Frage. Da sind sich die Insider, glaube ich, auch nicht ganz einig. Ich wollte ja tatsächlich nach Monza, aber das hat aufgrund meiner Knieverletzung leider nicht geklappt. Was wirklich schade ist, denn die Atmosphäre war wie überall und wie immer eigentlich dort einzigartig. Auch wenn Ferrari nicht so wahnsinnig viel zu lachen hatte von den 100.000 Tifosi erhofften Sieg in Rot und vor allem ein Sieg durch Lewis Hamilton, ist mir immer noch meilenweit entfernt. Aber sie haben sich unter den Umständen, glaube ich, ganz gut geschlagen, die Ferrari. Fakt ist, dass ich glaube tatsächlich, dass da ein Stimmungsumschwung bei Red Bull zu erkennen ist. Ganz offensichtlich hat der Christian Horner ja dann doch über die Jahre auch im Team eine Spaltung herbeigeführt durch sein Verhalten, durch seine Art und Weise des Managements, durch seine Eskapaden mit Mitarbeiterinnen. Das war an der Spitze deutlicher zu sehen zwischen Dr. Helmut Marko und Christian Horner, zwischen Red Bull Österreich und den thailändischen Haupteignern, die am Anfang ja Christian Horner ein bisschen unterstützt haben. Aber das hat sich ganz offenbar durchs gesamte Team gezogen. Also die Stimmung war wirklich nicht die beste. Und da haben einige wohl gesagt, okay, ich gehe jetzt doch nicht weg, wenn wir einen neuen Chef kriegen und der Horner endlich weg ist. Also es ist schon eine andere Atmosphäre, ganz offensichtlich. Wie sehr diese andere Atmosphäre, diese andere Arbeitsatmosphäre, dieser positivere Ansprache von Mackies tatsächlich dazu geführt hat, dass jetzt auch solche Ergebnisse auf der Rennstrecke zu erzielen sind, das wage ich nicht vorherzusagen. Aber klar ist, es ist eine andere Stimmung da. Klar ist, man hat jetzt tatsächlich, wie von Stefan beschrieben, auch am Auto was gefunden. Klar ist aber auch die Balance, dass du ein schnelles Auto im Qualifying hast, und dann auch noch ein gutes Auto im Rennen. Das ist so ohne weiteres gerade mit einem schwierig zu fahrenden Red Bull nicht zu erreichen. Es war in diesem Jahr eigentlich immer entweder oder. Also entweder war Verstappen stark im Qualifying, dann hat er im Rennen Federn gelassen oder umgekehrt. Das haben sie aber genau diesen schmalen Kompromiss, das Auto sowohl mit leerem Tank für Qualifying wie eben auch mit vollem Tank Renneinsatz gut hinzubekommen, haben sie hervorragend hinbekommen. Großen Respekt. Und dann kommt dazu natürlich auch wieder der Max-Faktor, der einfach wieder grandios gefahren ist und erneut mit 20 Sekunden Vorsprung eigentlich nur eine Überlegenheit gezeigt hat, wie wir es zuletzt, Stefan, 2023 gesehen haben.
Ja, das stimmt. Und deswegen kam das so ein bisschen aus dem Blauen, weil das so gut war, so ein Red Bull und McLaren es halt nicht ganz so gut hingekriegt hat. Also ja, Überraschungen gibt's und das ist doch auch das Schöne eigentlich am Sport und an der Formel 1 auch, dass es halt immer nicht nur Fahren nach Fahrplan ist, sondern dass es halt diese Überraschungen gibt. Selbst in der modernen Formel 1, wo alles durchgeplant und durchgetaktet und durchgerechnet ist und wo eigentlich klar ist, rein technisch, dass das so nicht geht, kann das trotzdem passieren. Finde ich wunderbar.
Ja, und man sieht ja die Brillanz von Max Verstappen. Wie immer sieht man auch am Teamkameraden Yuki Tsunoda, ist 13. geworden nur. Aber Stefan, eben, es gab ja dann auch etwas, was Max, abgesehen von seiner eigenen Performance, durchaus amüsiert hat. Das war der späte Positionstausch, den die beiden McLaren vorgenommen haben. Also natürlich jetzt global betrachtet ist das extrem fair. Aber wenn jetzt Lando Norris nicht beim letzten Grand Prix der Motor zu Schaden gegangen wäre, also im Moment ist es, wir hatten gerade vorhin, man muss gönnen können bei der MotoGP. Stefan Ehlen, also Oscar Piastri ist im Moment in der Situation, wo er ein kleines bisschen gönnen kann. Und natürlich war es fair, ihn dann vorzulassen, weil es ein Fehler des Teams war, aber es ist ja nicht Fehler von Oscar Piastri gewesen.
So ist es. Da gibt es auch einen lustigen Spruch, da wurde ein Meme gestaltet, so nach dem Motto, also man hat einen Funkspruch nachempfunden, da wurde dann Oscar Piastri ins Auto gefunkt, du, der Lando hat sich gerade von seiner Freundin getrennt, das musst du jetzt bitte auch mit deiner Freundin machen, weil das ist nur fair. Und das zeigt so ein bisschen, dass das Ganze auch ad absurdum geführt wurde. Also natürlich ist das sozusagen fair, weil der Norris da wirklich nichts dafür konnte, aber auf der anderen Seite wurde jetzt der Piastri dafür bestraft, für was er ebenfalls nichts kann. Also das passt halt auch nicht zusammen und da muss McLaren, glaube ich, schon aufpassen, dass dieses Fairness über alles nicht zu irgendwelchen abstrusen Situationen führt. Und ich finde schon, das war jetzt eine abstruse Situation. Weil natürlich hat man quasi dem Norris das zurückgegeben, was er vielleicht auf der Strecke sich erarbeitet hat. Aber man hat dem Piastri unverschuldet was weggenommen. Und das ist echt ein schmaler Grat. Und ich glaube schon, dass das alles in Ordnung ist und dass die das alles so meinen, wenn sie sagen Team Spirit und wir verstehen das alle. Aber wir sehen dem Piastri ja auch ziemlich an, dass der knirscht, ne? Und in der Redaktion, wir sagen auch schon immer, also das tröpfelt alles so schön vor sich hin, das Titelduell, und das passt alles, wir sind alle Freund und es ist alles in Ordnung. Aber das wird noch krachen. Irgendwann wird es krachen. Das wird nicht bis zum Ende funktionieren. Also das kann man sich nicht vorstellen, dass mit Friede, Freude, Eierkuchen diese Sorte zu Ende geht, weil jetzt ist der Lando Norris natürlich in der Situation, dass er dann mal gewinnen muss auf Gedeih und Verderb. Der kann jetzt nicht immer nur direkt hin oder direkt vor Piastri ankommen, der muss schon größere Punkte machen. Und dann wird es irgendwann mal wahrscheinlich drauf rauslaufen, dass es einen direkten Zweikampf gibt. Und ob die dann wirklich so gestalten können, dass hinterher alle happy sind, da habe ich meine Zweifel. Aber ja, ich vermisse so ein bisschen tatsächlich bei McLaren, dass man auch einfach sagt, hey, okay, shit happens. Das gehört halt auch nur mal dazu, muss man halt auch akzeptieren. Sie haben den Oscar Piastri ja in Sanford auch nicht aus dem Rennen genommen, nur weil der Lando Norris sein Auto abgestellt hat. Also extrem schwierig, hier eine Balance zu finden. Wäre eigentlich die Konsequenz gewesen. Ja. Nach dem Motto, der Teamkollege punktet jetzt auch nicht, dann musst du auch abstellen. Das ist es im ganz extremen Maßstab, ne? Sozusagen. Ich weiß es nicht. Es ist ultra schwierig, da eine Antwort zu kriegen, aber das, was da passiert ist, ist halt irgendwie auch nicht so richtig befriedigend. Also weder für die Fans, weder für die Fahrer, außer für Norris und für die Formel 1 irgendwie auch nicht, wenn dann die beiden, die um den Titel fahren, auch noch irgendwelche Spielchen fahren. Also ja. Ich glaube, alle wünschen sich insgeheim, zumindest die Beobachter, dass das noch irgendwie eskaliert, ja, dass da noch irgendwie ein bisschen Spannung reinkommt, weil es wird noch eine recht lange Saison. Früher war die Saison jetzt um diese Zeit ungefähr zu Ende und hat Weltmeister gehabt. Jetzt weiß man noch, es kommen halt noch 8, 9 Rennen oder was auch immer, wie viele. Und das kann schon noch ganz zäh werden. Und ich glaube, die Formel 1 merkt es vielleicht auch dann an den Einschaltzahlen. Zumindest in Deutschland oder in Österreich sind sie jetzt nicht mehr ganz so rosig. Sky hat zwar wieder einen Bestwert erzielt für die Saison, aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die Formel 1 reißt ja alle Bäume aus. Und das wird so bleiben, wenn jetzt nicht da tatsächlich im Titelkampf nochmal richtig Spannung reinkommt.
Ja, hier. Ja, ich fand's auch wirklich absurd, was sie da getrieben haben. Denn das ist Teil des Rennsports, dass eben auch mal ein Teil kaputt geht, wie beim Rennen zuvor ein Motorschaden, dass dann tatsächlich mal ein Boxenstopp nicht funktioniert, und dass man das dann versucht, nachträglich mit einer moralischen Überhöhung, wie ich finde, tatsächlich dann auszugleichen und zu dirigieren, halte ich für nicht richtig. Und ich glaube, dass das auch deswegen, Stefan, ich glaube, eure Redaktionen, die Wünsche eurer Redaktion werden erhört werden bei noch so viel ausstehenden Rennen. Das wird sich der Piastri nicht nochmal gefallen lassen, um das mal ziemlich deutlich zu sagen. Das glaube ich einfach nicht. Denn das kann auf die Dauer so nicht funktionieren. Es war im Motorsport immer so, dass das Spitze auf Knopf geht. Und wenn es um den Titel geht in der Königsklasse, dann wird aus allen Hüften und dauernd geschossen und jeder fährt die Ellenbogen aus. Wir hatten bei McLaren ja auch schon ganz andere Zeiten, erinnern uns da nur an Senna, Prost und, ja. Und. Das ist jetzt so ein Beschwichtigen, so eine Streicheleinheit für die beiden Fahrer, die um den Titel fahren, teamintern. Das kann auf Dauer nicht funktionieren, das ist für den Sport nicht gut.
Ja, und ich denke mir auch, Stefan Ehlen, es ist ja auch so, dass McLaren ja nicht davon ausgehen kann, mit dem neuen Reglement 2026, dass diese Überlegenheit nach wie vor gegeben ist. Das heißt, jetzt in diesem Jahr werden sie Weltmeister werden, also werden den Einzelweltmeister stellen, den Fahrerweltmeister stellen, die Teamwertung sowieso. Vielleicht spüren Piastri und Norris, die wissen das ja auch. Vielleicht ist McLaren auch nächstes Jahr wieder das beste Auto, aber es gibt keine Garantie. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie jetzt irgendwann da mal die Bandagen ablegen müssen eigentlich.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass das wahrscheinlich der ganz große Treiber sein wird. Nämlich, das ist vielleicht meine einzige Chance. Mhm. Ja, weil gerade nächstes Jahr alles anders wird. Es gibt keine Garantien, wie ihr gerade gesagt habt. Das ist alles neu, ebenes Spielfeld sozusagen. Und für beide ist es die Chance, den ersten Titel zu kriegen. Und diese Chance kommt wahrscheinlich nie wieder. Also das ist einfach eine Ausgangslage, mit der muss man sich befassen. Und dann werde ich sehr wahrscheinlich dann auch davon ausgehen, dass ein Oscar Piastri oder ein Lando Norris sagen, okay, jetzt muss ich kompromisslos sein, jetzt muss ich probieren, weil wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich erinnere immer wieder, was Sebastian Vettel 2013 bei seinem Titelgewinn, bei seinem vierten in Folge in Indien gesagt hat, nach der Zieldurchfahrt hat er gesagt, Leute, genießt das. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und genauso muss es im Prinzip das McLaren-Fahrer-Duo auch halten. Der Titel, der ist jetzt, ja, 2025. Wenn du den gewinnst, gut. Was danach kommt, weiß man einfach nicht. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner hergeht und sagt, ja, okay, dann gewinnt halt der andere. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das bis zum Saisonende durchziehen. Es kann natürlich auch sein, dass aus irgendwelchen Gründen sie im Motorschaden in Sandford bei Norris, dass die Sache anderweitig entschieden wird und dass dann der Piastri beispielsweise vorzeitig Weltmeister wird und dass es gar nicht zur Eskalation kommen kann. Dann geht's vielleicht auch so aus, ja. Aber für den Fall, dass es einfach eng wird, glaube ich, das können die sich eigentlich nicht leisten. Die sind alle von Grund auf, von Kindesbeinen an drauf getrimmt, eines Tages will ich Formel 1 Weltmeister werden, ja. Das ist der ganz große Traum und jeder, der mit irgendeinem großen Ziel durchs Leben geht, der will dieses Ziel auch erreichen. Und wenn du dann siehst, dass der Traum zu zerplatzen droht, dann versuchst du doch alles, glaube ich. Das ist nur natürlich, dass man dessen Traum halt doch noch möglich macht. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie die damit umgehen und ob die Papaya-Rules dann noch gelten oder ob nicht ein Piastri dann mal sagt, Freunde, okay, jetzt wissen wir, das reicht so auch mal. Und ich glaube, man hat es ihm schon so ein bisschen angemerkt. Er hat das Ganze auch hinterfragt und hat gesagt so ein bisschen, naja, also das mit dem Boxenstopp, mit der Panne, das ist jetzt ein bisschen neu, das hat man bisher nicht besprochen. Der ist kurz davor, dass er sagt, nee, mit mir nicht.
Mark Webber wird ihm da einiges flüstern.
Ja. Ja. Und wir haben ja in der Geschichte, Stefan, als Historiker, vor allem du mit deinen Ausblicken eben auch in den Büchern, wir wissen, dass es ja ein paar Mal schon so leicht überhebliche Planungen gab in der Geschichte der Formel 1 in der Vergangenheit. Ich erinnere da nur tatsächlich Ken Tyrrell, als die überlegen waren, 1973, Jackie Stewart war klar, 99 ist das Rennen in Watkins Glen und dann wird er den 100. Grand Prix noch starten und wird dann aufhören. Und seine Nummer 2, François Sévère, soll die neue Nummer 1 werden und im nächsten Jahr, im Folgejahr, dann Weltmeister werden. So war der Plan. Und was ist passiert in Watkins Glen? François Sévère ist tödlich verunglückt. Jackie Stewart ist das Rennen nicht gefahren. Er war dann kampflos Champion. Und ein paar Jahre später haben wir das ja bei Lotus auch gehabt, als wir da an Monza denken und den schweren Unfall von Ronnie Peterson. Die waren damals die Konstruktion von Colin Chapman deutlich der Konkurrenz überlegen. Mario Andretti wurde am Ende Weltmeister. Die klare Nummer 2 war Ronnie Peterson. Da war vertraglich aber schon vereinbart, im nächsten Jahr darf dann der Schwede Ronnie Peterson Weltmeister werden. Und was ist in Monza passiert? Der ist da tödlich verunglückt. Auch das hat nicht funktioniert, ist schiefgegangen. Also die Geschichte zeigt, man sollte damit nicht spielen, man sollte den Wettbewerb offen halten und der Bessere möge gewinnen. Und man sollte nicht so überheblich sein, von oben das alles dirigieren zu wollen. Das funktioniert auf Dauer nicht.
So ist es. So, dann lasset uns das hier gewesen sein für heute, für die Formel 1.
Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis.
Ja, bitte.
Der Stefan hat das auf Motorsport Total ja auch veröffentlicht. Wir haben zwar kein Formel 1 Grand Prix in Deutschland, auch wenn hinter den Kulissen gerade ein paar Gespräche laufen mit Hockenheim, aber das ist alles noch in weiter Ferne, weil man sich finanziell extrem auseinander ist. Aber die deutschen Fans, Stefan, haben die Chance, Deutschlandstopp der Wanderausstellung, die wirklich toll und sehr sehenswert ist, dann im Oktober, ich glaube in Oberhausen im Ruhrgebiet, oder?
Richtig, ab 22. Oktober, glaube ich, kommt dann die Formel-1-Ausstellung nach Deutschland. Und ich war drin damals in Wien, in Österreich, liebe Jens, und habe mir das angeguckt, fand ich sehr, sehr großartig. Also natürlich gibt's immer was man findet und sagt, das hätte ich mir vielleicht anders vorgestellt, aber es ist wirklich, wirklich eine gelungene Ausstellung für Formel-1-Welt, eigentlich ein Muss, dass man da mal reinschaut. Man bekommt ein paar schöne Einblicke, sieht tolle Exponate, also ist auf jeden Fall eine dringende Empfehlung und ich glaube, Tickets sind auch gar nicht so teuer, so knapp 30 Euro bilde ich mir ein. Das kann man sich leisten, das ist okay. Und für 90 Minuten, 2 Stunden, die man vielleicht einplanen sollte, kriegt man da wirklich schöne Unterhaltung, wird da einmal komplett durch die Geschichte geführt Und ja, mal, wer sich die Ausstellung dann nicht gönnen will, eine Woche danach wird mein neues Buch rauskommen und da könnt ihr dann nachlesen, wie die Formel 1 tickt, warum die Formel 1 tickt und wer sie ticken lässt. Also kann man sich auch beides im Doppelpack geben.
Oder?
Genau.
So ist. Ja,
aber das Timing ist perfekt, finde ich. Ne? Also Ausstellung und Buch, also besser kann es nicht sein.
Ja, dass die Formel 1 auf dich Rücksicht nimmt, Stefan, zeigt deutlich, wo du stehst.
Genau, das Standing von Stefan Ehlen. Ja, schade, dass ich das in Wien versäumt habe, weil Oberhausen ist jetzt nicht so der nächste Weg für mich. Ja. Kurze Pause in der Big Show 726 jedenfalls. Danke Stefan. Wir hören uns nächste Woche wieder in der Big Show.
Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist Roberto. Servus.
Big Show 726 und wenn ich mal viel Football geschaut habe, dann in den letzten Tagen, jetzt bin ich wieder zurück, aber nie fort gewesen und trotzdem mittendrin, Andreas Renner, der Sohn. Servus Andreas.
Hallo.
Ein Wort, Andreas, müssen wir vielleicht auch zwei ganz schnell verlieren. Die European League of Football ist zu Ende gegangen, die Stuttgart Search haben die Vienna Vikings im Endspiel geschlagen. Im allerletzten Match, das diese Liga jemals gesehen haben wird, in der jetzigen Form, ja, Andreas, Fragezeichen.
Ja, also das steht ja jetzt schon fest, ne? Also es gibt bis jetzt 11 Mannschaften, es werden dann am Ende wahrscheinlich 12 sein, die aus dieser Liga austreten werden und diese European Football Alliance gründen werden. Und die werden ihr eigenes Ding machen, nachdem man, und das ist ja erst vor dem Finale in der vergangenen Saison in die Öffentlichkeit gekommen, aber nachdem man vorher schon jahrelang versucht hat, die Rahmenbedingungen für die Franchises in der European League of Football, so wie sie bisher war, zu verbessern, ohne dass da außer Versprechung irgendwas passiert ist. Und jetzt ist das Ganze halt so weit gekommen, dass sie sagen, das geht so nicht mehr weiter. Diese Franchises, die ausgetreten sind, sagen, unter den Rahmenbedingungen, die wir in dieser Liga haben, können wir nicht wirtschaftlich erfolgreich arbeiten. Müssen wir jetzt nicht in alle Details gehen, aber die Liga hat halt ein Konstrukt, wo es einen Besitzer für die Liga gibt. Und der Besitzer generiert Einnahmen, soll die mit den Franchises teilen und da gibt's dann halt Streit darüber, ob er das tut und ob er das im angemessenen Rahmen oder versprochenen Rahmen tut. Letzten Endes sind das so ein paar der Gründe dafür. Das Problem für die European League of Football, die selber Pressemitteilungen veröffentlicht, dass die European League of Football 2026 zurückkommen wird, sie haben halt nicht mehr viel, weil wahrscheinlich 12 Franchises werden austreten. Köln war in der vorvergangenen Saison insolvent und hat sich mit einer Rumpftruppe in der vergangenen Saison durchgeschlagen. Hamburg, die im Prinzip bei der Liga angedockt sind, haben auch quasi kein Budget gehabt. Die Ferva Enthroners werden in der österreichischen Liga spielen. Ja, was bleibt denn da noch? Und die ganzen guten Teams, vor allen Dingen die mit den hohen Zuschauerzahlen wie Rhein-Fire und Frankfurt Galaxy oder die absoluten Top-Teams, da gehören ja die Vikings dazu, die immer vorne mit dabei sind, die sind alle nicht mehr mit dabei. Also möglicherweise gibt es zwei Ligen, was auch immer die European League of Football dann als neue Version der European League of Football auf die Beine stellt. Aber da muss man halt skeptisch sein aufgrund der derzeitigen Gemengelage und diese Vereine aus der European Football Alliance werden halt eine eigene Liga gründen und dann gibt's dann so Punkte wie, ne, die ELF hat bis jetzt einen Vertrag mit ProSieben im Fernsehen gehabt, ja, der läuft weiter, in der Theorie hat die ELF den noch oder in der Praxis hat die ELF den noch, was passiert damit? Das sind halt Fragen, die jetzt geklärt werden müssen und so wie man die Gemengelage einschätzen muss, wird das vermutlich irgendwo vor Gericht dann landen. Aber die Sache ist, wenn in einer Liga die Teams weglaufen und man eigentlich keine Handhabe hat, sie bei sich zu behalten, wird's schwer.
Ja, ja. dann hätte man also nächstes Jahr die ELF in welcher Form auch immer, die Alliance of Football und dann auch noch die GFL. Es könnte viel Football geben in Deutschland.
Also, im kommenden Jahr. Wie gesagt, nach derzeitigem Stand glaube ich nicht, dass die European League of Football ein etwas tatsächlich aufbauen kann, was tragfähig ist für die Zukunft. Aber lassen wir uns mal überraschen. Die andere Seite hat, wie gesagt, auch ihre Herausforderungen, ungeklärte Lage mit dem TV-Deal, also zumindest nach öffentlicher Kenntnis. Vielleicht sind da auch schon Vorgespräche geführt worden. Keiner, vermutlich hat man zumindest mal vorgetastet, ob man irgendeine Option dafür findet. Aber das könnte ich jetzt auch nicht sagen, was da geplant ist.
Möchte den NFL-Teil mit einem Zitat des letzten Quarterbacks in Black and Gold beginnen, der mein Herz erwärmt hat. Jetzt weniger persönlich, aber eben durch die Ergebnisse. I'm very encouraged by the way Aaron played. My concern is going to be, moving forward, can Aaron take a beating like that every week? Not at that age. If that doesn't improve, we're not gonna have a quarterback very long and it's gonna be a rough season. Das, of course, ist der Ben Roethlisberger gewesen. Ich habe ziemlich viel von Aaron Rodgers gesehen, weil mein Host großer Jets-Fan ist. Der wollte am Abend dann nicht mehr darauf angesprochen werden. Die Steelers haben, ja, sie haben gewonnen gegen die Jets. Die Jets sind wahrscheinlich kein besonders gutes Football-Team. Andreas, ich weiß nicht, wie viel du von diesem Spiel gesehen hast. Ich bin mir sicher, du hast dir darüber ein paar Gedanken gemacht. Welche sind das denn zu Aaron Rodgers Debüt bei den Steelers?
Also zum einen, es ist besser gelaufen, als man befürchten musste. Okay, das ist schon mal gut. Ja? Das ist schon mal gut. Zum zweiten, das war jetzt natürlich ein Spiel für Aaron Rodgers gegen ein Team, bei dem er letztes Jahr war, bei dem er offensichtlich nicht glücklich war, wo er auch der Meinung war, er müsste es seinem Ex-Team heimzahlen, weil die ihm ja vor der Saison gesagt haben, dass sie nicht mehr mit ihm planen. Also diese Sorte von Ablehnung, die kann ja auch mal ein bisschen motivierend wirken. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema, da reden wir jetzt über ältere Spieler. Ältere Spieler, die ihren Zenit überschritten haben, und das hat Aaron Rodgers auf jeden Fall. Aber Aaron Rodgers, genauso wie ein Brett Favre in der letzten Phase seiner Karriere, genauso wie ein Tom Brady in der letzten Phase seiner Karriere, da ist immer mal wieder ein Spiel zwischendurch dabei, wo man so sagt, das sieht fast aus wie früher. Hey, da kannst du ja noch. Ja, aber dann kommen die nächsten drei Wochen, wo es halt nicht so ist. Und dann kommt wieder ein Spiel, das ein bisschen raussticht. Und bei Aaron Rodgers fürchte ich halt, dass das jetzt ein Spiel war, bei dem er tatsächlich emotional involviert war, weil er wollte es ja den Jets zeigen, aber dass er dieses Level nicht jede Woche abrufen kann. Das wäre auch nicht ungewöhnlich, wenn das passieren würde, aber das ist halt, ich glaube, das ist einfach eine realistische Befürchtung, dass und in den letzten Jahren war es bei Aaron Rodgers ja fast mehr als bei jedem anderen Quarterback so, dass der manchmal in Spielen total fast unbeteiligt gewirkt hat, wenn es nicht gelaufen ist. So nach dem Motto, wir sind jetzt hier im dritten Quarter, aber wir liegen mit 20 Punkten hinten und ich möchte eigentlich jetzt sofort nach Hause. So hat das gewirkt. Und die Körpersprache, und ich bin normalerweise kein Körpersprachenprediger, die Körpersprache bei ihm, die hat das mehr ausgedrückt, als ich das jemals bei irgendjemand anderem gesehen habe. Und deswegen bin ich mir halt nicht sicher, wie das mit der Motivation bei Aaron Rodgers halt von Woche zu Woche ist. Dazu kommt, er ist halt einer, der in den letzten Jahren sehr darauf geachtet hat, dass er mit seinen Buddies zusammenspielt und dass sie nur seine Offense spielen. Und seine Offense in den letzten Jahren war, wir werfen schnelle Screens raus und wir werfen lange Fade-Pässe. Und ich lasse den Ball so schnell wie möglich los, damit ich ja keine Hits in der Pocket abbekomme. Das war Aaron Rodgers in den letzten Jahren und das hat ihn so zu einem eingeschränkten Quarterback gemacht, weil er nicht mehr in der Pocket stehen geblieben ist, den Ball lange gehalten hat und das Feld gelesen hat, sondern er hat einfach nur diese zwei Routen gehabt und letzten Endes bist du damit so ausrechenbar und das hat dazu geführt, dass die Ergebnisse halt in den letzten Jahren bei ihm auch nicht mehr so gut waren. Da kommen noch die Verletzungen dazu und auch etwas, was man im letzten Jahr von Tom Brady gesehen hat. Und da habe ich auch jedes Verständnis dafür, aber ab einem gewissen Alter möchte man nicht mehr in einer Pocket stehen, hinter einer Offensive Line und regelmäßig von 300 Pfund Verteidigern umgepflügt werden. Das macht der Körper nicht mehr mit. Und ich glaube, in dieser Phase ist Aaron Rodgers schon. Und all das dazu führt, dass ich jetzt sage, okay, ja, das erste Spiel sah ganz gut aus. Es sah auch aus, als hätte er tatsächlich sich darauf eingelassen, ein paar Konzepte von Offensive Coordinator Arthur Smith umzusetzen und nicht nur sein Ding zu machen, was er in den letzten Jahren in Green Bay und in bei den Jets halt gemacht hat. Wenn er das fortsetzt, ist gut, aber nach einem Spiel bin ich noch nicht überzeugt.
Okay. Ja, er hat es dann ja auch in seiner Pressekonferenz, das fand ich ein bisschen unter seiner Würde, nochmal richtig raushängen lassen, dass es eben zu viele Leute bei den Jets haben nicht mehr an mich geglaubt und jetzt habe ich es ihnen gezeigt, bla bla bla. So.
Ja. Aber ich, was ist denn von der, ganz ehrlich und unter uns gefragt, das hört uns ja keiner zu.
Das ist wahr.
Was ist denn von der Würde von Aaron Rodgers noch übrig heutzutage?
Ja, das weiß ich nicht. Ich höre zum Glück seinen Podcast nicht, sondern es wird mir nur davon berichtet. Ja. Und das ist halt schon sehr anstrengend.
Ja,
um's positiv zu formulieren.
Vorsichtig zu sagen.
Ja. So, jetzt habe ich natürlich am Sonntagabend, weil ich auch durch die US Open einfach, ich war einfach fertig jetzt die ganze Zeit. Die Deutschen haben, solange sie dabei waren, immer spät gespielt, bin immer spät nach Hause gekommen und mache am Sonntag also, ich würde sagen, einen Kardinalfehler. Denke mir, die Ravens führen mit 2 Touchdowns, bevor es in das letzte Viertel geht, bei den Buffalo Bills. Es ist alles geregelt, Lamar Jackson hat gut ausgeschaut, Josh Allen hat nicht schlecht ausgeschaut, aber nicht so gut wie Lamar Jackson. So, am nächsten Tag lese ich dann natürlich Pfeilgrad, es ist klar, dass die Bills hier ein Comeback schaffen. Und da lese ich dann, Andreas, dass die Ravens nichts gelernt hätten aus der letzten Saison, wo ihnen wohl Ähnliches widerfahren ist und dass natürlich auch der Head Coach John Harbaugh nichts gelernt hätte. Siehst du das auch so?
Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich zwar über dieses Spiel schon ein bisschen was gehört und gelesen habe, aber noch nicht dazu gekommen bin, mir das ganz anzuschauen. Es steht für morgen früh auf dem Programm. Aber trotzdem ist natürlich immer so ein bisschen die fatale Tendenz bei den Ravens, eine super reguläre Saison hinzulegen und dann in den Playoffs nicht ihr Niveau zu erreichen. Das ist aber eigentlich in diesem Spiel zum größten Teil gar nicht passiert. Die haben ein super Spiel gemacht, die haben den Ball bewegt. Derrick Henry hat unglaubliche Zahlen hingelegt. Lamar Jackson war fast perfekt über weite Strecken dieses Spiels. Aber die Buffalo Bills sind halt halbwegs dran geblieben. Und am Ende ist Josh Allen halt Josh Allen. Und dem kann man immer zutrauen, dass der 15 Punkte oder was es war, dann produziert in einem halben Quarter. Aber ja, es ist Problem für die Ravens ist, es bestätigt halt so ein bisschen die Zweifler, die sagen, ja, super Team in der regulären Saison, wenn es gegen die Top-Teams geht, dann sind sie halt doch nicht gut genug. Und klar, so eine Performance, wo du dann auch tatsächlich 3,5 Quarter super bist, aber am Ende, wo es drauf ankommt, dann eben ein Top-Team nicht schlagen kannst, das befeuert natürlich die Kritiker und die Zweifler. Und das Einzige, was die Ravens tun können, ist halt
gewinnen.
Super Bowl gewinnen. Ja, das bleibt ihnen noch zu, bleibt ihnen noch übrig, weil in den letzten 5 Jahren waren sie ja mehrfach entweder das beste Team der regulären Saison oder eins der besten Teams der regulären Saison. Wir wissen, dass sie das können. Ja, ob sie den Super Bowl gewinnen können oder dass sie den Super Bowl gewinnen können, das wissen wir halt noch nicht.
Ah, gut. Und dann lass uns in Kombination eine kleine Rückwirkvorschau machen. Ich habe doch einigermaßen viel gesehen von Philadelphia gegen Dallas, vor allen Dingen diese Unterbrechung wegen schlechten Wetters, wo die Mannschaften plötzlich in den Katakomben, da war ich dann live dabei, verschwunden sind.
Den wichtigsten Teil des Spiels hast du erlebt.
Genau, dann habe ich erlebt. Und Kansas City verliert die Auftaktpartie gegen die Chargers, war es natürlich, gegen die Chargers natürlich. Und jetzt treffen die beiden aber in einem Rematch am Sonntagabend, deutscher Zeit, 22.25 Uhr in Kansas City aufeinander. Ist das jetzt, ich meine, Andreas, zweite Woche, aber dennoch, ist das ein Must-Win für Kansas City?
Es ist Woche 2, also es ist kein Must-Win. Aber was natürlich schon passiert ist, Kansas City verliert das Auftaktspiel gegen ein Chargers-Team, das schon zu den Besseren der Liga gehört und möglicherweise in der Lage ist, in diesem Jahr nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Deswegen für eine Sensation halte ich das jetzt nicht. Und die Chiefs haben auch in der Vergangenheit, wenn sie Schwächeperioden hatten, die eher zu Beginn der Saison gehabt. Aber klar, wenn du in eine Saison reinstartest und die Erwartungen sind, du solltest tunlichst den Super Bowl gewinnen und du würdest die Saison mit zwei Niederlagen beginnen, dann gibt es natürlich auch Zweifler in den eigenen Reihen. Trotzdem ist es, und ich muss auch dazu sagen, das Spiel der Chiefs gegen die Chargers ist auch noch auf meiner Liste, bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Das habe ich, wie gesagt, da noch nicht gesehen, kann es also nicht hundertprozentig beurteilen. Aber das ist dann eine schwierige Situation für die Mannschaft, weil du weißt, was von außen auf sie einprasselt. Du weißt, an wie vielen Fronten in den USA, über Presse, Online, Radio, weiß der Teufel, Fernsehen, noch Kritik geübt werden wird, wenn die Chiefs dieses Spiel verlieren sollten. Ja, aber die Philadelphia Eagles haben ihr erstes Spiel gewonnen, aber es war halt auch eine enge Angelegenheit gegen die Dallas Cowboys. War jetzt auch nicht mit Pauken und Trompeten. Insofern, das ist ein offenes Spiel und wir sind so früh in der Saison, dass wir alle noch nicht genug über diese Teams wissen, um da irgendwelche großartigen Prognosen treffen zu können.
Tja, ein Philadelphia Eagle, dessen Namen mir nicht gewahr ist, hat versucht, in die Hände zu spucken und hat leider seine Hände nicht getroffen, sondern hat Dak Prescott erwischt.
Du redest von Jalen Carter, einem der besten Defensive Linemen der NFL. Also wenn du den noch nicht gekannt hast, du solltest ihn dir merken.
Jetzt kenne ich ihn. Und er wurde schon vor dem Spiel rausgeworfen. Ich verstehe übrigens immer noch nicht, warum Rudi Völler damals auch eine rote Karte bekommen hat. Das nur nebenbei. Bei der WM 1990, als Frank Rijkaard ihm in die Matte gespuckt hat. Und da wurde ihm dann eine Strafe von, glaube ich, waren es $57,000 ungefähr, jedenfalls ein Game Day Paycheck wurde ihm abgezogen.
Jalen Carter oder Rudi Völler.
Rudi Völler, ich glaube, das hätten sie genommen, oder? Die deutschen Weltmeister. 55.000 für ein Spiel.
Ja, und Jalen Carter, und da hat er ein bisschen Glück gehabt, weil das war ja bevor der erste Spielzug stattgefunden hat, als beide Teams nach dem Kickoff aufs Feld gekommen sind. Da ist es passiert, das heißt, er hat dann noch keinen Snap gespielt. Die NFL war dann gnädig und hat gesagt, okay, du kriegst ein Spiel Sperre, aber dadurch, dass du ja das komplette Spiel verpasst hast, ist das jetzt schon abgegolten.
Ja, herrlich, wie man es dreht und wendet. Und dann vielleicht ein Wort noch, Andreas, weil ich meine, wir hatten auch mit Christian schon drüber gesprochen, J.J. McCarthy von den Minnesota Vikings, das war dann Monday Night Football und da muss ich sagen, also wir sind da in einer Dreierrunde gesessen, drei erwachsene Männer, ich war als erster weggebrochen und waren direkt begeistert von diesem Umbau des Soldier Field. Also ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber ich habe Soldier Field, du erinnerst dich, Andreas, das war, glaube ich, das erste Spiel WM 1994, Deutschland gegen, was, Ecuador? Ich bin mir nicht sicher.
Also es ist schon, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, ob es 4 oder 5 Jahre her ist, aber es ist schon eine Weile her.
Okay, gut. Aber ein Wort von dir vielleicht noch zu J.J. McCarthy, den vielleicht sogar NFC Offensive Player of the Week, wie ich irgendwo gelesen habe, und das, obwohl er eigentlich nur 143 Yards und 2 Touchdowns geworfen hat. Also finde ich jetzt nicht so überragend, aber vielleicht ist es die Geschichte drumherum.
Also, J.J. McCarthy hat in den ersten 3 Vierteln dieses Spiel ungefähr so schlecht ausgesehen, wie sich die Vikings-Fans es in ihren bittersten Träumen hätten ausmalen können. Da hat überhaupt nichts funktioniert. Und das war nicht nur seine Schuld, aber es lag halt auch an ihm. Und nochmal zur Erinnerung, der ist vor der vergangenen Saison in der ersten Runde gedraftet worden, hat sich schwer am Knie verletzt, in der Saisonvorbereitung hat die gesamte Saison verpasst und kommt jetzt also in dieses Team rein, das letztes Jahr in den Playoffs war, ist der neue Starter und die Verantwortung liegt auf seinen Schultern. Und da war natürlich die Frage, wie macht er das? Und am Anfang hat halt vieles nicht funktioniert. Sie haben dann aber im dritten Quarter oder beziehungsweise im vierten Quarter einen Rhythmus gefunden und haben das Spiel gedreht, was nur daran lag, dass die Chicago Bears, die eigentlich vorher dominant waren, ihre Vielzahl von Chancen, das Spiel deutlicher zu gestalten, einfach nicht genutzt haben. Und dann war die Tür halt offen für die Vikings, weil der Rückstand noch nicht so hoch war. Hätten die Bears, wie gesagt, das, was sich ihnen aufgetan hat als Gelegenheiten, wenn sie das konsequenter ausgenutzt hätten, hätte Minnesota am Schluss gar keine Chance mehr haben dürfen, dann noch in dieses Spiel zurückzukommen. Aber so war es halt nicht. Und Respekt vor JJ McCarthy, sich dann nach einem so schlechten Auftakt quasi am eigenen Schopf auf den aus dem Sumpf zu ziehen und das Spiel noch zu drehen, ist super, aber die Gesamtbewertung des Spiels gibt sicher kein Spiel des Spieltags her. Also beim besten Willen nicht.
Ja, mein Gott, das ist halt mit den amerikanischen und anderen Kollegen der Gaul ein bisschen durchgegangen.
Das soll passieren.
Wo alles immer, wo der Gaul mit uns immer durchgeht, ist selbstverständlich Musikradio 360. Und ich musste, Andreas, bevor wir zu dieser Woche kommen, es gibt ja, mein neuer Lieblingspodcast heißt The Rest is History. Mhm. Und das sind zwei britische Historiker und die einfach ein wunderbares Paar abgeben miteinander, haben auch sehr unterschiedliche Stimmen, also man weiß sofort, wann spricht der eine der andere. Die ergänzen sich prächtig und wie es von den Briten, wie man es halt gewohnt ist, ist auch sehr viel Humor dabei. So, und die haben, und du hast das ja glaube ich auch schon mal gemacht, oder hast du nur das, na ich meine, du hättest das jüngste Album der Stones vorgestellt, aber jedenfalls gibt es zwei Episoden. Hörst dir bitte gerne an. Du wirst das meiste, wahrscheinlich wirst du 98% schon wissen. Mir war das, die ganze Brian Jones-Thematik war mir völlig neu, ja. Also, und okay, ich habe glaube ich schon mal gehört, dass Mick Jagger eigentlich hochbegabt war, und zwar nicht nur musikalisch, sondern auch auf anderen Gebieten. Das ist wirklich sehr, sehr lehrreich und gut, aber mich dünkt, Andreas, an diesem Sonntag werden nicht die Rolling Stones das Thema bei Musikradio 360 sein.
Nee, weil also wir haben das neueste Album vorgestellt, wenn wir noch gar keine komplette Sendung, ich glaube, wir haben schon mal eine komplette Sendung
über die Rolling Stones gemacht. Meine auch,
ja. Ich müsste aber nochmal nachgucken, weil wir machen das ja inzwischen seit 5,5 Jahren und manchmal bin ich mir nicht mehr sicher, was ich schon gemacht habe. Crazy. Was nicht. Kann schon mal passieren bei, was sind das dann, 5x5?
Ja, es sind 300, wir sind nicht ganz, wir sind bei 250 Sendungen ungefähr.
Ja, genau. Ja,
wir so müssen ungefähr. Nur sein eigentlich, ja.
Ja, da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen, was man gemacht hat. Ja, also die Geschichte der Rolling Stones ist auf jeden Fall sehr interessant, und was diese Brian Jones Geschichte angeht, der früher zu Beginn der Band der Bandleader war, statt Mick und Keith, und der dann an den Rand gedrängt wurde, auch weil er Drogenprobleme hatte und dann relativ kurz danach tot in seinem Swimmingpool aufgefunden wurde, ertrunken wohl unter Drogeneinfluss. Und da gibt es dann auch noch natürlich andere wilde Theorien. Es gibt sogar Songs, die heißen Mick and Keith Killed Brian. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, von wem das stammt. Das ist irgend so eine Indie-Rockband aus den 80ern, glaube ich, die den Song gemacht hat. Ja, also da ist unglaublich viel passiert in dieser Band. Dann war auch die damalige Freundin von Brian Jones, Anita Pallenberg, ist dann zu Keith Richards übergewandert und so weiter und so fort. Also da war zwischenmenschlich schon vieles dabei.
Sonntag, Andreas. Was gibt's am Sonntag?
Sonntag machen wir eine Reise in das Jahr 1995. Oh. Und zwar befassen wir uns nur mit den in diesem Jahr veröffentlichten Heavy Metal Alben.
Genau meins. Das ist mein Thema. Ich freue mich.
Ja, du, letzte Woche war halt was Sanftes für dich mit dabei.
Oh, das war sehr schön.
Ja, und diese Woche musst du halt mal wieder auf die Zähne beißen und dich durchkämpfen.
Es ist mir ein absolut leichtes. The great Andreas Renner, ladies and gents. Danke dir, Andreas. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 726.
Hallo, hier ist die Dorothea Viere und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 726 und endlich ist es mir mal wieder gelungen, eine Zeit zu finden. Nein, es ist uns gemeinsam gelungen, eine Zeit zu finden, dass wir über Österreich plaudern können. Wir tun dies zum einen mit Lukas Zara vom Standard. Servus, Lukas.
Hallo, servus.
Und wir tun dies auch mit Gernot Bachler von der Kronenzeitung. Servus, Gernot.
Hallo.
Und ihr werdet euch beide aufmachen nach Debrecen, was jetzt nicht so das große Thema sein soll, aber doch ein kleines bisschen. Die Österreicher spielen dort Davis Cup. Ich war vor mittlerweile 1,5 Jahren in Tatabánya. Und in Tatabánya hat die deutsche Mannschaft damals gespielt und gewonnen. Und wie ich meinen deutschen, vor allem den Handballkollegen gesagt habe, ja, ich fahre nach Tata Banja, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber die haben gesagt, ja, Tata Banja, Joe Deckarm. Da ist ihm das passiert, dass er sich dermaßen verletzt hat, dass er seitdem leider im Rollstuhl sitzt. Gernot, außer der weltbekannten Wurst, was muss man über Debrecen wissen? Oder ist Debrecen sportlich völlig unbedeutend?
Du, mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel zu Debrecen sportlich ein. Ich weiß, dass sie vor so ungefähr 20 Jahren mal eine Schwimm-Europameisterschaft veranstaltet haben. Und ich weiß, dass Rapid vor ein paar Jahren im Europacup mal gegen die gewonnen hat. Aber damit, sonst fällt mir zu Debrecen sportlich eigentlich und auch sonst nicht mehr allzu viel ein, ehrlich gesagt.
Ja. Wir kommen gleich zur Leichtathletik, über die wir hauptsächlich sprechen wollen. Aber Lukas, die Österreicher fahren dahin mit einem Filip Misulic, der sich herrlich verkalkuliert hat vor den US Open. Mit einem Lukas Neumeier, ja, hat sich stets bemüht. Und mit einem Doppel, das, okay, man muss sagen, Lukas Mädel hat gut gespielt in letzter Zeit. Alex Erler hat in der ersten Runde der US Open die Nummer 1 geschlagen mit Robert Galloway, aber mit welchen Aussichten, Lukas, mit welchen Aussichten fahren die Österreicher dahin, denkst du?
Naja, als Außenseiter fahren sie dorthin und können es tatsächlich trotzdem schaffen, ohne, also Misulic ist gerade und gerade in den Top 100, da einfach in die Top 8 Nationen im Tennis aufzusteigen, fast ohne Top 100 Spiele. Das wäre natürlich ein Sensation irgendwie. Das, wie ich finde, mit Österreich ganz gut. Es ist schon eine gute Chance, eine gute Möglichkeit. Man ist da wahrscheinlich im Match leichter Außenseiter oder ein bisschen Außenseiter bis aufs Doppel. Da sehe ich unser Doppel da doch ein bisschen vorne. Aber da dann 3 Punkte zusammenzubekommen in möglichen 5 Partien, ich weiß nicht, wo die herkommen. Wollen, dann fahre ich hin, um mir das dann anzuschauen, woher sie wirklich kommen. Aber das wäre schon eine Sensation, da reinzukommen. Dann, dass man dann, ich glaube, Bologna City Finals, oder? Dass man dann dort auf den Deckel kriegen wird. Darum kümmern wir uns dann im November, aber ja, es wäre schon cool irgendwie.
Du meinst, wenn dann Joel Schwärzler als dann schon Top 100 Spieler, weil er irgendwo was Großes gewonnen hat, dass der uns dann rausreißt? Ich bin auch gespannt. Ich habe die Erinnerung an Tata Banja ist übrigens nur noch, jetzt kommen wir wirklich gleich zur Leichtathletik, aber in Ungarn wird der Nachname vor dem Vornamen ausgesprochen. Mhm. Es ist also Fuksovic Marton und Marosan Fabian. Ja, das, und der Pressesprecher macht alles. Das muss ich euch noch sagen. Bitte genau aufpassen, dieser Pressesprecher des ungarischen Tennisverbandes hat gleichzeitig den Hallensprecher gegeben in Tata Banja. Der hat alles gemacht. Super Typ. Also wirklich, dessen Energie hätte ich gerne. So, Gernot. 10 Sportler und Sportlerinnen insgesamt schickt Österreich zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften nach Tokio. Ich sage es, wie es ist. Lukas Weiß-Heidinger kenne ich natürlich. Victoria Hudson kenne ich natürlich. Susanne Gogel-Walli kenne ich auch, aber dann wird es bei mir schon sehr knapp. Einmal grundsätzlich, ist das im Rahmen? Darf man sich vom österreichischen Leichtathletikverband mehr erwarten als 10 Athleten und Athletinnen, die nach Tokio fahren? Wie ist der Big Picture, Gernot?
Na, also 10 Athleten und Athletinnen ist das größte Aufgebot des ÖLV seit 1997, dass man zu einer WM schickt. Von daher würde ich sagen, das ist schon, da haben sie die Erwartungen fast schon übertroffen. Vor allem, weil es ja doch wirklich teilweise junge Athleten sind, weil es ein Aufgebot ist, wo ein paar Leute schon dahin fahren, nicht nur um mit dabei zu sein, sondern auch, um auch gute Platzierungen zu liefern. Also wenn man das vergleicht mit dieser WM 1997, als damals sogar 13 Athleten waren, da war da, wenn ich mich richtig erinnere, die beste Platzierung war ein 10. Platz von Gregor Högler, Speerwerfer, jetzt Trainer von Lukas Weiß-Heidinger und Victoria Hudson. Und ich bin eigentlich schon guter Dinge, dass der 10. Platz von damals übertroffen wird.
Lukas, weil wir gerade beim Lukas sind, Luki Weiß-Heidinger, wie wir ihn natürlich nennen hier in der Big Show, eigentlich in jeder, weil er ist einer unserer Stammgäste, ist das der aussichtsreichste Athlet Österreichs, dass es vielleicht sogar möglich sein könnte, eine Medaille zu gewinnen.
Oder doch die Victoria Hudson, die
ja, warum,
immer
warum
einen raushauen kann.
Ja.
Ja. Ja. Die zwei, ja, also die zwei in den Wurfdisziplinen sind natürlich doch mit, auf jeden Fall Kandidat auf eine Medaille, würde ich sagen. Und sonst sind es halt, ja, also wenn man zum Beispiel auf die Marathonläuferin Julia Meyer schaut, die hat mit den Medaillen nichts zu tun, aber trotzdem extrem spannend. Die, ein Kollege von mir, der Fritz Neumann, hat mit ihr geredet, was die sich da reinfuchst, und es sind ja wirklich, das ist schon nerdig, was die machen, ja. Da geht's um Frequenz beim Laufen, um Schrittlänge und dann verfeinern. Wenn du dort bei der Schrittlänge was verlängerst, dann kannst du mit der Frequenz runtergehen. Aber wenn du das ein bisschen weniger machst, dann bist du insgesamt schneller. Es ist irre. Die läuft dann, ihr Schritt ist länger als die Körpergröße. Wenn ich mir das bei mir so vorstelle, ja, dann müsste ich über 1,80 pro Schritt machen. Aber die rennt, ich habe die Julia Meyer mal auf der Prater Hauptallee laufen gesehen. Ich bin mit dem Rad gefahren und denke mir, wer sprintet da so verrückt? Das gibt's ja nicht. Warum macht man das? Und dann kommt die mir da entgegen und man macht das in Grundlagentraining. Die sieht man also im Wiener Stadtbild, würde ich fast meinen, sieht man die immer wieder trainieren, ja. Also wenn du da auf der Hauptallee bist, das ist ja doch eine, alle Hobbysportlerinnen in Wien kennen das, und die trainiert dort. Also das ist, finde ich, irgendwie ganz cool, dass man der dort auch zuschauen kann, wie sie trainiert. Und ja, also du hast nach Medaillenkandidaten gefragt, ja, das ist Victoria Hudson, die Europameisterin im Speerwurf, und Lukas Weißheidinger, der das schon gezeigt hat bei Großereignissen, dass er Medaillen holen kann. Diskuswurf, ich erinnere mich an Olympia, da gab es einen Sensationssieger, würde ich meinen, im Diskuswurf. Das ist ein bisschen eine für mich noch undurchschaubare Disziplin auch. Wer ist da gerade im Trainingsrhythmus genau perfekt drauf, dass das am, weiß nicht, 16. September dann hinhaut. Aber ja, also die zwei würde ich, Jens, bitte schau dir die zwei an, wenn sie dann im Finale dabei sind, schau dir die Finalsessions von den zwei an.
Mache ich gerne, aber die entscheidende Frage, die alle, die Lukas Zara mit Recht übrigens lieben, haben, ist natürlich, während Julia Meyer die Prater Hauptallee runtergedüst ist, du mit dem Rad nebenher kaum mitgekommen bist, ist dein Hund in deinem Rucksack gewesen zu diesem Zeitpunkt?
Nein, da nicht, weil ich bin natürlich zur Hauptallee geradelt, um beim Stadionbad auszusteigen und schwimmen zu gehen. Und das geht noch nicht mit Hund im Rucksack, das habe ich noch nicht probiert. Ja.
Gut.
Aber so, dazu fällt mir auch eine nette Anekdote ein, weil, wie der Lukas gesagt hat, die Läufer, die trainieren ja gerne im Stadtbild, im Wiener Stadtbild, und die Julia, die ist ja auch schon, hat sich letztes Jahr zum Beispiel auch mit den steilen Rampen beim Kahlenberg vorbereitet und auch an der Donau. Und wo ich ja zu Hause bin, und mir ist tatsächlich vor ein paar Wochen, als ich mit meinem Hund dort spazieren war, an der Donau wieder mal an unserer Stammstrecke, der Rafael Balic, auch einer unserer 10 WM-Teilnehmer in Tokio, über die 1500 Meter, über den Weg gelaufen. Und ja, da ist mein Hund, war dann natürlich gleich auch ambitioniert und ist gleich ein paar Meter mitgelaufen, hat ihn sogar abgehängt, und war ganz lustig.
Jetzt ist natürlich so, Gernot, wenn wir uns schauen, ich sage jetzt immer wir, ich hoffe, das wird nicht als wir verstanden, aber for a lack of a better word, Österreich hat jetzt mal zwei mit Enzo Diesel und Karin Stramitz, sind Hürdenläufer und Hürdenläuferinnen. Da fährst du doch zu einer WM, bei einer Europameisterschaft kannst du sagen, Finale nicht unrealistisch, und dann schauen wir mal. Aber bei einer WM, bei den Sprintwettbewerben, da fährst du doch im Grunde genommen hin und hoffst doch nur, das ist jetzt eine Frage quasi, dass du irgendwie an deine persönliche Bestzeit herankommst, isn't it?
Gut, du hast jetzt den Enzo Distel angesprochen, und das ist ja eigentlich fast schon der, auf den ich am gespanntesten bin in Tokio, weil der einfach noch, der ist erst 21, der ist jetzt heuer wirklich schon in die Weltspitze teilweise vorgelaufen, sagen wir in die erweiterte Weltspitze mit regelmäßigen 13-20er Zeiten. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie der sich dort schlägt. Der war letztes Jahr schon bei Olympia dabei, war damals der jüngste Hürdensprinter im gesamten Feld. Hat sich 8 aus der Affäre gezogen. Ich traue dem heuer zu, dass er zumindest ins Semifinale kommt, wenn es gut läuft. Der hat letztens bei einem Wettkampf in Polen zwei Olympiafinalisten des letzten Jahres geschlagen. Auf den bin ich sehr gespannt und für den muss man einfach auch sagen, ist das ganz wichtig, um Erfahrung zu sammeln. Der braucht so große internationale Wettkämpfe, der braucht solche Gegner. Da geht's darum, dass der sich ständig weiterentwickelt und ich bin überzeugt, dass der das machen wird. Also der wird diesmal noch keine Medaille holen, sage ich. Aber das ist einer, ja, bei dem es einmal so in die Richtung gehen kann wieder sogar in den nächsten Jahren. Für die Karin Strametz ist es super, dass die da dabei ist. Schauen wir mal, für die geht's, wie du sagst, halt darum, eine Bestzeit zu erzielen. Für den österreichischen Rekord hat sie schon, vielleicht schafft sie es, den zu verbessern oder schafft es den WM-Rekord, den österreichischen von der Beate Taylor-Schrott zu verbessern. Schauen wir mal. Also ich bin bei Medaillen, wenn es um Medaillen geht, da bin ich klar beim Lukas, also die kann es aus meiner Sicht fast nur durch die Vicky Hudson oder eventuell durch den Lukas Weißheidinger, wobei da schon viel zusammenkommen müsste, glaube ich, geben. Ja, aber also auf den Enzo Tissel würde ich auch den österreichischen Sportfans empfehlen, den zu verfolgen bei der WM.
Die WM vom 13. bis zum 21. September übrigens, also geht am, Moment, ich rechne mal kurz nach, am Freitag.
Samstag
geht's los. Jetzt nur wieder eine generelle Frage. Also Verena Mayer hat eigentlich auch noch vielleicht eine kleine Chance, wenn irgendjemand der Siebenkämpferinnen absagen sollte, oder ist diese Chance schon passé? Also ich lese hier auf der Seite des ÖOC, dass sie 27. im Moment ist in der Weltrangliste und dass 24 verfügbare Startplätze sind. Und das führt zu meiner übergeordneten Frage. Lukas, das ist also nicht mehr so wie bei Olympia, oder muss man hier eine Norm laufen, werfen, stoßen, um überhaupt zur WM zugelassen zu werden?
Boah, beim Siebenkampf bin ich mir da gar nicht sicher. Da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, das geht ausschließlich übers Ranking. Ich weiß noch, dass sie bei den österreichischen Meisterschaften auch angetreten ist und es war schon sehr knapp, dass Verena Mayer da ins WM-Teilnehmerfeld rutscht. Weiß nicht, ob der Gernot das in- und auswendig weiß.
Ich bin mir jetzt auch nicht ganz, also generell kannst du in der Leichtathletik schon dich auch über einen bestimmten Wert qualifizieren, also ich habe es jetzt nicht im Kopf, was da heute Qualifikationskriterien waren, aber ich glaube, wenn wir beim 110 Meter Hürdensprint bleiben, wenn du unter 13,27 was vielleicht, in der Größenordnung bist, dann bist du automatisch bei der WM dabei. Ansonsten wird das Feld eben aufgefüllt durch die Weltrangliste. Also wenn von den 24 Startplätzen, sagen wir jetzt einmal, nur 17 diesen Wert übersteigen, dann sind das die nächsten 7, die der Weltrangliste, die da nachrutschen. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob es im Mehrkampf auch einen Punktewert gegeben hat. Ich glaube aber fast schon.
Das heißt aber,
dass man mit 6.500 Punkten oder sagen wir was fix im Siebenkampf dabei gewesen wäre.
Das heißt aber, Gernot, das ist jetzt nicht so, dass der ÖLV 14 Startplätze hat. Es haben sich halt nur 10 Leute aufgedrängt. Also nicht so wie bei der Ski-WM, wo man sagt, okay, da gibt's einen Titelverteidiger, den wir leider nicht haben in der Leichtathletik. Und da kommen noch 4 dazu, sondern da geht strikt nach Leistung. Natürlich im ÖSV auch, um Gottes Willen. Aber hier geht's wirklich strikt nach Leistung und du musst dich qualifizieren.
Genau, also ist jetzt nicht so, dass du deine 4 Startplätze hast oder so. Du hast maximal bis zu 4 Startplätze. Also das betrifft dann aber eher die Kenianer im Langstreckenlauf oder die US-Sprinter auf den kurzen Strecken zum Beispiel nicht. Also
wie weit, Achtung, einmal noch das Wir, aber da rechnet sich ja Deutschland gute Chancen aus. Ja, in der 4x100 Meter Staffel der Frauen kann immer was passieren. Die Amerikaner verlieren sehr, sehr gerne das Hölzchen. Ist in den letzten Jahren doch ein, zweimal passiert. Gibt es in Österreich, wer sich berufen fühlt, möge bitte die Frage beantworten, aber gibt es in Österreich eine Staffel, Männer oder Frauen, 4x100, 4x400, die irgendwelche Ansprüche irgendwann mal anmelden könnte? Oder sind wir da seit den wenig glorreichen Zeiten von Andreas Berger, wer sich erinnern kann, einfach zu weit entfernt?
Ja, also ich weiß bei den Staffeln, das ist, da sind wir so weit weg, dass da EM-Qualifikationen schwierig sind. Okay. Ja? Also okay. Das wäre dann immer ein Erfolg, quasi da dabei zu sein, dass man dann auch noch EM-Team stellt, aber da sind wir doch noch bisschen weiter so. Ja, entfernt von WM-Teilnahmen, ja, würde ich sagen.
Also da ist es so, dass wir, ich glaube auch über die 4x100 Meter der Damen zum Beispiel, da hilft dann oft eben eine Karin Strametz als Hürdensprinterin aus, oder es hilft eine Siebenkämpferin aus, neben der Leni Lindner, und ja, also das ist dann manchmal schon, da, es ist halt relativ dünn, die Spitze in der österreichischen Leichtathletik, und dass du dann da wirklich vier schnelle Herren oder Damen zusammenbringst, ist schwierig.
Okay, gut. Dann lasset uns schließen mit einer einfach allgemein gehaltenen Frage. Ich war ein bisschen irritiert, Lukas, von einem Post bei Blue Sky, den du abgesetzt hast. Du hast den Jubel von Marcel Sabitzer dem GAK zugeordnet. Aber war es nicht der alte Sabitzer, der beim GAK gespielt hat? Oder hat der junge Sabitzer auch mal? Ist er, bevor er nach Salzburg gegangen ist, hat er beim GAK gespielt? Ich kann mich gar nicht erinnern.
Also das ist jetzt ein Kollege von mir, ist ein absolut großer GAK-Fan, deswegen ja, weiß ich das in- und auswendig. Warum? Ja, das musst du mit dir ausmachen. Aber der hat, glaube ich, 6 Jahre in der Jugend vom GAK gekickt. Okay. Ja, also der ist, und der Kollege sagt immer ganz voller Stolz, dass das ja eigentlich ein Roter ist. Dass er dann natürlich, ich glaube, bei der Admira war er vor Rapid und so, dass er dann dort war, das verschweigt er dann immer, aber ja, das ist ein genau, ein Roter, ein Georgaler, ein Grazer, ja.
Und war es wirklich so ein Hundskick? Ich habe es ja nicht gesehen, weil ich im Flugzeug gesessen bin. Ich habe das Ergebnis mit Wohlwollen aufgenommen, Lukas, aber war es wirklich so schlecht, wie auch meine Mutter mir jetzt gerade gesagt hat, dass es furchtbar war?
Nee, es war kein toller Kick, ja. Aber also es war halt zerfahren, würde ich jetzt, kann man vielleicht dazu sagen. Es waren, beide Teams haben sich dann irgendwann länger Zeit gelassen, wenn es einmal einen Einwurf gegeben hat. Das hat dann doch viele Unterbrechungen gegeben. Hat mich sehr erinnert an auch das Spiel von Liverpool gegen Newcastle. Das war auch ganz zerhackt und zerfahren. Nur natürlich auf einem, ja, 2-3 Level drunter noch, würde ich sagen. Aber das ist halt, man hat schon gemerkt, dass es da um viel geht. Schneller Ausgleich nach der Führung und dann eigentlich wieder, beide können ja mit einem 1-1 eh gut leben, riskieren wir dann nicht allzu viel, und dann halt doch, ja, ein Schuss von Arnautović, der von beiden Beinen eines Verteidigers abgefälscht wird, genau so, dass das in den Lauf von Conny Leimer kommt, der Ball, der dann auch nicht im Abseits steht, weil ein Verteidiger von Bosnien schläft. Das war natürlich, ja, das so ein Zufall brauchst. Und dann ist es 2-1 ausgegangen. Es waren jetzt auch nicht super schöne Tore, aber ja, es war auch schon im Vorhinein klar irgendwie, dass das eine umkämpfte Partie sein wird. Auch in Deutschland gab es ja diese Erzählung, wir müssen emotionalisiert ins nächste Spiel gehen, weil das erste da gegen die Slowakei, glaube ich, war es ja so schief gegangen, ja, ist. Das hat mich dann irgendwie ein bisschen erinnert. Auch da ist ganz viel um Emotion gegangen und so, ja. Es flutscht nicht so, es ist nicht so schön wie bei der EM noch, das Spiel gegen die Niederlande zum Beispiel, das war großartige Fußballunterhaltung, würde ich meinen. Das ist jetzt aktuell nicht, aber es ist effektiv, und jetzt sind es 4 Siege nach 4 Spielen. So gut ist Österreich noch nie in einer Qualifikation gestartet, und es schaut einmal vorsichtig ganz gut aus, dass Österreich bei der WM dabei ist tatsächlich nächstes Jahr.
Kannst du dich noch erinnern, Gernot, wann das, ich weiß, dass du es weißt, aber hast du noch eine emotionale Erinnerung? Meine Erinnerung an 1998 ist, dass Herbert Prohaska nicht das magische Dreieck Haas-Vastitsch-Reinmeier aufgestellt hat, sondern sicherlich auch aus einem Gefühl der Loyalität heraus Toni Polster und Andi Herzog, die da leider schon den Zenit ihres Wirkens bei Weitem überschritten hatten.
Ja, also meine Erinnerung ist da bisschen anders. Also ich muss sagen, es war für mich auch damals der Andi Herzog noch der unumstritten beste Fußballer Österreichs. Der Punkt war nur, dass der leider halt bei der WM, die Zehnernation der Nation, wir wissen es alle noch, ein bisschen verletzt war am Fuß und deswegen eben nicht seinen Leistungshöhepunkt erreichen konnte bei der WM. Ich glaube auch, man rückblickend, man hat damals einfach geglaubt, Chile, Kamerun, das sind jetzt Teams, die man, also vor allem Kamerun, die man schlagen muss. Bei Chile hat man gedacht, okay, das wird die Schnittpartie. Man darf nicht vergessen, die haben damals mit Ivan Zamorano, mit Marcelo Salas ein sensationelles Sturmduo gehabt, nicht? Also ein Ivan Zamorano haben wir damals eben nicht wirklich gehabt, zum Beispiel. Ja, und darum, man hat sich ja damals mehr erwartet. Warum auch immer, vielleicht waren das damals, heutzutage ist man froh, wenn man bei einer WM dabei ist. Damals hat man eigentlich schon geglaubt, sie müssen ins Achtelfinale kommen. Die falsche Ausgangslage hat dann vielleicht so ein bisschen dazu geführt, dass man auch das ein bisschen als Enttäuschung gesehen hat, weil es war ja auch mit den zwei Punkten knapp, nicht? Muss man es fairerweise sagen, die sind ja durch zwei glückliche Tore in der Nachspielzeit erst gekommen.
Also das Tor von Ivo war bitte nicht glücklich, das war genial, wie wir Sturmfans-Fans
sagen. Ja, es war ein wunderschönes Tor, keine Frage, aber wenn du ein Tor so spät erzielst, gehört halt auch immer ein bisschen Glück, das meinte ich damit. Und ja, im Nachhinein betrachtet muss man eigentlich dann das auch relativieren, nicht? Weil wenn du dann über 20 Jahre nicht bei einer Weltmeisterschaft dabei bist, war das damals schon eine großartige Leistung, dass Österreich es damals geschafft hat und zwei Punkte geholt hat, gegen Italien nur knapp verloren hat und hat damals auch ein super Team gehabt, nicht? Also du sprichst es an, man hätte genauso gut natürlich Rheinmeier dorthin stellen können, Haas dorthin stellen können, weil das die auch sehr gute Spieler waren.
Ja, Lukas, und du denkst, wovon reden diese alten Menschen? Da war ich doch noch gar nicht geboren, 1998. Na, so schlimm ist auch nicht. Außerdem ist der Gernot auch noch ein junger Kerl.
So ja, damals war ich 12, da war ich gerade, habe ich das sehr eifrig verfolgt. Ja.
Ich wünschte, ich wäre damals noch 12 gewesen. Wahnsinn. Na gut. Macht's euch auf Folgendes gefasst. Es ist klischeehaft zu erwarten. Erstens, wie gesagt, dieser Pressesprecher ist Wahnsinn, aber ihr werdet sehr klischeehaft mindestens einmal Gulasch bekommen. Ich glaube sogar, dass in Tatabán ja täglich Gulasch serviert wurde. Und es war ein gutes Gulasch. Aber gut,
ja, das wohnt beide. Als Vegetarier ein bisschen.
Also schwer, könnte haarig werden. Ja, okay. Dann nimm nur den Kartoffelknödel.
Assemmel, ja genau.
Assemmel, gut.
Naja, ich bin schon sehr gespannt. Also ich setze ja meine bisschen, also ich sehe es wieder, Lukas, wir sind dort klarer Außenseiter. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Juri Rodionow dort verkaufen wird. Der tut sich ja oftmals gegen vor ihm gerankte Spieler leichter als gegen Spieler, die hinter ihm stehen.
Ja, der gut gespielt in letzter Zeit, der Juri. Muss man wirklich lassen. Wir sind gespannt. Ich werde es mir auf ÖTV.tv werde ich mir, glaube ich, anschauen. Im ORF kommt es wahrscheinlich auch auf Plus. Muss man mal schauen. Danke, Gernot. Danke, Lukas. Kurze Pause in der Big Show 726.
Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Gar nicht mal so viel liegen geblieben in dieser Woche. Denke ich mir immer. Aber eine Sache, über die man natürlich hätte sprechen können, ist die Vuelta. Ich habe nach der Rückkehr, also in den USA habe ich preciously wenig, um nicht zu sagen gar nichts gesehen, aber nach der Rückkehr aus den USA gleich direkt in die Steiermark und dann habe ich tatsächlich die Bergetappe am Mittwoch mir bei Eurosport mal länger angeschaut. Und was ich da mitgenommen habe, ist, dass, ich glaube, Jens Vogt war es, der mehrmals, und vielleicht war es auch der Bernie Eidl, die haben halt mehrmals davon gesprochen, dass es viele, viele müde Beine bei dieser Vuelta gibt, bei der Spanien-Rundfahrt, was natürlich verständlich ist angesichts der Anstrengungen dieser einen Rundfahrt, aber natürlich auch angesichts dessen, dass die Saison schon so lang ist. Und da hätte man natürlich mit Christoph Leuchtenberg und mit Kaiser drüber reden können, habe ich diese Woche ausgelassen. Es gibt auch aus deutscher Sicht jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Jonas Vingegaard ist im roten Trikot. Ich gehe davon aus, dass er es gewinnen wird. Heute Donnerstag Einzelzeitfahren verkürzt. Das ist natürlich auch eine mühsame Geschichte wieder. Ja, es soll ja gar nicht zu politisch werden und wir leben ja zum Glück in Demokratien, auch Spanien, und Proteste sind ja immer zulässig und vielleicht auch wichtig und gut. Beim Radrennen schwierig, haben wir, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, weil die Radfahrer ja dadurch auch gefährdet werden. Und das ist halt was anderes, ob ich irgendwo in einer Demonstration in einer Innenstadt teilnehme oder ob ich meinetwegen, so wie gerade heute, die A9 bei München ein bisschen außer Gefecht setze wegen der IAA, oder ob ich irgendwo ein Radrennen dann störe, wo tatsächlich die Gefahr besteht, dass die Radfahrer ja zu körperlichem Schaden kommen. Also schwierig heute, das Einzelzeitfahren verkürzt. Dann ist vor ein paar Tagen schon mal eine Etappe, zwar nicht die erste, aber wieder eine Etappe vor der Bergankunft abgebrochen worden. Ganz schwierige Gemengelage, finde ich, weil, wie gesagt, Proteste kann man ja zulassen und sind auch angebracht in gewissem Maß. Aber dann vielleicht in einem anderen Rahmen. Nicht vielleicht, sondern bitte in einem anderen Rahmen. Und dann ist ganz viel liegen geblieben, nicht ganz viel, aber natürlich die Major League Baseball geht in die entscheidende Phase, in die Playoffs. Ich habe die letzten Wochen, wo ich bei meinem lieben Freund Ross wohnen durfte, die 3 Wochen jetzt, erstaunlich viel Mets gesehen, weil Ross ein großer Mets-Fan ist, bin selber auch, also Sympathisant möchte ich sagen, Fan nicht. Die New York Mets, die eigentlich komplett ohne starting Pitching in die Saison gegangen, ja, das sind nicht ganz komplett ohne in die Saison gegangen, aber mit vielen Fragezeichen, und jetzt haben sie junge Werfer, die möglicherweise in den Playoffs dann, wenn sie denn in die Playoffs kommen, gleich ins kalte Wasser geworfen werden. Und das ist natürlich schon eine spannende Geschichte, aber eben diese Playoffs stehen kurz bevor, relativ kurz bevor. Und da hätte man natürlich mit Axel Goldmann und mit Tom Heberlein drüber sprechen können. Das spare ich mir mal für nächste Woche auf, wo wir dann schon mehr wissen. Es ist im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo man eben gesagt hat, naja, die Los Angeles Dodgers werden das gewinnen, weil sie das beste Team haben, dann ist es ja doch noch knapp geworden in der World Series, weil eben auch den Dodgers alle Pitcher weggebrochen sind. Das dünkt in diesem Jahr mich ein wenig anders zu sein, weil die Dodgers jetzt eben Leute zurückbekommen haben, also Werfer, die zu Beginn des Jahres noch nicht da waren, mit Tyler Glasnow, mit Clayton Kershaw, der besser in Form kommt. Ob Shohei Ohtani dann in den Playoffs überhaupt werfen wird, werden wir sehen. Aber dieses Überteam in der American League, dort wo die New York Yankees spielen, die Boston Red Sox, die Houston Astros, das gibt es nicht. Und in der National League, wo man vor der Saison dachte, na, die Dodgers wären dieses herausragende Team, wie im letzten Jahr World Series Gewinner, per se, ist gar nicht so. Also die Playoffs sind spannend und da werden wir versuchen, dann kommende Woche mit Axel und mit Tom wieder was auf die Reihe zu kriegen. Ansonsten bin ich relativ happy mit dem, zumindest mit dem Umfang an Themen, den wir abgedeckt haben. Mit der Moderation bin ich wie immer unhappy. Aber naja, it is what it is. Und jetzt gibt's noch eines, wie gewohnt hinten raus, Tennis mit Paul Häuser und mit Stefan Hempel.
Hallo, hier ist Carina Wittüft und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 726 geht in die letzte Runde, Endphase. Das heißt bei uns wie immer Tennis, das heißt in dieser Woche naturgemäß US Open, und gleichzeitig mit mir einen Tag vor mir zurückgeflogen aus New York ist Paul Häuser. Paul, geht's dir schon wieder einigermaßen europäisch gut? Ich bin von Dienstag auf Mittwoch Mittwoch auf Donnerstag 12 Stunden im Bett gelegen und bin jetzt wieder fit. Wie geht's dir, Pauli?
12 Stunden stark. Ja, ja, das schaffe ich nicht. Das würden auch die Kiddies nicht zulassen hier. Die holen dich dann auch schnell wieder in die deutsche Zeit rein. Aber ja, hängt schon noch ein bisschen in den Kleidern. Aber ich fand's tatsächlich, das ist das Erstaunliche, ich fand's hinzu nach New York deutlich härter. Da bin ich jeden Morgen um 4 Uhr aufgewacht, egal wann ich ins Bett gegangen bin. Und jetzt hier
Gut, ich habe auch wahrscheinlich, weil ich im Flieger gar nicht geschlafen habe, habe ich jetzt hier einfach kompensiert und bin dann gestern und vorgestern früh ins Bett. Das hat gepasst, ja.
Das passt. So, und ein Mann, der die Nächte zum Tag gemacht hat für die Sky-Zuschauer, das ist Stefan Hempel. Stefan, grüß dich. Ich fange gleich mal so an mit einer ganz einfachen Frage.
Servus.
Servus. Wenn man dieses Finale gesehen hat zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner und auch das Finale der French Open und das Finale von Wimbledon, wie in Gottes Namen soll Alexander Zverev dann irgendwann nochmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen? Ich weiß, es ist eine einfache Frage, Stefan, zu Beginn, aber mein Gott, wir können uns ja noch steigern.
Die gute Nachricht ist, dass es nur zwei sind. Es waren ja schon mal drei.
Ja.
Kurze, prägnante Antwort auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also, die beiden enteilen gerade der Konkurrenz. Muss man wirklich so sehen. Und aber es gibt ja, ich habe das am Sonntag auch nochmal gesagt, ne, dieser große Unterschied zwischen Einzelsportart und Mannschaftssportart ist schon extrem. Also es hat immer nur eine Person, umso erstaunlicher ist, welche Ära Djokovic, Federer, Nadal plus Wawrinka, Murray geprägt haben, weil es ja immer nur um eine Person geht, ne? Also ich meine, die kann mal Liebeskummer haben, die kann mal schlecht gefrühstückt haben, krank sein, eine Dopingsperre haben. Also es gibt alle Möglichkeiten. Bei einer Fußballmannschaft kannst du alles auf 11 Schultern verteilen, kannst sogar auswechseln. Insofern finde ich unsere Sportart einfach herausragend, weil eben nur eine Person für alles verantwortlich ist, umso herausragender sind die Leistungen, die jetzt auch von Alcaraz und Sinner erbracht werden.
Und Paul, um da anzuschließen, also was Stefan auch sagt über die großen drei, die haben ja auch über Jahre die ganzen Tausender gewonnen. Das ist in diesem Jahr, Alcaraz hat einige gewonnen, aber da konnten schon ein paar noch ein bisschen mitreden, aber Nadal, Djokovic, Federer haben ja auch untereinander die Tausender ausgemacht. Umso bemerkenswerter die Ära, aber jetzt, wer kann da am ehesten, ich weiß schon, Sascha ist wahrscheinlich, ich würde Djokovic bei Grand Slam Turnieren vielleicht sogar noch vor Zverev nehmen, aber es ist der Abstand ist extrem groß, Paul, und mir fehlt die Fantasie.
Ja. Wenn du die Tausender jetzt ansprichst, also schau mal, wie Alcaraz da auch dann relativ dominant einiges gewonnen hat. Cincinnati jetzt vorher gewonnen hat, im Finale gegen Sinner und Monte Carlo gewonnen hat und Sinner, das man ja nicht vergessen, hatte 3 Monate eine Spielpause in diesem Jahr. Und jetzt schau dir mal die Weltrangliste an, wie die völlig entalt sind. Sinner hatte 3 Matchbälle gegen Alcaraz bei den French Open. Wenn er die gewinnt, dann gewinnt er die ersten 3 Slams in dem Jahr. Und dann hatten wir ein relativ, irgendwie so Alcaraz-Sinner-Verhältnis, ein relativ langweiliges Wimbledon-Finale. Da war Sinner dann deutlich besser. Alcaraz so ein danach mit der Reaktion gesagt, okay, ich trainiere die nächsten Wochen nur auf ein Ziel hin. Wie schlage ich den anderen Dominator? Wie bezwingen wir diesen Giganten? Plan aufgestellt mit Ferrero, den perfekt ausgeführt. Und dann sagt er selber in der PK, das war ein perfektes Turnier. Das war ein perfektes Match gegen Sinner. Aber Alcaraz ja vorher auch ohne Satzverlust. Also der war unantastbar. Und im Finale, Stefan hat es kommentiert mit Philipp Kohlschreiber, der zweite Satz war super von Sinner, aber ich hatte nie das Gefühl, dass Alcaraz das verlieren kann. Alcaraz war wirklich deutlich besser und das ist schon bemerkenswert. Du hast jetzt die zwei, Sinner ist dann auch gleich in die Analyse gegangen. Ich war in der Pressekonferenz, das ist auch so beeindruckend, dass er selber das dann schafft. Und das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied zu vielen anderen Spielern. Er sagt, ich bin zu predictable gewesen, also zu vorhersehbar. Ich muss da jetzt auch wieder umstellen. Ich hatte das Gefühl, der Carlos, der wusste genau, was kommt in den meisten Situationen. Und ich habe kein Surf-and-Volley durchgebracht. Ich habe keine Stockbälle spielen können. Und da will er ran, da ist er richtig, der ist wissbegierig jetzt mit seinem Team. Was können wir jetzt wieder aufstellen, um wieder auf ein neues Level zu kommen. Und es geht gar nicht mehr um die anderen Spieler. Es geht bei Alcaraz in der Analyse geht's jetzt nicht um Sascha Zverev, es geht jetzt auch nicht um Jack Draper, es geht jetzt erstmal bei Alcaraz nur um Sinner und bei Sinner nur um Alcaraz. Und das reicht auch, oder das führt die beiden auch wieder zu neuen Sphären und die bedingen sich gegenseitig so, dass du das Gefühl hast, okay, dadurch, klar, gehen die weiter noch eine Stufe rauf und sind noch weiter weg. Und im Moment fehlt mir auch die Fantasie. Also ein Jack Draper, wenn der körperlich fit ist, mit seinem guten Aufschlagspiel, mit seinem Power-Tennis als Lefty, dem traue ich vielleicht was zu. Und auch Ben Shelton, wenn der in Zukunft da auch nochmal draufpackt, dass die mal so einen Run haben können, so Babrika-Style-mäßig. Aber João Fonseca ist noch körperlich nicht in der Lage, damit zu halten, da aber mal die nächsten Jahre anschauen. Aber Ferrero wurde diese Frage auch gestellt in der PK. Und Ferrero, das war toll, das war einfach, also ich finde, wir brauchen ab sofort immer dann auch die Trainerpressekonferenz. Ja. Und Ferrero hat gesagt, im Moment fühlt es sich für ihn auch so an wie Federer Nadal, so in den Anfangsjahren von Federer Nadal, bis dann Djokovic kam. So, im Moment. Fragt mich dieselbe Frage nochmal in 2, 3 Jahren oder in 5 Jahren, dann wissen wir mehr, aber im Moment sind die ein Stück weg, sagt selbst Juan Carlos Ferrero, ganz ehrlich.
Stefan, woran hat der Philipp Kohlschreiber auch, woran habt ihr diese dann doch Überlegenheit von Alcaraz festgemacht? Also aus meiner Beobachtung heraus im Finale, was ich halt immer spannend finde, ist, dass in den ersten Runden Alcaraz die Rückhand schlampig spielt, Fehler damit macht, aber wenn es ernst wird gegen Djokovic im Halbfinale, gegen Sinner im Finale, ist der so konzentriert, ist so schnell auf den Beinen. Das ist mir aufgefallen. Was ist euch aufgefallen?
Ja, also Philipp und ich haben da schon eine klare Meinung, dass Alcaraz eigentlich, wenn er sich spürt, über Sinner drüber fährt, ne, weil er einfach mehr Möglichkeiten hat. Sinner ist halt in der Konstanz beeindruckend und in der Power, aber wenn jemand kommt, der Alcaraz reißt und dann mit seiner Power quasi nochmal drüber geht und seiner Kreativität, dann schaut schlecht aus. Deswegen bin ich gespannt, ob Sinner sich nochmal neu erfinden kann. Stichwort Stops und Surf and Volley und so. Er hat es ja mit Surf and Volley teilweise auch probiert und so. Aber Alcaraz, wenn du sie gegeneinander hältst oder so, da geht es, glaube ich, eher weniger um Rückhand und Vorhand. Dann ist er einfach der bessere Spieler. Und zwar würde ich fast sagen, auf jedem Belag. Aber Alcaraz hat halt auch seine Schwächen und seine Wellen in seinen Matches oder so, die er jetzt bei den US Open nicht hatte. Ehrlich zu sein, hatte der in den Minuten zuvor ja gar nicht irgendein Gradmesser. Ne? Der musste ja gar nicht sein bestes Tennis spielen bis Finale. Und ab Finale war er dann da, weil wie der losgelegt hat im ersten Satz, das war ja Wahnsinn. Also wenn er so spielt, sehe ich auch keinen Sinner, der da irgendwie rankommen kann. Ja? Das finde ich so eigentlich das, was wir gesehen haben. Das war von vornherein auch klar. Ne? Also Sinner wird sofort da sein, wenn Alcaraz was anbietet. Aber wenn Alcaraz wirklich mit einer Tagesform kommt, sich spürt, diesen Flow hat, diesen Bekannten, den es im Tennis dann einfach gibt, den hatte der, ne? Weil also wenn man da manche Volleys anschaut, die er da gespielt hat, oder diese ganze Flexibilität, die er da teilweise mitbringt, dann siehst du, okay, der ist heute 100%. Und wenn er das dann über Best of Five transportiert, dann ist er eigentlich nicht zu schlagen.
Ich will noch das kurz nochmal, ja, so ein bisschen einordnen. Also, ja, wenn Alcaraz diesen Flow hat, ist er unspielbar. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Aber das ist so in einem Match, dass er Sinner so distanzieren kann, wie jetzt, die Sätze waren 6-1, 6-2, 6-4, so, in einem Grand Slam Finale. Das war für mich jetzt schon sehr überraschend, so, weil Sinner mit diesem Power Tennis so vielen Leuten so Probleme bereitet, weil es geht im Tennis, im modernen Tennis, es ist einfach so wahnsinnig schnell und diese aggressive Beinarbeit von Sinner, der die Bälle dann so im Steigen nehmen kann, das setzt die Gegner so unter Druck und nimmt ihnen so die Möglichkeiten dann auch so zur Entfaltung zu kommen. Also du hast einfach keine Zeit. Und was schafft Alcaraz? Alcaraz hat es so leicht aussehen lassen, also es ist ja teilweise wie in so einem Computerspiel. Alcaraz hat dann auch nochmal, irgendwo ist er der perfekte Tennisspieler, mit seinen Möglichkeiten, also der perfekte Athlet, dass er dann so ein kreatives Tennis, so ein Flow entwickeln kann gegen Sinner. Wir reden von Sinner, ja, von der Nummer 1, dass er es da trotzdem so leicht aussehen lässt. Und deswegen war es das perfekte Match und deswegen, klar, in diesem Matchup, wenn Alcaraz den perfekten Zustand so erreicht, dann hat in diesem Matchup auch Alcaraz da womöglich die Nase vorne. Ich glaube schon, aber dass Sinner da zurückschlagen kann nochmal. Also dass Sinner Jetzt hat Sinner auf Rasen auch das mal drehen können. Und ich auf Hardcore dachte ich, dass Sinner auch noch mal mit dieser Konstanz noch mehr durchbrechen kann oder beziehungsweise Alcaraz noch mehr wehtun kann. War jetzt auch in den vergangenen Jahren ja so, dass er der beste Hardcore-Spieler war. Das gilt jetzt nicht mehr nach den US Open. Aber das ist einfach, diese Rivalität ist wahnsinnig spannend und ich finde, es waren jetzt bisher immer so Wellen und mal schauen, was jetzt für eine Phase kommt, weil normalerweise Alcaraz nun, jetzt geht's in die Halle und sowas, jetzt hat Alcaraz eigentlich dann immer auch so einen kleinen Letdown, so ein bisschen dann auch nicht mehr die ganz große Motivation dann manchmal. Und bei den Finals sah er ja auch nicht gut aus. Da hat eigentlich dann auch jetzt, Sinner hat dann letztes Jahr nochmal komplett dominiert. Hat dann natürlich jetzt aber auch viele Punkte zu verteidigen. Also für die Nummer 1 wiederum sieht es eigentlich gut aus, dass Alcaraz das jetzt erstmal halten kann.
Ja, also jetzt, Paul, du sprichst es genau an. Also Shanghai ist jetzt nicht immer das Leib- und Magenturnier gewesen von Carlos Alcaraz. Peking hat er gewonnen im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Paris-Bercy gibt es
ja im Finale gegen Sinner.
Peking im Finale gegen Sinner.
Ja, genau.
Ja, und geiles Spiel gewesen. Ja, gut. Also es war ein wunderbares Turnier dann am Ende des Tages auch wieder mit einem Finale, das ich so glatt nicht erwartet hätte, aber es geht ja weiter.
Stefan, bitte. Jetzt, ne? Alcaraz hat, ja, weil das ist halt auch wichtig, Alcaraz hat ja über seine Fähigkeiten hinaus auch die besseren taktischen Varianten, das hat er im Finale deutlich gesehen, der spielt dann einfach mal einen hohen Ball, er sorgt dafür, Slice-Variante, dass sich für Sinner jeder Ball anders anfühlt. Und das sind dann natürlich bei den anderen Gegnern nicht, ne? Weil da ist er der Dominator, steht an der Linie, die kommen gar nicht in die Situation, Sinner zu bewegen. Alcaraz kann Sinner bewegen mit Varianten, mit unterschiedlichen Mitteln. Und dann fühlt sich ein Match für Sinner auch schlecht an. Da waren ganz viele Bögen gespielt auch drin mal und diese Slice-Varianten und natürlich Stopp und am Netz und auch die Aufschlag-Varianten. Da stehst du als Sinner dann, glaube ich, schon auf dem Platz und sagst, hey, was kommt denn als nächstes? Was hast du eigentlich noch alles im Angebot? Ja, und darum geht's so ein bisschen. Und dann noch gepaart mit der Power. Aber die logische Konsequenz ist, dieses Portfolio insgesamt sorgt auch dafür, dass du dann auch mal Wellen hast, weil es eben Tage gibt, wo manche Dinge nicht so funktionieren, ja. Und weil du eben so der Freigeist bist und einfach dich vielleicht nicht so spürst, dann ist Sinner da und dann wird er auch wieder Matches gegen Alcaraz gewinnen. Deswegen ist es spannend. Ich finde so auf der einen Seite diese kontrollierte, aufs Wesentliche heruntergebrochene Tennis bei Sinner, der hat ja kaum irgendwie einen Blödsinn in seinem Spiel. Man spielt Sinner einen dummen Ball. Alcaraz habe ich schon Matches gesehen, ne, wo der sich dann teilweise verzockt und so. Und dann denkst du, was machst du jetzt eigentlich alles? Und das ist halt so ein bisschen auch der Charakter der beiden, der sich unterscheidet. Und das wird so die nächsten Jahre, glaube ich, dann auch zum Tragen kommen. Es wird nicht so sein, dass Alcaraz jeden Match irgendwie einen Traumform hat und Sinner dann wegspielt. Das glaube ich nicht.
Ja. Mir fällt eine Sache gerade noch ein.
Bitte.
Das ist so ein Match in dieser Saison, das ist jetzt nach ein paar Monaten irgendwie in Vergessenheit geraten, aber das passt da wunderbar rein. Also perfekt analysiert von Stefan, auch die hohen Bälle, Sinner aus dem Rhythmus da rauszuholen, ganz wichtig. Aber für mich war auch mit der entscheidende Schlag der Slice, und da gab es ein Match in Wimbledon, wir erinnern uns, da hat es einer geschafft, auch Sinner eigentlich mal kurz zu entzaubern, war 2-0 Sätze vorne und das war der gute Grigor Dimitrov, der dann so Pech hatte mit dieser Brustmuskelverletzung, dass ihn da das reißt, dass er jetzt auch so lange raus ist. Aber da hat man eigentlich, und das wird sich die Alcaraz auch genau angeschaut haben, hat man gesehen, dass wenn du Variation hast, wenn du einen Schnitt reinbringen kannst, wenn du Sinner andere Tempi gibst, dann kannst du ihn schon packen. Und Sinner gewinnt dann am Ende Wimbledon. Das gehört eben auch dazu, dass er dann dieses Match da überstanden hat mit Glück. Ja, aber vom spielerischen Vermögen und da spüre ich bei Sinner so einen Biss auch. Da will er mit Cahill und Vanjozzi, da will er ran, weil er einfach nicht diese natürliche Leichtigkeit und diesen Spielwitz in sich drin hat. Da will er was ausprobieren, er will neue, ja, Schlagvarianten kreieren und einfach neue Spielzüge. So, und genau das, was wir bei vielen anderen Spielern, unter anderem Zverev, immer wieder vermissen, das will Sinner unbedingt draufpacken.
Okay, gut, ja, dieser Slice, der eben nicht aus der Not herausgespielt ist, sondern als taktisches Mittel, der gefällt mir natürlich immer schon gut. So, eine Sache noch, Stefan. Du bist ja sehr nah dran an Justin Engel. Justin ist jetzt mit dem deutschen Davis Cup Team in Japan. Es gab die Auslosung heute. Klarerweise hat Michael Kohlmann, also für mich doch verständlich, zunächst mal Jan-Lennard Struff und Jannik Hanfmann für die beiden ersten Einzel nominiert. Jetzt weiß ich schon, dass der Davis Cup in den letzten Jahren nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste vieler Spieler, vieler Spitzenspieler auch war. Aber wie wichtig denkst du, ist es für einen jungen Spieler wie Justin, da A, dabei zu sein und vielleicht sogar dann am zweiten Tag einen Einsatz zu bekommen?
Total, der freut sich ohne Ende. Er hat es ja relativ kurzfristig bekommen aufgrund der Absage von Altmaier, die Botschaft, und ist dann letzte Woche Halbfinale als Qualifikant Kassist gespielt und dann am nächsten Tag nach Tokio geflogen. Also sagen wir mal von 0 auf 1000, ja. Und ich habe gestern mit ihm telefoniert, alles super dort, ne? Also wir haben Spaß beim Training, unternehmen was, und wenn er eingesetzt wird, ist er da, eine gute Form, ist körperlich gut drauf, hat Platz jetzt relativ lang auch gespielt, insofern liegt ihm jetzt der Belag schon relativ lang vom Sandplatz weg. Mhm. Und es ist natürlich für so einen jungen Kerl eine Wahnsinnserfahrung und eine tolle Möglichkeit, ne, in dem Umfeld auch mit dabei zu sein, mal zu sehen, hey, wie läuft denn das da, und in einem Teamwettbewerb, den er so noch nie hatte, ne?
Ja, sehr schön. Also die Deutschen sind für mich nicht Außenseiter, weil sie das Doppel ganz sicher gewinnen werden mit Kevin Kravitz und Tim Pütz, aber es wird spannend. Ja, danke, Paul und ich legen uns jetzt wieder hin, denn wir haben immer noch ein kleines Schlafdefizit. Stefan macht sich auf zu neuen Ufern. Wir sagen Tschüss für diese Woche, Big Show 726, das war's. Morgen das Daily mit dem Anchorman, am Sonntag Musikradio 360 und nächste Woche wieder die Big Show dann 727.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!